Just quiet quickly, please.
Mas в прямом эфире. З Мюнхенської філії «Наука Спорт Київ» в районі Хазенбєгль. Представляємо. Big Show від Спорт Радіо 360. Позашлюбну дитину Андрія Шевченка та Еліни Світоліної.
That Elina Svitolina is back. And in a little over an hour and a half, it's 6-2-6-3 in the final.
Тут стрибають вище за Ярослава Магучих. Тут б'ють сильніше за Віталія Кличка. Тут ще більше косметики, ніж в Марини Бех-Романчук. Big Show. Зараз.
Big Show 703, Sportradio 360. Welcome, everybody. Ah, schöne Show, wie ich finde. Wie geht's los? Es geht los mit drei Fußballteilen. Die ersten beiden mit Martin Kondr und Alfred Tatar. Ja, das riecht nach, und das wird's dann auch sein, das ist Österreich. Da müssen alle durch, aber es ist eine Freude, mit dem Coach und dem Martin da durchzugehen. Christian Bernhard kommt noch ein paar Minuten dazu. Technische Probleme, Skype wird abgeschaltet, aber wir werden andere Möglichkeiten finden. Aber Christian natürlich Experte für Italien, Deutschland, heute in Italien zu Gast. Auch das, also die Italiener, werden Thema sein. In Teil 2. Teil 3 dann Sven Heist in London. Da geht es natürlich um Thomas Tuchel, aber es geht auch um Brighton, Hafen Albion und um Crystal Palace. So, weiter im Text. Part 4, Handball. Götzi, Markus Götz von Sky und Uwe Semrau von Eurosport sind am Start. Zum einen über die Länderspiele Deutschland gegen Österreich, deren gab es zwei, wer es nicht bemerkt hat, aber auch über die Bundesliga. Dann, die Formel 1 ist zurück und ich freue mich sehr drüber, so auch Stefan Ehlen und Stefan De Vois Heinrich. De Vois bleibt dann auch noch im zweiten Teil des Motorsports bei uns. Weiter im Text, es wird noch Ski gefahren und Tom Heberlein und Lukas Zara, Tom Heberlein vom SED, Lukas Zara von derstandard.at sind da in dieser Woche auch wieder am Start. Dann die NBA, André Vogt, der übrigens ein 180-Seiten-Pamphlet über Michael Jordan dieser Tage auf den Weg bringt. Wer noch kein Gut Next Abonnent ist, jetzt spätestens ist es die Zeit, das auch zu werden. Das ist Teil 7. Danach gibt's ein kleines Interludum. Ja, habe ich mir gedacht, komm, kann man mal machen. Und zwar zum Thema, was ist in dieser Woche nicht dran gekommen? Was hätte ich gerne dran genommen, aber was hat's nicht in die Sendung geschafft? Einfach weil mir auch die Ansprechpartner gefehlt haben. Dann Rugby mit Nicolas Martin und mit Simon Jung. Die Six Nations sind vorbei. Es gibt ein großes Fazit. Und ganz hinten raus noch der Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann, über den ich mich immer freue, zum allgemeinen Tennisgeschehen, aber ganz explizit auch zum Turnier in München. Das alles in der Big Show 703. Unterstützt uns gerne. Am besten gleich via PayPal. producer@sportradio360.de. Das ist die Adresse. Wir nehmen alles gerne für unser Adobe Creative Suite Abo für noch Skype. Also mit manchen Leuten telefonieren wir einfach noch gerne über Telefon. Das kostet. Es fallen Kosten an für das Hosting, also wer uns da ein bisschen helfen mag, sehr, sehr gerne. PayPal am besten, producer@sportradio360.de. Jetzt geht's los. Big Show 703, Sportradio 360, es geht los mit dem Fußball, es geht mal los mit einer wunderbaren, ist es ab zwei schon eine Runde, ich weiß es nicht. Jedenfalls freue ich mich, dass Martin Konrad in Graz Zeit für uns hat. Guten Morgen, lieber Martin.
Guten Morgen. Der Fußball ist rund.
Der Fußball, ja, natürlich.
Insofern ist es eine Runde.
Eine Runde. Und der Coach ist dabei, Alfred Tatar. Guten Morgen, Alfred.
Ja, begrüße euch, hallo.
Christian Bernhard versucht sich noch einzuwählen von der Süddeutschen Zeitung, kommt auch dazu. Das gibt uns aber ein kleines bisschen Zeit, über Österreich zu sprechen. Und Alfred, you heard it here first. Ich, nach all dem, was ich in den letzten Wochen gesehen habe, in Österreich sind die Punkte halbiert worden. Ich glaube halt, dass Salzburg Meister wird in diesem Jahr. So leid mir das tut zu sagen, Sturm überzeugt mich nicht. Ich glaube, die Austria hat sich auserzählt, früher oder später. Salzburg ist jetzt nicht mehr so weit hinten und scheint sich ein bisschen gefunden zu haben. What say you, Alfred?
Ich glaube, dass in der Meistergruppe es gar keine Mannschaft gibt, die problemlos dasteht. Ja, Sturm hat natürlich gewisse Sorgen in ihrem Performance, Salzburg sowieso und alle anderen auch. Also unterm Strich wird diese Mannschaft Meister, die einen Lauf aufnimmt. Und das könnten alle werden. Daher, mit der Punkteteilung ist vieles möglich und ich sehe kein dominantes Team. Und wenn du meinst Salzburg, muss ich das zurückweisen, da wird eher der WRC Meister als Salzburg.
Das wäre natürlich was, Martin, aber da fehlt mir der Glaube und das möchte ich auch nicht, Martin. Aber was würde für den WRC sprechen, von dem ich herzlich wenig gesehen habe, wenn ich ehrlich bin?
Für den WRC spricht vor allem Alfred Sart das Meistertipp, aber nein, das ist schon eine Mannschaft, die alle diese Clubs, die da mit den Wolfsbergern in der Meistergruppe sind, auch immer wieder besiegen kann. Aber was dem WRC, finde ich, für die Meisterschaft fehlt, ist die Konstanz. Die Mannschaft kann Sturm schlagen, die Mannschaft bringt auch andere in Bedrängnis, aber verliert dann zu Hause zum Beispiel gegen Blau-Weiß Linz oder auch auswärts gegen Teams, die, sage ich einmal, eigentlich dann geschlagen werden müssen. Und das ist auch das, was man selbstkritisch anführt, dass man dadurch noch nicht so weit ist. Also deswegen bin ich schon bei dir, dass es ein Dreikampf ist zwischen Salzburg, Sturm und Austria Wien.
Na okay, das nehmen wir so mit. Wir versuchen, den Christian reinzuholen. Alfred, die Österreicher spielen heute gegen Serbien. Ich weiß gar nicht, worum es genau geht, aber Christian Bernhard ist zu uns gekommen. Guten Morgen, Christian. Skype sei Dank.
Hallo, guten Morgen. Sorry für die Verzögerung.
Kein Problem. Wir haben schon angefangen und ein bisschen über Österreich gesprochen. Also Alfred heute gegen Serbien. Und jetzt hat, glaube ich, ist es Gerald Großmann, der für die Wiener Zeitung das geschrieben hat, was da auch in anderen Publikationen jetzt gekommen ist, dass es im ÖFB drunter und drüber geht, hinter den Kulissen, was vielleicht nichts Neues ist. Aber Alfred, wie viel gibst du drauf, dass Ralf Rangnick angeblich vor einem halben Jahr den ganzen Laden eigentlich hat hinschmeißen wollen?
Ja, zunächst einmal, die Spieler werden heute sich rein konzentrieren darauf, dass man gegen Serbien das macht, was man ja wollte, nämlich wieder in die höchste Gruppe der Nations League aufzusteigen. Daher sehe ich also von den Spielern her überhaupt kein Problem. Die andere Sache ist die Sache, wie du ansprichst, der Österreichische Fußballbund ist in einem schweren Umbruch. Das ist ohne Zweifel so. Und eine gewichtige Rolle spielt dabei natürlich auch der Teamchef Ralf Rangnick, weil er, um mit seiner Nationalmannschaft oder mit unserer Nationalmannschaft top performen zu können, auch Mitarbeiter im ÖFB benötigt, die aus seiner Sicht die richtigen und geeigneten sind. Und da beginnt diese Problematik, die ja im ÖFB mittlerweile wirklich sehr ausufernd ist. Daher, man muss abwarten, wie die nächsten Schritte sind, die der Verband macht, bei der nächsten Hauptversammlung sozusagen. Und dann wird man mehr wissen, aber es könnte sein, dass der Ralf Rangnick dann vielleicht sagt, nein, das interessiert mich nicht mehr.
Können das, Martin, die Landesfürsten, wie es so unschön heißt, einfach aussitzen, weil sie denken, ich bin auch dann noch steirischer Fußballpräsident, wenn du, lieber Ralf, schon lang irgendwo anders bist?
Ja, aber mit Sicherheit und auch zu Recht, denn Ralf Rangnick ist Teamchef und nicht Präsident eines Landesverbandes oder Präsident des Österreichischen Fußballbundes. Ich stimme Alfred zu, Fußball wird gespielt, die Profis machen ihr Ding, werden dann manchmal auch instrumentalisiert, auch vom Teamchef für gewisse administrative Belange, aber lassen wir das einmal so, dass das auf dem Spielfeld darum geht, heute und am Sonntag gegen Serbien in die Nations League Division A aufzusteigen. Punkt. Hat übrigens ja auch Vorteile, wenn man dann bessere Gegner hat im Jahr 25 im Herbst in der Nations League und natürlich ist man dann unter Umständen auch in einer Phase, wo man sich nicht direkt qualifiziert über die klassische Qualifikation für die Euro oder für die WM, auch in einer besseren Position, um dann noch in ein extra Playoff zu kommen. Und das andere betrifft die Restrukturierung, die Strukturreform, die ist übrigens im Gange, da wird in den nächsten Tagen auch intern ein Beschluss sein. Es gibt dann einfach in Zukunft keinen Präsidenten mehr, sondern einen Aufsichtsratsvorsitzenden. Der ÖFB wird, wenn man so möchte, im Jahr 2025 ein modernes Unternehmen, wo dann ich sag's mal so, die operative Macht, wie es in jedem Wirtschaftsunternehmen ist, tatsächlich dann bei den Vorständen ist, die dann ja eben erst bestimmt werden und der Aufsichtsrat kontrolliert, berät und natürlich bestellt auch die Vorstände, ob es dann einer ist oder drei oder zwei, das wird sich erst entscheiden. Aber wie gesagt, es geht um diese höchste Ebene und Ralf Rangnick ist eben jemand, der, wie auch schon in seiner bisherigen Tätigkeit bei vielen Vereinen in Deutschland, beginnend von Schalke über Hoffenheim bis hin zu Leipzig, eben auch sich wünscht und davon ausgeht, dass er in allen Bereichen nicht nur eine Meinung hat, sondern auch seine Meinung so viel Gewicht hat, dass auch nur seine Meinung zählt. Und überraschenderweise funktioniert das nicht so. Ja, also insofern muss er das akzeptieren oder nicht. Er ist eigentlich geholt worden eben als Teamchef. Und da macht er seine Sache im Großen und Ganzen in Ordnung.
Oh, da wenig Euphorie, Christian. Jetzt nehmen wir dich gerne mit rein mit deinem ungetrübten Blick aus München als Italiener. Was siehst du, wenn du den österreichischen Fußball siehst? Ich sag nur, typisch ist, dass Marcel Sabitzer sich natürlich 3 Tage vorm Ländermatch verletzt. Die Tiefe haben wir nicht aus meiner Sicht. Es wird schwierig werden. Aber was siehst du, wenn du nach Österreich schaust, Christian? Du bist gemutet, Christian.
Leere, so.
Jetzt bist du da, ja.
Sehr schön. Also ich sehe in erster Linie eine Mannschaft, die sich meiner Meinung nach mehr als verdient, in die Gruppe A aufzusteigen, weil das, was die österreichische Nationalmannschaft in den letzten Jahren jetzt mittlerweile auch zeigt, finde ich, gehört sie dahin und dementsprechend glaube ich, ist das, wie Martin auch gerade gesagt hat, glaube ich auch für die Entwicklung von so einer Mannschaft schon wichtig, wenn du dann eben womöglich in der Gruppe A, wenn du dann halt 2, 3 andere Kracher oder große Namen hast, wenn du die dann regelmäßig spielst, also bei allem Respekt für die Mannschaften, die in der Gruppe B sind, aber das ist dann halt doch ein anderes Niveau und ich glaube gerade in Richtung WM, wenn man sich die WM-Quali-Gruppe Österreichs anschaut, dann glaube ich, schaut die ja auch sehr gut aus, also sehr machbar aus, dann ist es glaube ich schon was dich auf den Prozess Richtung WM in den USA dann halt nochmal besser vorbereiten kann, wenn du da das ein oder andere Spiel gegen die ganz großen europäischen Namen mit drin hast, dann glaube ich, wird das der Entwicklung dieser Mannschaft, die, wie ich finde, auf einem sehr, sehr guten Weg ist, nochmal besser tun.
Wo, Alfred, sind unsere Baustellen sportlich gesehen? Sabitzer spielt im Nationalteam, finde ich, immer besser, noch besser, als er bei Dortmund in seinen guten Tagen spielt, einfach weil ich finde, es ist ihm mehr ein Anliegen. Wo sind uns, ist das die größte Baustelle? Haben wir noch andere?
Baustellen gibt es natürlich in jedem Team und das ist auch Spanien, Deutschland, England, überall gibt es Baustellen, wenn man so sagen möchte. Eine wesentliche bei Österreich ist die Stürmerposition. Man hat zwar mit Marko Arnautovic einen fantastischen Fußballer, der aber prinzipiell kein Stürmer ist, sondern eher ein Einfädler und ein Individualist der Sonderklasse. Daher ein Goldgelder, der fehlt mir. Harry Kane bitte Staatsbürgerschaft ablegen, eine neue annehmen, deine bisherige Geschichte für England streichen und dann für Österreich treffen. Nein, Spaß beiseite, aber das ist das Hauptthema. Wir haben in diesem Bereich zu wenig wirklich Klasse, möchte ich sagen. Und ansonsten sehe ich keine Baustellen in diesem Sinne. Gilt es hier anzusetzen, Stürmer auszubilden im österreichischen Nachwuchs, in der österreichischen Liga, die dann dem Nationalteam helfen können. Das ist meine Ansicht.
Da muss ich dann jetzt dann mal gleich zu dir nochmal, Christian, kommen. Marko Arnautovic spielt bei Inter Mailand. Du beobachtest ihn natürlich auch schon länger. Welches Standing hat er da? Ich meine, da kommt dann rein, dann vergibt er 200er, aber im nächsten Spiel kommt er rein und haut einen Volley rein aus 18 Metern, wo man sich denkt, das können nicht viele Leute. Ich werde aus Arnautovic immer noch nicht schlau, obwohl ich ein Trikot von ihm habe. Ich hab Österreich-Trikot und hinten ist die Nummer 7 mit Marko Arnautovic. Ich sage, wie es ist.
Ja, ich glaube, da gibt's mehrere, die aus ihm nicht ganz schlau werden über seine ganze Karriere. Aber ich meine das jetzt eher positiv, weil, so wie Alfred gesagt hat, glaube ich eben halt immer diese dieser Tick an Genialität da halt mitschwingt. Und ich glaube, wir wissen alle, dass Spieler, die eine gewisse Portion an Genialität haben, nicht immer die Konstanz halt auch mit dabei in dem Paket haben. Ich glaube, das ist halt einfach so. Und ja, zu seiner Rolle bei Inter, also gerade in den letzten Wochen, hat er wieder deutlich mehr, sozusagen ist diese Rolle wieder größer geworden, im Sinn von, dass er wichtige Tore geschossen hat. Denn, also wir müssen uns nichts vormachen, bei Inter ist die 1A-Paarung quasi im Sturm, ist logisch Thuram Lautaro. Das ist das stärkste Duo und lange Zeit bei Inter in der Saison war auch bei Inter ein bisschen das Problem, dass die zwei so dann fast irgendwann ein bisschen überspielt waren, weil eben von Arnautovic oder auch von Taremi dahinter nicht wirklich viel kam. Aber jetzt in den letzten Wochen hat er wirklich einige wichtige, er hat erst wenige Tore für Inter in der Saison geschossen, ich glaube 3 oder 4 oder 4 oder 5, aber die er geschossen hat, die waren jetzt alle wichtig und dementsprechend glaube ich auch, dass er jetzt in dieser finalen Phase für Inter, der Saison, die ja noch ganz heiß wird, weil Inter ja noch mittanzt, dass er da definitiv auch ja eine gewisse Rolle von der Bank kommend hat und ja das Potenzial hat da auch schon noch die ein oder andere wichtige Aktion für Inter beizusteuern, denn die haben ja sowohl in der Liga als auch in der Champions League schon noch sehr viel vor.
Ja, ich finde, um das noch abzuschließen, dass das Simone Inzaghi da glaube ich auch ihn immer sehr bewusst in gewissen Spielen einsetzt und bringt. Natürlich dann in der Coppa zum Beispiel, wo er sagt, okay, da kann er von Beginn an spielen, aber auch zuletzt in der Meisterschaft hat ihn wieder komplett draußen gelassen, hat er wieder Taremi oder wen gebracht. Aber ich finde, dass Arnautovic im Standing sicherlich vor Correa und auch vor Taremi sich auf Position 3 ist. Ich glaube, 5 Tore hat er mittlerweile mit der Coppa. Und trotzdem, um die Frage, Jens, von dir zu beantworten, ob du schlau bist, ich glaube, diese Frage kann man auch nicht mehr beantworten, denn er wird ja im April 36. Und ich würde mal sagen, wir wissen, bei Inter läuft der Vertrag aus, gehen wir davon aus, das war ja schon letzten Sommer so, dass nicht sicher war, ob er bleibt. Das ist ja die große Frage, was macht er in der kommenden Saison? Denn sein Ziel ist natürlich 26 mit 37 dann noch bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Also ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt für ihn, einen Verein zu finden, wo er auch Spielpraxis hat. Ich zweifle, ob das Inter bei diesen Erwartungen und bei diesen Zielen auch in der kommenden Saison sein wird.
Ein Satz noch ganz kurz, Jens, was er definitiv ein sehr hohes Standing hat, das merkt man immer wieder als mannschaftsintern. Also da muss man sich nur Szenen anschauen, wenn er trifft oder auch beim Jubeln, da ist Lautaro meistens der Erste bei ihm oder sehr eng ist er mit Cialanolo logisch auch durch die deutsche Sprache. Also ich glaube, dass er einer ist, der in der Kabine, auch wenn er einer ist, der jetzt nicht zum Stammpersonal gehört, was die Minuten und so betrifft, aber eine wichtige Rolle in der Kabine hat eben auch mit seiner Erfahrung und so. Also das ist definitiv vorhanden, weg jetzt von den Minuten, die er spielt oder die er nicht spielt.
Jetzt hat ein Stürmer am Wochenende getroffen, Michael Gregoritsch ist reingekommen in Mainz für Freiburg. Für den läuft's nicht gut, Alfred, aber Ralf Rangnick hat auch einen relativ jungen Mann eingeladen, von dem ich ehrlicherweise noch nie was gehört habe, nämlich Raul Alexander Flor Rutsch, spricht man ihn, glaube ich, aus. Wo kommt der Junge her, was kann er? Alfred, hast du dir schon ein Bild machen können?
Also ich muss hier diese Frage an Martin weitergeben. Er ist ja der beste Journalist von Österreich in sportlichen Angelegenheiten. Der kann dir mehr sagen. Ich habe den Namen auch zum ersten Mal gelesen und gar nicht gewusst, dass er als österreichischer Staatsbürger berechtigt wäre für die Nationalmannschaft. Also noch einmal, aus meiner Sicht kann ich dir gar keine Auskunft geben.
Martin, bitte.
Ja, also lassen wir mal das Lob beiseite, um das geht's eigentlich nicht. Aber Alfred, es wundert mich, weil Laibach ist ja in der Conference League, korrigier mich, gewesen. Und oder sind sie sogar noch? Und du bist der Experte in der Conference League und in der Europa League. Und da ist
ja,
der Flor Rutsch
nicht gleich aufgefallen. Und leider
nein, in diesem
Zusammenhang mehr werden die großen Mannschaften beleuchtet. Tottenham, United, Frankfurt etc. Auf Laibach gibt es keinen Blick.
Ja. Martin. Also, wir müssen ja korrekt sagen, wir müssen ja eigentlich korrekt sagen, Ljubljana, ja. Leibach ist noch fast ein bisschen aus der Monarchie, ne?
Ja.
Und das ist doch schon über 100 Jahre vorbei. Also, Ljubljana, aber er ist, glaube ich, geboren in Kärnten und dürfte damit Kärntner, ich will nicht sagen Slowenien, weil er ja, glaube ich, auch rumänische Wurzeln hat, aber irgendwie so in diese Richtung geht es und, ist eben, war aber dann, glaube ich, in Linz, in der Ausbildung, also in der Akademie, wo übrigens zum Beispiel auch Mateo Kovacic war, der ja dann, bei Salzburg auch noch war und auch kroatischer Teamspieler, jetzt ist er bei San Sebastian Alfred, hilf mir schnell. Susic, na, wie heißt er? Sucic. Genau. Also es gibt ja viele Spieler, die in Linz waren, die dann auch den Weg gemacht haben, aber sich entschieden haben, nicht für die österreichische Nationalmannschaft zu spielen. Denn ich würde mal sagen, mit Sucic und Kovacic wäre die österreichische Nationalmannschaft dann doch noch um einen Tick besser. Die also perfekt Deutsch können, weil sie eben einfach ihre gesamte Jugend in Österreich verbracht haben. Und ist eben dann aufgrund seiner Möglichkeiten, seiner Wurzeln auch in Kroatien gewesen und in Slowenien und spielt eben jetzt bei Ljubljana seit 2 Jahren. Und das zeichnet natürlich Rangnick aus, aber das gilt auch für den Rest des österreichischen Fußballbundes. Man macht das, was, ich sage mal, die Türken schon vor 25 Jahren oder 30 Jahren begonnen haben. Man sieht natürlich auf ganz Europa, gibt es Spieler, die auch einen österreichischen Pass haben. Und da ist Österreich eh spät dran, aber das ist eben der Versuch und dann wird eben hier Florutsch auch nominiert. Gedanke nur abschließend, bin mir noch nicht ganz sicher, es gab auch schon mit Jakubovic einen im Herbst, manchmal mit dem Eindruck, Rangnick möchte da unbedingt zeigen, er versucht noch einen Spieler zu finden. Und auf der gleichzeitig gibt es einen Spieler, sage ich jetzt einmal, der im Moment in der österreichischen Bundesliga wahrscheinlich die beste Zeit seiner Karriere hat, heißt Dominik Fitz. Der wird dann nicht nachberufen. Also der ist auf Abruf, aber wird jetzt nicht einmal nachberufen, obwohl inzwischen schon 2, 3 andere Spieler nachberufen worden sind. Da denke ich mir dann manchmal, es ist auch so ein juster Mensch-Standpunkt. Weiß nicht, ob das sein muss, denn man könnte jetzt schon durchaus sagen, dass die österreichische Bundesliga mit Austria Wien im Moment sicherlich einen höheren Stellenwert hat als Olympia Ljubljana.
Leibach, Agram. Ist das jetzt Agram oder was früher Agram? Was darf man jetzt sagen?
Nein, jetzt ist Zagreb. Agram ist Zagreb. Das ist ganz was anderes. Das ist wieder die Hauptstadt von Kroatien.
Ja, ich weiß.
Ljubljana ist die Hauptstadt von Slowenien.
Aber ich weiß noch, als es das Heimturnier in Graz gegeben hat, 25. bis 27. Dezember war das immer. Und ich habe am 26. Geburtstag und mein Vater, das war immer mein Geburtstagsgeschenk, ich habe schon gewusst. Und irgendwann ist mal auch Dinamo Agram damals hochgekommen. Und die haben alle mit ihren Semperit Patscherl gefirmt dort. Als ob es keinen Morgen gäbe.
Ja, aber das wäre jetzt ungefähr so, ne? In Südtirol darf man noch beides sagen, aufgrund der Zweisprachigkeit. Aber jetzt, wir müssen uns da schon politisch korrekt verhalten. Gell?
unbedingt. Eine Frage noch, bevor wir dann wirklich tief nach Italien eintauchen, an den Alfred. Alfred, was dürfen wir uns von David Alaba erwarten? Außer, dass er natürlich mit seiner Präsenz da ist, wie diesmal auch aktiv. Aber gehst du davon aus, keine Ahnung, kann der 90 Minuten durchspielen? Was erwartest du dir?
Also neben Arnautović ist ja Alaba die zweite schillernde Figur im Kader der Nationalmannschaft und ich setze beide eine richtige Etage über einen Sabitzer, einen Schlager, einen Baumgartner, wobei Baumgartner im Output auf dem Feld momentan den größten Wert besitzt, aber als Figur sind beide Alaba und Arnautović natürlich eine Etage höher. Und daher von Alaba erwarte ich mir, dass seine Ausstrahlung auf das Team und auf die Öffentlichkeit sich auch zeigt im Fußballerischen wieder. Und daher erwarte ich mir eine perfekte Leistung, auch wenn das jetzt vielleicht übertrieben klingt. Aber er hat so eine hohe Qualität und ist aus meiner Sicht der beste österreichische Fußballer aller Zeiten, dass er in diesem Spiel gegen Serbien einfach dort anknüpft, wo er war, bevor er verletzt wurde.
Nicht, dass dich der kranke Hansi da ein bisschen an den Ohren zieht, Alfred, wenn er dich das nächste Mal sieht. Aber ich weiß nicht, ob der Goleador Zeit hat, unsere Big Show zu hören. Wir machen eine ganz kurze Pause.
Ja, aber der Herbert Boaska könnte ja sich dann auch melden und viele andere Spieler, die großartig waren. Ich behaupte einfach, Alaba mit seinen vielen Titeln, mit seinen Champions League-Siegen etc., das ist schon eine Qualität. Die hatte natürlich Hans Kranke auch zu seiner Zeit, wo er das Ganze noch nicht so aufgeblasen war und die Transferpolitik anders war etc. Kranke mit Barcelona damals, das ist ja auch eine eigene Welt gewesen. Aber wir befinden uns 2025. In dieser Hinsicht sind wir nicht politisch korrekt, sondern temporär gerecht.
Ich schau
kurz. Alaba, erfolgreichster österreichischer Fußballspieler aller Zeiten. Das ist, glaube ich, das Einfachste.
Das, so kann man es auch sagen, wenn man von gut und schlecht wegkommen will.
Was soll ich euch sagen?
Um nicht jemanden zu beleidigen.
Nein, ich drehe mich nach links und hier hängt ein Wimpel original aus dem Jahr 1979, wo noch Bilder drauf sind vom FC Barcelona und Hans Krankl ist natürlich drauf. Kurze Pause und dann stürzen wir uns mit Alfred Tatar, mit Martin Konrad und mit Christian Bernhard nach Italien.
Hallo, hier ist Gerhard Samoff von Schalke 04 und ihr hört Sportradio 360.
Ja, die Bitshow 703. Der Alfred Tatar ist am Start, Mami Konrad und Christian Bernhard. Und Christian, ich lese heute vom Kollegen Haselsteiner, was ja ein wunderbarer Übergang ist. Der Alfred sagt, die Österreicher haben Probleme im Sturm. Und der Kollege Haselsteiner von der Süddeutschen Zeitung meint, naja, seit Mario Balotelli haben auch die Italiener ein richtiges Problem in der Sturmspitze. A, siehst du das auch so? Und B, was sind die Hoffnungsschimmer?
Ja, ich wollte vorhin schon, als Alfred das angesprochen hat, die Problematik in Österreich musste ich schon zucken, weil ja, die Problematik, würde ich sagen, haben die Italiener definitiv. Ich würde auch sagen, da kann man den Rahmen auch größer ziehen, wenn man sich zum Beispiel selbst nach Spanien umschaut, bei dieser großartigen spanischen Mannschaft, vielleicht was die Mittelstürmerposition betrifft, ist da auch noch ein bisschen Luft nach oben. Also das ist ein Thema, glaube ich, das einige auch große Nationalmannschaften begleitet. Und die Italiener begleitet das definitiv. Also ob jetzt Mario Balotelli der letzte große war, Stürmer der Italiener, weiß ich gar nicht. Da würde ich vielleicht ein kleines Zeichen dahinter setzen, denn da landen wir halt vielleicht auch wieder bei der Causa. Ich wollte gerade sagen, genau, Balotelli, ja, war halt auch vieles, aber ganz sicher nicht konstant oder verlässlich. Und dementsprechend, ja, das ist ein Thema, das die italienische Nationalmannschaft jetzt schon lange begleitet. Jetzt gibt's in dieser Saison, muss man sagen, gibt's Hoffnungsschimmer, also was einfach aus der Liga-Saison präsentiert wird, nämlich mit Matteo Retegi. So viel zum Thema, weil Martin vorhin ja auch angesprochen hat. Länder schauen sich halt so ein bisschen um, wo sie vielleicht auch noch Spieler irgendwie von ihrem Land überzeugen könnten. Das gehört in Italien halt auch zum Prozedere mit dazu. Also Retegi ist ja gebürtiger Argentinier, ja auch fußballerisch in Argentinien groß geworden, sozialisiert. Und ja, es gibt halt viele argentinische Spieler, die italienische Wurzeln haben. Und da ist das halt auch immer ein bisschen ein Versuch, zum Beispiel, was die Italiener da probieren, da den einen oder anderen von sich zu überzeugen. Zum Beispiel ganz was Aktuelles, Castro, ganz vielversprechender Stürmer von Bologna, der jetzt auch für die argentinische Nationalmannschaft erstmals einberufen wurde, junger Mann. Da heißt es auch, dass Spalletti so ein bisschen probiert, so ja ein bisschen Kontakte herzustellen, um den vielleicht auch noch Italien schmackhaft zu machen. Also ja, dieses Prozedere gibt's auch in Italien. Aber nochmal zurück zur Aktualität. Also Retegi von Atalanta, in der Liga schon 22 Tore diese Saison. Und Moise Kean, Ex-Juve-Stürmer, mittlerweile seit dieser Saison bei der Fiorentina, der da eine richtig starke Saison spielt, der macht Spalletti Hoffnung, weil die verlässlich scoren, weil die wirklich eine sehr, sehr gute Saison spielen. Und die Hoffnung in Italien ist jetzt, dass gerade die zwei vielleicht eben diese Neunerlücke ein bisschen schließen können. Zur Aktualität, Retegi fällt jetzt schon mal für Italien-Deutschland aus. Also quasi, der wird weder heute, also Donnerstagabend im Hinspiel, noch am Sonntag dabei sein. Den hat Spalletti schon wieder nach Hause geschickt, weil er muskuläre Probleme hat. Deswegen werden wir jetzt höchstwahrscheinlich Moise Kean sehen in dieser Rolle. Und mal schauen, wie der sich gegen Deutschland schlägt.
Dieser klassische Neuner, Alfred, gut, Harry Kane ist natürlich das Paradebeispiel, aber dieser klassische Neuner, wenn Spanien ohne Neuner Europameister werden kann, wenn Argentinien, ich versuche mich mal kurz zu erinnern, hatten die wirklich einen klassischen Mittelstürmer, um Weltmeister zu werden? Fällt mir spontan auch nicht ein. Braucht's denn überhaupt noch, Alfred, im Jahr 2025? Oder sollte man sich umso mehr freuen, wenn man dann einen hat wie Harry Kane?
Ja, das ist eine sehr diffizile Angelegenheit, insofern, weil ich den Eindruck habe, dass mittlerweile auf allen Ebenen, also sprich in den Vereinsligen sozusagen, in der deutschen Liga, in der spanischen, irgendwo überall gleiche Spielweisen sind. Das heißt, man hat Spieler, die sich praktisch austauschbar sind, ja. A zu B, B zu C, C zu D, etc., etc., etc. Sprich, diesen klassischen Mittelstürmer, der eben nur dafür da ist, dass er im Strafraum Tore erzielt, das ist ja der Klassiker dran, das war früher immer so, Spieler, die recht wenig gelaufen sind, vor allem defensiv, die einfach gewartet haben, bis sie drangekommen sind im Strafraum, und ich sage nicht Box, weil das ist auch so ein Schmarrn, also im Strafraum dann haben die finalisiert und die haben dann gemacht 32, 41, 39 und so weiter Tore. Harry Kane gehört da heute auch dazu und ist aus meiner Sicht eine gewisse Ausnahme dieser Hinsicht. Daher die Spielweisen, die sich angenähert haben und nicht zuletzt wegen der vielen Transfer-Sachen auf Vereinsebene, wo praktisch alle Nationen in allen Verbänden unterwegs sind. Das heißt, diese Gleichförmigkeit in der Spielausbildung und dann in der Spieleinsetzung bringt hervor, dass es solche klassischen Mittelfeldspieler nicht mehr gibt. Daher braucht man sich nicht wundern. 2025 ist eher etwas ganz Neues, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass Atalanta Bergamo ein Titelkandidat ist in Italien und nicht Juve, dann weiß man ungefähr, wo in die Richtung hingeht. Also es hat sich sehr viel verändert in der Spielart und in der Sache, dass man eben die gleichen Spieler hat. Dann brauchst du einen Mann wie Gasperini, der neue Ideen hat, der neue Sachen bringt und die dann umsetzt und großartig das macht. Auch zum Beispiel Bode Klimt, die in der Europa League völlig überraschen, obwohl die niemand kennt, aber die haben Spieler, die gehen 90 Minuten wie Hunde und das ist eben auch ein Mittel, um erfolgreich zu sein, siehe Atalanta. An die anderen, die großen alten Clubs, ja, verharren auf der Stelle in der Gleichförmigkeit.
Atalanta Bergamo wäre mein sentimentaler Wunsch gewesen, Christian, dass sie die Champions League gewinnen. Das hätte ich so gefeiert wie kaum etwas anderes.
Ja gut, ob sie jetzt die Champions League gewonnen hätten, das wäre, glaube ich, ein langer Weg gewesen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie gegen Brügge weitergekommen wäre, da wäre da noch einiges möglich gewesen, weil die wirklich genau in diesen Mann-gegen-Mann-Duellen, also Hin- und Rückspiel 90 Minuten oder 180 Minuten, wirklich unfassbar unangenehm sind. Und in den letzten Jahren jetzt dagegen, kann man ja mal in Liverpool nachfragen, in Leverkusen nachfragen, bei vielen Großen auch nachfragen, wie schwierig das war. Aber gut, so ist die Champions League. Die hatten da eineinhalb schlechte Spiele, hatten auch ein bisschen Verletzungsprobleme und schwupps, bist halt auch schon draußen, auch gegen Brügge. Das kann halt passieren. Jetzt war der Traum in der Liga eben, ja, im Scudetto halt mitzumischen. Jetzt war diese letzte Niederlage gegen Inter war jetzt schon ein herber Rückschlag, weil jetzt sind es halt wieder 6 Punkte auf Inter und Atalanta hat ein sehr schwieriges Restprogramm. Also, glaube ich, ist schwer vorstellbar, aber ist trotzdem eine wunderbare Geschichte, was Gasperini und Atalanta seit Jahren machen. Ist herausragend, finde ich. Wirklich für mich auch ein Vorbild für ganz viele europäische Clubs. Und dementsprechend mal schauen, vielleicht, also Atalanta ist immer auch eine Serie zuzutrauen, auch gegen anderen großen italienischen Namen. Und die Hoffnung ist, dass Gasperini-Mannschaften waren in den letzten Jahren immer im Frühling raus am stärksten. Also die waren hinten raus, wenn es dann eben über ihre Intensität, ihre Athletik, hatten sie anderen Mannschaften dann oft noch einen Vorteil. Vielleicht können sie da doch noch mit reinschnuppern. Einen kurzen Satz noch, weil es, glaube ich, ganz gut reinpasst. Ich würde sagen, die Serie A hat so ein bisschen erlebt, so ein bisschen eine Renaissance der Neuner, der Mittelstürmer. Denn bis vor 2-3 Jahren war in der Serie A auch, wie in vielen anderen Ligen, ja viel falsche Neun, viel diese, sag ich mal, hybriden Modelle. Aber wenn man sich jetzt die letzten 2-3 Jahre anschaut, also angefangen mit Inter, wo ihr mit Lautaro und Thuram sogar 2 hier am Start sind, dann kannst du hernehmen Napoli jetzt mit Lukaku, Juve mit erst Vlahovic, der jetzt zwar einen schweren Stand hat, gerade aktuell, aber der logisch auch hier lang jetzt der Neuner war, Dovbyk bei der Roma, also geht so ein bisschen, ist ein bisschen eine Renaissance zu merken, dass eben auch Atalanta selbst mit Scamacca, der jetzt verletzt fehlt, aber der auch diese Rolle eingenommen hat, jetzt schlüpft Retegi für ihn in diese Rolle, also man merkt so ein bisschen eine Neuner Renaissance in der Serie A, also irgendwie scheint wieder mehr der Trend ein bisschen in die Richtung zu gehen.
Jetzt ist Gasparini der Name schon gefallen. Martin, Big Picture, die Deutschen spielen also gegen Italien und ich sage euch, wie es ist. Es ist völlig klar, dass die größte Ungerechtigkeit im Weltfußball nach wie vor ist und kann auch nicht übertroffen werden, dass Brasilien 1982 nicht Weltmeister geworden ist, wer sich erinnern kann. Dann kommt da mal lange nichts, aber wenn ich an das 1996er Team der Italiener bei der Europameisterschaft in England denke, damals Coach Arrigo Sacchi, den ich ja verehrt habe, also auch Mailand-Coach war, eben weil er die drei Holländer hatte. Diese Mannschaft hat fantastisch gespielt und hat in der Vorrunde dann Pech gehabt und es ist rausgeflogen. Das war die letzte italienische Mannschaft, Martin, Nationalmannschaft, die mich überzeugt hat. Habe ich da was übersehen? Ich weiß, sie sind zwischenzeitlich Weltmeister geworden.
Ja, also zunächst einmal 1982, finde ich, war die italienische Nationalmannschaft großartig. Und ich konnte die ganze Elf aufzählen. Nicht
ja,
nur den
aber
Ball
sie haben mit einem geschossenen Tor haben sie, glaube ich, die Zwischenrunde erreicht.
Oder was? Ja, ja. Und, nein, das stimmt schon. Gegen Kamerun, gegen Polen und gegen die dritte Mannschaft fällt mir gar nicht ein. Sie haben halt 1-1 und 0-0 und das ist halt irgendwie gegen sich ausgegangen. Aber dann haben sie Argentinien und Brasilien ausgeschaltet. Und dann im Halbfinale Polen und im Finale Deutschland. Ich weiß nicht, waren die überhaupt auf dem Spielfeld? Kann mich nicht erinnern. Also jedenfalls... Das war haushoch und hoch verdient und diese Mannschaft, wo ja nicht einmal mehr alle leben, von Dino Zoff beginnend, also Schirea schon verstorben, Fabrini, Oriali, Antonioni, egal. Großartige Spieler. So, und dann sagst du, na ja, also ich finde 2-6 war das auch nicht so schlecht. 2-12, weil wir heute schon Balotelli erwähnt haben, die waren halt dann fertig nach dem Deutschlandspiel und deswegen waren sie dann gegen Spanier, die in dieser Phase 2-8, 2-10, 2-12 eben herausragend waren sie dann chancenlos. Also ich würde sagen, da war schon auch eine hervorragende Generation dabei. Und jetzt könnte wieder eine entstehen. Also der Teamkoordinator, so wie der neue bei Italien genannt wird, Gianluigi Buffon, ist ja überzeugt davon, dass diese Mannschaft auch imstande ist, in den nächsten Turnieren Großes zu leisten.
Moment, Martin, ist Gianluigi Buffon das, was Ralf Rangnick gerne Sebastian Brödel sein lassen wollte?
Ja, das wird der Christian besser beantworten, wie da genau die Funktion ist. Aber er ist im Verband sportlich aktiv, sagen wir es einmal so.
Christian, was macht der alte Gianluigi?
Ja, ich glaube, die Rolle kann man so ist jetzt schwer quasi in Worte zu fassen. Fakt ist, dass Buffon logisch viel von dem verkörpert, ja, was den italienischen, also die Hoffnung des italienischen Verbands ist, mit einer Figur wie Buffon auch quasi auch auf die Spieler auszustrahlen und Buffon mit seinem positiven Denken, mit seiner Liebe für dieses azurblaue Trikot, quasi, dass er da so als Bindeglied zwischen Öffentlichkeit und Mannschaft dasteht. Und er spricht eben, wird immer wieder logisch vorgeschickt, um zu sprechen. Und er spricht auch viel mit den Spielern, sieht man auch immer wieder, um denen halt einfach klar zu machen, hey, pass mal auf, es ist vielleicht nicht 0815, dieses besondere Trikot zu tragen. Das ist so ein bisschen seine Rolle, dass er einfach ja mit all seiner Emotionalität und mit seiner Leidenschaft A für den Fußball und B dann noch mehr logisch für den italienischen Fußball da sozusagen als gutes Bindeglied quasi fungiert. Das ist seine Ding. Und die schöne Reihe, die Martin ja aufgesetzt hat bei italienischen Mannschaften, die würde ich durchaus auch noch mit einer 2-21er Mannschaft von Mancini fortsetzen, denn ich finde, die hat auch einen sehr, sehr ansehnlichen Fußball gespielt, die Europameister aus England, die vielleicht auch mit ein paar italienischen Klischees zumindest im Ausland gebrochen haben, wo es ja jahrzehntelang hieß, ja gut, Italiener können halt gut verteidigen und die Null stehen lassen. Ich würde sagen, da hat diese Mancini-Mannschaft auch schon im Vorfeld mit den ein, zwei Jahren davor, wo sie, glaube ich, über 30 Spiele ungeschlagen waren und dann halt in die EM rein. Klar, dann auch viele knappe Siege angefangen mit dem Österreich-Spiel, wo es ja aus italienischer Sicht auch schon hätte vorbei sein können, wenn was Arnautovic, Zentimeter abseits, ja. Also so viel zum Thema. Auch ich finde, die Italiener sind zum Beispiel 22, finde ich, da ist die richtige Mannschaft Europameister geworden, aus dem Turnier heraus. Aber diese richtige Mannschaft hätte halt auch dreimal und angefangen mit dem Österreich-Achtelfinale auch schon ausscheiden können. Also so viel zum Thema, dass das halt oft auch wahnsinnig eng ist quasi, was in so einem Turnier halt passiert. Und ja, dementsprechend ist das... bin ich auch ein Freund davon, dass schon auch so Erfolge, finde ich, es wird mir manchmal ein bisschen zu klein gemacht. Also ich bin schon ein Freund davon, zu sagen, dass logisch ist nicht das Ergebnis immer alles, das ist schon klar. Im Fußball geht es eben auch darum, welche Entwicklungen werden angestoßen. Es wird dann sicher auch in der Retrospektive manchmal auch darüber definiert, was eine Mannschaft oder ein Trainer geleistet hat. Aber am Ende, finde ich, ist es schon halt auch ein großer Wert, wenn du es schaffst, große Turniere einfach zu gewinnen. Und dass das halt meistens darüber geht, dass auch sehr viele knappe Spiele dabei sind. Ich glaube, das sollte in Deutschland auch präsent sein, denn die WM 2014 in Brasilien, da haben halt viele das Halbfinale vor Augen, das logisch dieses rauschende Fußballfest war, aber die anderen K.O.-Spiele drumherum waren halt auch alle sehr knapp und dementsprechend würde ich sagen, ist es nie was Negatives, wenn man auch knapp ein großes Turnier gewinnt, sondern spricht eher für die Qualität einer Mannschaft.
2010, Spanien, ich glaube gegen Paraguay war es, Paraguay führt 1-0, vergibt einen Elfmeter zum 2-0. Wenn mir jetzt nicht alles trügt. Alfred, aber das ist doch ein schöner Schluss, zu dem wir vielleicht gekommen sind, dass diese Globalisierung, die von dir vorhin angesprochen wurde, dass sich die Spielertypen immer mehr angleichen, dass man jetzt aber sagen kann, dass durch diese Globalisierung vielleicht von den Italienern nicht zwangsweise Catenaccio zu erwarten ist. Da geht mir doch das Herz auf, Alfred.
Nein, mir nicht, weil Catenaccio, das ist ja auch eine Kunst, super zu verteidigen. Das, was die Italiener in den 60er, 70er, 80ern und so weiter perfekt gemacht haben. Das heißt, du hast gewusst, Italien, boah, denen ein Tor zu machen, eine Katastrophe. Ist England gekommen, hast du gewusst, bumm, Kick and Rush, Ball nach vorn, Kopfballduell, bumm, 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 bumm. Ja, ist Deutschland gekommen, die Rumpelfüßler, die rennen dich nieder. Die Zehnkämpfer, du hast keine Chance konditionell. Das heißt also, alle diese markanten Eigenschaften der jeweiligen Verbände sind verloren gegangen. Daher, ich träne eher schon, als dass ich mich freue.
Moment, aber die Spanier, spielen die Spanier noch so, wie wir es gelernt haben die letzten Jahre? Ich meine, das ist nicht mit dieses ganz große Tiki-Taka, Alfred, aber ich finde schon, das Kurzpassspiel der Spanier hat ein kleines bisschen überlebt.
Ja, hat überlebt und trotzdem dürfen wir eines nie vergessen. Manche Nationalmannschaften werden von einer Spielergeneration geprägt, die es davor und danach nie mehr geben wird. Deutschland kann ein Lied davon singen. Österreich hatte einmal so etwas auch. Und viele Verbände haben sowas. Daher 2008, 2010, 2012 Spanien, das wird es nie mehr geben. Das ist kleine Aspekte von diesem damaligen Wunderteam eigentlich behalten hat, das spanische Team, das ist klar. Und dazu gehört dieses, wie du sagst, teilweise Tiki-Taka.
Gut. So, dann müssen wir jetzt zum Ende kommen, aber das auf Wunsch von Martin Konrad müssen wir auch noch die zweite italienische Liga ansprechen und auch deinen persönlichen Lieblingsverein, Martin, den FC Südtirol. A, ich wusste gar nicht, dass es ihn gibt. B, wusste ich auch nicht, dass der in der zweiten Liga spielt, klarerweise, weil ich es nicht wusste.
Na ja.
Also, was hast du auf dem Herzen? Du sagst, es gibt
nicht mein Lieblingsverein, aber ich finde, das Südtirol verfolge ich natürlich, weil das ja eine Ausnahmesituation ist, dass in der Serie B sind, ich glaube jetzt zweite Saison oder dritte, ich weiß es jetzt gar nicht genau.
Dritter schon,
ja. Dritte, ja. Und ich weiß nur deshalb, weil Thomas Silberberger auch immer sagt, wenn einmal, also Südtirol würde ihn interessieren, ne, den ehemaligen Bartens WSG Tirol Trainer, jetzt auch Miravaca Trainer, also Tiroler. Tiroler halten ja zusammen, egal ob aus dem Norden, Osten oder Süden. Jedenfalls, deswegen Südtirol wird verfolgt und die Serie B hat übrigens, ist ja für mich auch deshalb so faszinierend, denn da gibt's ja nur entweder Kampf um den Aufstieg oder Kampf gegen den Abstieg, denn ja. Ich glaube, Südtirol ist momentan Zehnter und trotzdem nur 3 Punkte vor einem Relegationsplatz gegen den Abstieg oder umgekehrt auch für den Aufstieg. Also es ist faszinierend und zeigt aber natürlich auch, wie dicht das Niveau ist.
Ja, absolut, ja. Martin hat es wunderbar auf den Punkt gebracht. Also ich würde sagen, das ist eine wahnsinnig schwere Liga. Ich glaube, das gibt es ja in anderen Konstellationen auch, dass die zweite Liga ja oft ein bisschen ja nochmal deutlich umkämpfter ist. Und die Unterschiede sind einfach nicht so groß. Und deswegen ist es genau, wie Martin gesagt hat. Also der FC Südtirol war auch bis vor kurzem war noch ganz hinten drin, Vorletzter und so. Jetzt hat er mal bisschen gepunktet und dann bist du schon plötzlich Elfter, aber hast immer noch nur 2 Punkte Vorsprung auf die Relegationsränge. Also es ist wahnsinnig eng, wahnsinnig knapp und ja, für den FC Südtirol ist es logischerweise ja, eine Riesensache überhaupt in der zweithöchsten italienischen Liga dabei zu sein. Vor eineinhalb Jahren haben sie ja sogar Aufstiegsplayoffs gespielt. Es war unvorstellbar, allein der Gedanke, dass der FC Südtirol zumindest rein theoretisch in die Serie A aufsteigen könnte. Da hat dann auch viel gefehlt in den Playoffs, also müssen wir gar nicht drüber reden, das wäre logischerweise nicht die Kragenweite. Aber allein eben, wenn sie es schaffen, drin zu bleiben und da vielleicht noch ein paar Jahre dran zu hängen, dann ist das schon großartig. Und man sieht das halt auch zum Beispiel in der Entwicklung von jungen Spielern, weil gerade so aus dem Südtiroler Raum, also der FC Südtirol hat ein sehr gutes Trainingszentrum, da wird rundherum halt gut gearbeitet und es kommen jetzt halt auch immer mehr junge Südtiroler Spieler, die halt auch in die italienischen U-Mannschaften reinkommen, dadurch, dass sie eben eine gute Ausbildung da bekommen. Und dementsprechend ist das logischerweise eine sehr, sehr gute Geschichte für den Profifußball in Südtirol und Umgebung, der jetzt in den Jahrzehnten davor jetzt nicht gerade die größte Rolle gespielt hat. Genau. Und ein fußballromantischer Satz noch zur Serie B. Allein wenn man sich anschaut, dass bei Pisa, die ein Aufstiegskandidat sind, Pippo Inzaghi Trainer ist, quasi der große Inzaghi-Bruder, wo es nächstes Jahr die Reunion in der Serie A geben könnte, beide Inzaghi-Brüder. Und Achtung, im Kader von Pisa, von Inzaghi, spielt der Sohn von Buffon, nämlich Luis Buffon, der jetzt sein Profidebüt gefeiert hat mit 17 Jahren. Dann würde ich sagen, kommen auch Fußballromantiker da ein bisschen auf ihre Kosten.
Da schwelgen wir jetzt drin in dieser Romantik. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 703. Ganz, ganz herzlichen Dank, Christian Bernhard. Ganz herzlichen Dank, Martin Konrad. Ganz herzlichen Dank, Alfred Tartar. Kurze Pause in der Big Show 703.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 703. Alle zwei Wochen ist er bei mir am Start. Wenn wir so weitermachen, dann wird es ein wöchentliches Vergnügen sein, früher oder später. Mit Sven Heist über die Premier League, über den englischen, aber auch über den gesamten Fußball zu sprechen. Guten Morgen, lieber Sven, nach London.
Freut mich immer wieder. Ah, Jungs.
Jetzt hat der gute Coach Alfred Tartar gerade vorhin, du konntest es natürlich noch nicht hören, Harry Kane auf ein Pedestal gestellt und gesagt, bitte Harry, wechsle deine Staatsbürgerschaft, werde doch Österreicher. Und ich habe mir da gedacht, naja, in Gottes Namen, ich bin immer noch nicht auf den Harry Kane Bandwagon aufgesprungen, weil ich sag bei den Bayern, so viele Tore zu schießen, das überzeugt mich noch nicht, auch weil viele Elfmeter dabei waren. Gut, in der Champions League waren auch, schießt er relativ viele Tore, jetzt gegen Leverkusen hat er getroffen, das war eher rein gemurkst in Leverkusen, zu Hause der Kopfball, keine Frage, grandios. Wie stehst du denn zu Harry Kane? Also wo würdest du ihn einordnen? Ist er wirklich aller oberstes Regal? Ich glaube, wir hatten die Diskussion schon mal, wo du dann gesagt hast, wer Kapitän der englischen Fußballnationalmannschaft ist nah an einem Legendenstatus.
Was mich spontan interessieren würde, Jens, wäre, wen der geschätzte Kollege Tartar gern noch einbürgern würde aus der englischen Nationalmannschaft.
So weit
sind nur Harry Kane oder hat er auch schon die Fühler zu Jude Bellingham ausgestreckt und Declan Rice?
Ja gut, nachdem Erling Haaland ja in Österreich gespielt hat, wird man vielleicht den Erling auch zu uns rübernehmen. Haben wir aber nicht explizit angesprochen. Aber Harry Kane ist eben genau dieser Neuner, dieser Mittelstürmer, den wir Österreicher, ich weiß gar nicht, hat Deutschland jetzt diesen klassischen Neuner, ist Tim Kleindienst dieser Neuner? Den haben halt wenige Nationen und die Engländer haben ihn und sollten sich glücklich schätzen, meinte Alfred.
Das tun sie hoffentlich auch, deswegen spielt, glaube ich, Harry Kane auch jedes Spiel, seitdem er irgendwann mal den Durchbruch in England geschafft hat. Ich glaube, dass er halt international deswegen ein wenig unterschätzt ist, weil er halt nicht die Attitüde eines Neuners hat. Auf dem Platz schon, aber nicht außerhalb. Wenn du mal die anderen Top-Stürmer in der Welt durchgehst, zum Beispiel bei Kylian Mbappé, dann ist das Auftreten natürlich mit sehr viel mehr Glamour und Extrovertiertheit versehen. Das hast du bei Harry Kane nie erlebt in all den Jahren. Das ist ein absoluter Musterprofi. Der führt mit seinen Taten. Der führt dadurch, dass er der Erste ist, der nach einem Champions League aus im Viertelfinale am nächsten Tag auf dem Trainingsplatz erscheint. Das ist Harry Kane. Aber Harry Kane ist nicht derjenige, der verbal die großen Ansprachen halten würde. Insofern glaube ich, dass er dann hin und wieder natürlich auch mal nicht diese Aufmerksamkeit genießt, die ihm eigentlich aufgrund seiner sportlichen Leistungen gebührt. Wenn du das in Bezug auf die Nationalmannschaft nimmst und auch auf sein großes Ziel, endlich einen Titel zu gewinnen, möglichst diese Weltmeisterschaft, dann glaube ich, ist Harry Kane nicht derjenige, der sagt, Leute, hier geht's lang und dann folgt er mir alle. Weil Harry Kane ja den Weg zum Titel selbst nicht kennt. Sondern er braucht dann jemanden, der ihm den Weg zeigt. Aber er kann dann derjenige sein, der den Weg frei macht durch seine Tore. So würde ich das interpretieren. Und ich glaube, dass es ein mehr als nur nachvollziehbarer Zug zum Beispiel von Thomas Tuchel ist, dass er jemanden wie Jordan Henderson jetzt wieder zurückholt in die Nationalmannschaft, weil er genau Harry Kane in diesen Punkten ergänzen kann, in denen er vielleicht dann nicht diese Ausstrahlung hat, die vielleicht eine Mannschaft benötigt. Aber sportlich guckt ihr all die Tore an. Ich glaube, das würde ich nicht nacherzählen. Das, was er da sportlich leistet, ist à la Bonheur und vor allem über so einen langen Zeitraum. Weißt du, das nicht nur ein oder zwei Jahre zu schaffen, sondern in den allerhöchsten Ligen in Europa Jahr für Jahr, Jahr für Jahr und das mal 10. Große Qualität.
Du sprichst Thomas Tuchel an. Der hat seinen ersten Kader jetzt für die Engländer bekannt gegeben. Dazu kommen wir gleich. Jetzt sagst du, Jordan Henderson hat er zurückgeholt. Ist denn aus deiner Sicht, Sven, weil er natürlich durch seinen Wechsel zu Real Madrid ein gewisses Siegergehen mitbekommen hat, obwohl er erst ganz, ganz kurz dort ist, aber ist in dieser Hinsicht, den irgendjemand den Weg zum Titel zu zeigen, Jude Bellingham auch schon jemand oder ist der Jude noch ein kleines bisschen zu jung?
Ein kleines bisschen zu jung. Ein, zwei Jahre mehr würden ihm da schon gut tun. Jordan Henderson, 34, der hat damals Liverpool zur Premier League Meisterschaft geführt, dann auch zum Champions League Titel als Kapitän. Das ist derjenige, der auch dieses, der das nach außen ausstrahlt. Ich glaube, dass Bellingham das nach innen weiß, wie der Weg zum Titel geht. Aber er, glaube ich, kann nicht die ganze Mannschaft mitreißen. Das hast du ja auch gesehen im vergangenen Sommer bei der Europameisterschaft. Er ist derjenige, der dann vielleicht durch diese Real Madrid-Aura den Glauben hat, ich kann auch noch in der 94. Minute zur Not dann per Seitfallzieher das entscheidende Tor erzielen. Das, glaube ich, trägt er in sich. Aber ich traue ihm noch nicht zu, dass er in der Lage wäre, so eine ganze Bürde einer Nation, einer ganzen Mannschaft zu tragen. Das ist ein bisschen viel von ihm verlangt. Und ich meine auch während der Europameisterschaften Anzeichen gesehen zu haben, dass ihn das ein bisschen überfordert. Wenn du dann dich an die eine oder andere Aussage erinnerst, der hat sich ja dann körperlich schon sehr müde gefühlt und auch mental natürlich ausgelaugt mit all dem Fokus, der auf einmal auf ihn hereingebracht ist. Dann erinnerst du dich an den Werbespot mit Adidas, die ihn da schon als Heldenfigur glorifiziert haben. All das hat ihm wahrlich keinen Gefallen getan. Insofern tut diese englische Nationalmannschaft gut daran, diese Führungsaufgabe auf möglichst viele Spieler zu verteilen und auch auf unterschiedliche Charaktere, unterschiedlichen Alters. Und je mehr du davon hast, umso besser ist es am Ende. Es wäre schade für England, sich da auf ein, zwei Spieler zu reduzieren, weil man ja das Potenzial hat, es auf viele Schultern verlagern zu können.
Wir haben vor zwei Wochen das letzte Mal gesprochen. Damals hast du ja auch die Aussicht gehabt auf diese erste Pressekonferenz von Thomas Tuchel, wo er seinen Kader bekannt gibt. Es sind ein paar neue Gesichter dabei, die ich natürlich überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt habe. Gibt es jetzt wirklich auch für dich persönlich eine ganz, ganz große Überraschung in diesem ersten Kader? Die Engländer spielen morgen gegen Albanien, beginnen schon mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026.
Wenn du jetzt von Überraschung sprichst, dann würde ich fast behaupten, Tuchel's coming home. Das ist dann für mich tatsächlich die Überraschung. So aufgeräumt, wie ich ihn da bei dieser Pressekonferenz und jetzt auch in den vergangenen Tagen erlebt habe, das konnte ich jetzt so nicht erwarten. Da hast du das Gefühl, dass jemand tatsächlich sein Zuhause in England hat und nicht in Deutschland. Der Mann geht hier auf im englischen Fußball. Das hat man schon vorher ahnen können, aufgrund der Wertschätzung, die er genießt, aber ich glaube, diese Aufgabe bedeutet ihm sehr viel. Und ich glaube, so wie die Mentalität der Engländer ist, so wie hier Fußball gespielt wird, so wie die Spieler die Kabine drauf sind, so wie er sich jetzt seine Mannschaft zusammenstellen kann, ist das ein Paradies für ihn. Und so verkörpert er es. Und so kommt er auf mich rüber. Und das ist natürlich extrem schön zu sehen. Und ich glaube, das färbt auch diese englische Nationalmannschaft ab. Und wenn du diesen englischen Spielern momentan zuhörst, also jeder spricht immer nur von Thomas Tuchel und der Aura und der Begeisterung, die er mitbringt. Und das kann man absolut nachvollziehen. Also wenn du ihm zuhörst, dann kann es dir schon passieren, dass du dann an seinen Lippen hängen bleibst, schon ein paar Minuten länger als zu der ursprünglich geplant hat. Weil natürlich einfach eine Persönlichkeit dasteht, weil er einen sehr guten, charmanten Humor hat und weil er natürlich auch einfach hier diesen Respekt genießt. Hier ist er nicht derjenige, der vielleicht dem Zerwürfnis der Borussia Dortmund und Bayern München dann aus der Tür gegangen ist. Und hier ist er derjenige, der den FC Chelsea unverhofft zum Champions-League-Titel geführt hat. Hier ist er derjenige, der Paris Saint-Germain in einer ganz schwierigen Situation mit einem schwierigen Kader über Jahre hinweg sehr erfolgreich geleitet hat. Hier ist er derjenige, der insgesamt 11 renommierte Titel gewonnen hat. Hier ist er derjenige, der fast auf einer Stufe mit Carlo Ancelotti, Pep Guardiola und Jürgen Klopp steht. So, und wenn du das natürlich hörst, dann gibt dir das natürlich auch Selbstbewusstsein. Und genauso kommt er momentan rüber. Das, was er da in Form seiner Nominierung gemacht hat, ist aus meiner Sicht ein cleverer Weg von ihm. Zum einen zu sagen, ich versuche die Hierarchie und die Mannschaftsstruktur seines Vorgängers Gareth Southgate beizubehalten, weil ich glaube, dass Southgate dort einen exzellenten Job getätigt hat. Und gleichzeitig zu sagen, okay, meine Ideen versuche ich über die Spielweise zu implementieren. Natürlich hören die Leute in England es gerne, dass er vorhat, englischen Fußball mit der Nationalmannschaft spielen zu lassen. Denn das, was Southgate gemacht hat, ging ja eher in eine andere Richtung. Das war ja schon sehr taktieren, sehr abwarten, sich auch sehr vielleicht an Frankreich ausrichten, die mit diesem Stil große Erfolge gefeiert haben. Tuchel will da, geht her und sagt, so spielt in der Premier League. Wenn ihr das dort macht, dann lasse ich das auf die Nationalmannschaft übertragen. Ganz so plump wird es nicht werden. Dafür ist Thomas Tuchel viel zu geschickt und zu intelligent. Er wird dann schon die ein oder andere Kniffe mit einbauen. Aber vom Prinzip her kann ich dem total folgen. Und diese Mischung macht England sicherlich sehr attraktiv.
Hat denn Thomas Tuchel, wie jeder andere Nationaltrainer, es ist ja nicht nur Tuchel selbst, aber hat er denn während einer laufenden Saison die Vorbereitung auf ein großes Turnier ist ja was anderes, wo man wirklich dann mehrere Wochen zusammen ist. Aber hat denn Thomas Tuchel, wenn du sagst, er möchte den Fußball spielen lassen, der auch in der Premier League gespielt wird, hat er genug Zeit, um das zu implementieren, was er möchte?
Ich glaube, das muss er gar nicht implementieren, weil das machen die ja jede Woche, die Spieler.
Okay.
Also er will von denen genau den Fußball haben, den sie mit ihren Mannschaften ohnehin in der Premier League abliefern. So habe ich das zumindest verstanden. Die entscheidende Frage ist dann vielmehr, lässt sich denn englischer Fußball auch in einem Jahr bei der WM 2026 in Amerika, Mexiko und Kanada aufgrund der klimatischen Bedingungen durchführen. Also ja, wenn du dann Achtelfinale in Houston spielst und es hat dann 35 Grad, dann weiß ich nicht genau, ob der englische Fußball genau das ist, was du dann an diesem Tag benötigst. Aber ich glaube, dass Tuchel das sehr wohl im Hinterkopf hat und dann entsprechende Maßnahmen auch übertragen wird auf seine Mannschaft. Aber die Grundidee zu sagen, hey, wir sind England, wir haben hier ein Sammelsurium an Spielern, die es kein zweites Mal auf der Welt gibt. Wir spielen so Fußball, wie es hier zu unserem Land und zu unserem Charakter passen. Und wir fangen hier nicht an zu versuchen, italienische Ideen einzuimplementieren oder deutsche oder spanische. Das ist für mich ein kluger Ansatz. Und das ist natürlich auch das, was sich die Menschen irgendwo erhofft haben, nach dem Fußball von Gareth Southgate, der halt sehr aufs Ergebnis orientiert war. Dementsprechend kann ich das total nachvollziehen, wie sich das dann tatsächlich entwickelt, wird sich jetzt bei der Weltmeisterschaft zeigen. Denn diese WM-Qualifikation, glaube ich, taugt am Ende nicht dafür, um zu überprüfen, ob die Ideen von Thomas Tuchel aufgehen. Dafür ist England dann zu sehr Favorit. Aber ich glaube, es geht darum, mit einer guten Stimmung, mit einem guten Grundgefühl nach Amerika zu fahren. Und englischer Fußball für eine englische Nationalmannschaft. Das hört sich doch wieder an, oder?
Das ist, ich meine, gut, ich habe große Sympathien für die Engländer und ich sage euch, wie es ist. Ich habe auch große Sympathien für Thomas Tuchel. Ja, ich weiß, der ist schwierig, aber ich mag schwierig, weil nur Leute, die schwierig sind, die bringen auch was weiter, die wollen was verändern. Und alles, was mir auch Markus Gaub immer erzählt hat, der die Pressekonferenzen übersetzt hat, damals noch bei Bayern. Ja, ich und er hat neben meinem Sohn Paddel gespielt, also was soll ich euch sagen? Ich bin im Tuchel-Camp. Lass uns, Sven, jetzt wo ein kleines bisschen Zeit ist, aber vielleicht auch noch ganz kurz in die Premier League schauen. Und wenn man jetzt hier so eine Zäsur hat, ungefähr alle Mannschaften sind bei gleich vielen Matches. Newcastle hat ein Nachtragsspiel, wenn sie das gewinnen sollten, dann sind sie vor dem FC Chelsea Vierter. Aber lass uns mal vielleicht mit Brighton, Hove and Albion beginnen. Fabian Hürzeler ist dort als Coach gekommen. Ist diese Bilanz bis jetzt Platz 7 in Schlagdistanz, also eigentlich nur einen Sieg hinter den Champions League Plätzen, ist das ein überragendes Arbeitszeugnis? Ist es das, was man erwarten durfte aufgrund des Kaders? Wie schätzt du Die ersten, ja, 29 Spiele sind es ja schon von Fabian Hürzeler in der Premier League ein.
Sie sind da, wo sie hin wollten. Sie wollten die erweiterte Elite des englischen Fußballs herausfordern. Sie wollen um die Champions League und die Europa League mitspielen und all genau diese Dinge sind momentan möglich. Und nicht zu vergessen, sie stehen im FA Cup Viertelfinale. Meines Erachtens sind da jetzt nicht mehr so viele Top-Mannschaften mit dabei. Sprich, der Weg, eventuell einen Pokal zu gewinnen in dieser Saison, das trifft nicht nur für Brighton zu, sondern auch für Fulham und Crystal Palace. Mhm. Der ist so groß wie nie. Insofern würde ich mal sagen, ist diese Ausgangslage, die du Mitte März hochfinden kannst, nahezu ideal für Brighton. Was sie daraus jetzt machen, das ist natürlich die entscheidende Frage. Ist dieser junge Trainer, ist diese junge Mannschaft in der Lage, jetzt den Druck standzuhalten, wenn man auf einmal Ziele in relativ naher Distanz hat? Oder fangen sie dann doch an zu wackeln? Wie reagieren sie im nächsten Ligaspiel gegen Aston Villa, gegen den direkten Konkurrenten um diese Europapokalränge? Hilft ihnen da diese Unerfahrenheit? Spielen sie da unbekümmert drauf los? Oder ist es dann doch umgekehrt, dass Aston Villa von der Erfahrung profitiert hat und Brighton nervös wird? Momentan, glaube ich, sind sie in der Zeitleiste genau da, wo sie sich wahrscheinlich auch selbst sehen. Sie haben immer wieder Erfolge erzielt in der Saison, sie haben gleichzeitig die Rückschläge gehabt und sie haben sich durch nichts aus der Bahn werfen lassen. Und das alleine ist schon mal ein Kompliment für den Trainer, der hier seine erste Premier League-Saison absolviert und übrigens auch seine erste Erstliga-Saison. Also es ist ja nicht so, dass er in der Bundesliga schon mehrere Jahre Erfahrung gesammelt hat. Es war ja nur der Aufstieg mit St. Pauli in Anführungszeichen. Insofern, er macht auf mich einen sehr guten Eindruck, weil wichtiger als die Siege sind ja meistens immer die Niederlagen. Und wenn du dir dann Niederlagen anguckst, wie das 0 zu 7 in Nottingham oder das 2-4 in Chelsea in der Hinrunde, dann fragst du dich, was nimmt eine Mannschaft, was nimmt ein Trainer daraus mit? Und die haben dann immer mit einer Erfolgsserie reagiert, weil offenbar war den Hürzeler die richtigen Schlüsse daraus gezogen hat. Und ich finde, dass die Balance der Mannschaft zwischen Offensive und Defensive besser geworden ist. Und ich glaube, dass auch diese Niederlage in Nottingham nochmal so einen Warnschuss war. Da waren sie auch natürlich sehr offensiv ausgestellt und Nottingham wollte eigentlich sie nur auskontern. Und genau in diese Falle sind sie reingelaufen. Und ich glaube, sie lernen daraus, passen das dann an und finden dann für sich einen Weg, wie sie das in Zukunft besser gestalten. Ich glaube, sie sind einer der Anwärter auf diese Europapokalränge. Entscheidend ist natürlich dann am Ende, wozu es führt. Aber momentan sind sie gut in der Zeit.
Ja, und da finde ich natürlich ein Auswärtsremis bei Manchester City. Ist das dann genau diese Anpassung, diese Adjustments, wie man so schön sagt, die da funktioniert haben? Weil, gut, Manchester City in diesem Jahr wissen wir alle. Nicht das Manchester City der letzten Jahre, aber gratis geben die ihre Punkte ja auch nicht ab.
Schau, in der Hinrunde haben die 2-4 bei Chelsea verloren. Da gab es 4 Gegentore innerhalb von 20 Minuten. Und kurz danach kam das Heimspiel gegen Manchester City. Und gegen Chelsea haben die an der Mittellinie verteidigt und gegen Manchester City gucke ich hin und auf einmal sind sie da 20 Meter tiefer. So, und wenn du danach fragst, dann sag mal, das war kein Zufall, dass sie da tiefer verteidigt. Nee, war kein Zufall. Das haben wir genauso geplant. Aber ohne großes Pferd in der Öffentlichkeit. Da siehst du, was für eine Cleverness dahinter steckt. Und du sagst 2-2 gegen Manchester City. Eigentlich hätten sie es gewinnen müssen, um ehrlich zu sein. Jetzt, wenn du dir die Chancen anschaust, dann wäre das 3-2 für Brighton mehr fällig gewesen als für Manchester City. Vielleicht ist es dann am Ende ein bisschen zu viel des Guten gewesen, weil rechne mal 2 Punkte dazu und dann hast du mir gerade eben schon gesagt, wie sie stehen würden. So, dann wäre die Aufmerksamkeit noch viel mehr aufzeigen. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass es Fabian Hürzeler und dem Club gut tut, dass sie an der Südküste positioniert sind in England und nicht in London und auch nicht in Manchester, weil hin und wieder hast du auch mal einen Tag mehr Ruhe am Meer da unten und kannst mal durchatmen als wenn die ganze Zeit die englische Presse auf die Pelle rückt, was ja in Manchester, Liverpool und London durchaus der Fall ist. Insofern, lass sie da unten arbeiten und ich glaube, so würde ihnen das am besten gefallen und dann am Ende gucken, was dabei herauskommt. Druck haben sie nur dahingehend, dass sie selber die Ambition haben, nach vorne zu kommen. Aber von der Öffentlichkeit wird niemand von Seiten erwarten, dass sie nächstes Jahr Champions League spielen.
Einen habe ich noch, die Vertragsverlängerung, die bei diversen sozialen Medien schon verkündet wurde, die Vertragsverlängerung von Oliver Glasner bei Crystal Palace. Schützt sich Crystal Palace da ein kleines bisschen, du hast es ja auch ein, zwei Mal hier schon erwähnt, sollte ein, unter Anführungszeichen, größerer, ambitionierterer Club kommen, dann eine schöne Ablösesumme für Oliver Glasner zu bekommen oder siehst du wirklich jetzt auch mittelfristig die Zukunft von Glasner bei Crystal Palace?
Kann sich Crystal Palace so schnell entwickeln wie Oliver Glasner das momentan gut?
I don't know.
Ich fürchte, dass Glasner seinem Verein ein paar Schritte überlegen ist oder ein paar Schritte weiter vorne ist als der Verein. Insofern bislang hat Crystal Palace immer den Kurs gefahren. In dem Moment, wo ein Verein mit viel Geld gekommen ist, hat man das Geld dann genommen und auch aus guten Gründen. Dieses Ziel hat man dann erstmals in der vergangenen Saison etwas verändert, indem man das nur auf die Spieler gemünzt hat. Den Trainer hat nur mal kurzerhand unverkäuflich gemacht und ist da offenbar auch auf ein sehr gut dotiertes Angebot vom FC Bayern nicht eingegangen. Kann man das auf Dauer durchhalten, wird sich halt dann daran zeigen, wie die Planungen von Oliver Glasner sind. Wenn tatsächlich hier nochmal ein Spitzenklub aus der Premier League kommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Glasner da zweimal hinhören wird, weil das, was er momentan leistet bei Crystal Palace, das kriegen natürlich alle anderen Vereine auch mit. Das sind nicht nur wir beide jetzt. So, und das ist auch vollkommen zu Recht. Und stell dir mal vor, er würde Crystal Palace sogar zu diesem FA Cup Sieg führen. Soweit will man nicht denken, aber es sind halt nur noch 3 Spiele und das ist im Bereich des Machbaren. Und momentan sind sie in der Premier League so positioniert, dass sie auf eine Rekordsaison hinauslaufen. Wenn der Verein ihnen garantieren kann, dass sie die besten Spieler halten und vielleicht sogar noch ein paar dazu bekommen, dann kann ich mir vorstellen, dass Oliver Glasner sagt, ich fühle mich wohl hier, lass uns das nochmal ein Jahr weitermachen oder 2. Wenn das allerdings im Sommer wieder so abläuft wie im Vorjahr, dass auf einmal seine 3, 4 besten Spieler wegbrechen und die Neuzugänge dann erst zum Transferschluss kommen und dann noch ein paar verletzt sind und er sich dann nach ein paar Spieltagen wieder auf dem 18. Tabellenplatz oder in England 20. Tabellenplatz wiederfindet, dann können wir schon vorstellen, dass er mal an die Tür von Steve Parrish klopft und sag mal, wie viel Geld wollt ihr nochmal für mich haben, damit ich gehen kann. Momentan halte ich das für schwer zu prognostizieren. Ich glaube, dass beide Seiten miteinander sehr zufrieden sind. Aber der Verein, davon bin ich überzeugt, wird sich weiterentwickeln müssen und zwar schnell, um mit dem Renommee mitzuhalten, das Oliver Glasner sich jetzt schon in England aufgebaut hat.
Das schätze ich so, auch an Oliver Glasner. Er fängt immer ein bisschen langsamer an, egal wo er war, in Wolfsburg, in Frankfurt, jetzt bei Crystal Palace, aber er scheint ein richtig, richtig, richtig guter Trainer zu sein, der die Mannschaft halt einfach, jede Mannschaft nach einer gewissen Zeit einfach besser macht. Finde ich fantastisch. Gut. Sven, ich danke dir wie immer sehr herzlich. Ich gehe davon aus, du wirst mindestens das Heimspiel der Engländer gegen Albanien sehen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf. Kurze Pause in der Big Show 703. Danke, Sven.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
Big Show 703. Weiter geht es mit dem Handball. Gerade haben wir 2 Länderspiele, über die wir gleich sprechen werden, hinter uns. Und es stehen Spitzentuelle an in der Handball-Bundesliga. Und das zu besprechen ist zum einen am Start Uwe Semrau. Servus, Uwe.
Servus.
Und der Götzi, Markus Götz, servus.
Grüß euch.
Ich habe 120 Minuten Handball Deutschland gegen Österreich und umgekehrt gesehen. Uwe, erstes Spiel unentschieden ausgegangen. Die Österreicher haben das gefeiert, als ob sie Weltmeister geworden wären. Kann man vielleicht begründen mit dem Spielverlauf, weil sie, glaube ich, maximal mal 4 Tore hinten waren. Unentschieden dann gut. Das zweite Spiel haben die Deutschen klar gewonnen. Was haben wir gelernt, Uwe, aus diesen beiden Spielen, außer dass Andreas Wolf die Deutschen zumindest im ersten Spiel im Spiel gehalten hat?
Nichts, hätte ich fast gesagt.
Ja,
es haben ja ein paar Leute gefehlt, also der wahre Leistungsstand kam da jetzt nicht raus. Gleichwohl, ohne deinen Landsleuten jetzt zu nahe zu treten, war es natürlich schon ernüchternd, das erste Spiel, wie das gelaufen ist. Das hat man ganz gut repariert, diesen Eindruck in der zweiten Partie. Aber ich würde mal sagen, Mund abputzen und gut ist es.
Ja, Götze, also ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast. Also bei Österreich hat
sehr wenig.
Ja, ich beschreibe nur, bei Österreich hat Nikola Bilic gefehlt. Das ist meiner Ansicht nach neben Hutecek natürlich schon der wichtigste Mann. Aber
ja, klar.
Juri Knorr hat nicht gespielt, Renas Uschins hat nicht gespielt bei den Deutschen unter anderem. Also ich neige fast zu Uwes Analyse 0.
Wie meinst du mit null, also was man gelernt
null
hat?
Null Erkenntnisse. Außer, dass Andreas Wolf großartig ist. Das muss ich
nicht. Ja, also unter den Umständen. Also, wenn von der ersten Rückraumachse, das gilt jetzt auch für eine Mannschaft wie Deutschland, die ja schon den Anspruch haben muss, auf allen Positionen mindestens top, doppelt besetzt zu sein. Trotzdem, wenn von der ersten Rückraumachse zwei nicht mit dabei sind, also Knorr und Uschins, dann hast du einfach eine andere Gemengelage. Und da wird's dann etwas schwieriger mit der Bewertung. Grundsätzlich, was ich mitgekriegt habe, was ich gesehen habe, zentrale Fragen bleiben weiterhin offen. Ja? Also zum Beispiel, was mit dem konsequenten Tempospiel ist. Und mit, wie soll ich sagen, mehr Spielwitz, ja, mehr ja. Überraschungselemente im Angriff. Boah. Aber nochmal, ich bin bei Uwe. Mund abputzen weiter. Gucken wir mal. Aber ich hab schon, das möchte ich noch anfügen. Ehrlich gesagt habe ich große Zweifel, dass wir in der Konstellation uns massiv weiterentwickeln bis 2027, wo wir ja bei der WM im eigenen Land um den Titel mitspielen wollen.
Moment, Konstellation meinst du Alfred Gislason?
Ja, schon. Sage ich ganz offen. Ich höre einfach so viel, was mich da skeptisch macht. Ich habe, also das weißt du ja, wir haben ja mal zusammen ein Interview hier.
Ja, natürlich.
Ja? Ich schätze Alfred als Typ und natürlich auch für das, was er geleistet hat als Trainer, über alle Maßen. Aber es ist ja immer eine Frage der Konstellation. Und Alfred hat natürlich seine größten Erfolge gefeiert mit dem SC Magdeburg, mit dem THW Kiel. Da hat er fertige Superstars gehabt. Da musst du nicht so viel kommunizieren. Da regelt die Mannschaft auch selbst das eine oder andere. Und da kann er natürlich dann, oder konnte auch in der Vergangenheit mit seiner absoluten Autorität, sagen wir mal, mit minimalinvasiven Maßnahmen entscheidend beitragen. Aber ich glaube, dass diese Mannschaft, mit vielen jungen Spielern, die braucht ganz viel Kommunikation und Führung. Und das mit der Kommunikation, das ist nach allem, was ich so höre, so eine Sache. Also
Uwe, hörst du Ähnliches?
Ich höre nicht so viel wie Götzi, aber Götzi ein bisschen einschränkend. Er hat ja auch mit anderen Vereinen Erfolge gehabt, wo es teilweise auch wirklich darum ging, junge Spieler zu entwickeln. Mit Gummersbach und mit Magdeburg, da waren ja auch ein paar Junge dabei. Also das würde ich ein bisschen eingeschränkt sehen. Aber natürlich war es so, dass er mit Kiel einfach nur die Schachfiguren an den richtigen Platz gestellt hat und dann hat das funktioniert. Vielleicht müssen wir das Pferd von der anderen Seite aufzäumen und es wäre halt gut, wenn vorher schon so gearbeitet werden könnte, dass unsere Zweit-, Dritt- oder Viertbesetzung genau den gleichen Stiefel spielt, wie die erste Besetzung spielen sollte und wir dann wirklich auf ein ganzes Arsenal von Spielern zurückgreifen können, die eben mal dieses schnelle Spiel nach vorne, was ja viele Bundesliga-Vereine können, natürlich ganz anders strukturiert mit den Mannschaften, in denen sie das tun, mit denen wir das durchziehen könnten, egal wer auf der Platte steht. Ne? Und vielleicht ist das der Ansatz, den man natürlich langfristiger braucht, um eine gute Nationalmannschaft zu haben. Und ob Alfred Gislason junge Spieler weiterentwickeln kann in dem begrenzten Raum und der Zeit, die er zur Verfügung hat, das mag ich sehr bezweifeln. Und deswegen ist natürlich, da hast du wieder recht, und dann komme ich zurück, in diesen kurzen Flächen, die die Nationalmannschaft besetzt, ist umso wichtiger, dass du die richtigen Dinge tust. Und von daher muss ich Götzi dann auch Recht geben. Es gibt aber ein oder zwei Ebenen dahinter, die auch beackert werden müssen.
Ganz kurz, um das zu präzisieren. Also grundsätzlich ist es ja nicht die Aufgabe eines Nationaltrainers, Spieler weiterzuentwickeln, weil er viel zu wenig Zeit dazu hat. Das muss in den Vereinen passieren. Aber er muss die Mannschaft weiterentwickeln. Und dazu braucht es entsprechende Kommunikation. Das ist ja auch eine Typenfrage. Und ich in keinster Weise, Uwe, weil du das nochmal zu Recht aufgeführt hast, will ich Gislason für seine Arbeit in der Vergangenheit, ich will ihn in keinster Weise kleinreden. Hast du vollkommen recht mit dem, was du gesagt hast.
Ich sage nur, dass ich auch aus der Mannschaft nicht zum ersten Mal gehört habe, dass sich da manche Leute ja mehr Kommunikation. Nein, es geht, worum geht es da, wenn ich sage Kommunikation? Um eine ganz klare Aufgabenstellung. Ja? Was habe ich zu tun in welcher Situation? So, und ja, da habe ich einfach Fragezeichen. Und das, weißt du, das ist jetzt, da geht es jetzt überhaupt nicht um diese Länderspiele gegen Österreich, sondern das ist etwas, was schon seit einiger Zeit auf dem Tisch liegt. Ich hoffe, ich täusche mich.
Ja, spannend. Ich meine, ja, Themenwechsel. Apropos Bundesliga. Uwe, es geht los. With a bang, wie wir Franzosen sagen. Eigentlich heute Abend schon, wo der Tabellenführer Melsungen nach Hamburg muss. Und dann haben wir Flensburg gegen Kiel am Samstag, wie ich festgestellt habe, sogar im frei empfangbaren Fernsehen. Und morgen Magdeburg gegen die Füchse.
Und heute Hannover gegen Löwen gegen Hannover ist heute auch noch.
Um Gottes Willen. Das ist das, wie konnte das? Das habe ich, übersehen. Das ist ein Wahnsinn.
Vier Brecher, wirklich. Ja, vier Brecher.
Ja, ich finde HSV gegen Melsungen auch nicht uninteressant.
Ja, das habe ich ja mit drin. Also HSV, okay. Melsungen, Löwen, Hannover, Kiel, Flensburg oder Flensburg, Kiel und Magdeburg, Berlin.
Ja, da scheppert's.
Da scheppert's, Freunde.
Melsungen hat in Berlin verloren, hat in Magdeburg verloren. Beides keine Schande, Uwe. Aber ist es heute ein Must-Win in Hamburg, um dann wirklich um die Meisterschaft mitzuspielen?
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist alles zu erklären gewesen. Sie haben eine ganze Schulklasse voll Verletzte und jetzt müssen sie aber liefern und haben jetzt gezehrt von dem Vorsprung. Ist ja auch legitim, wenn du dir den vorher arbeitest und hast dann ein paar Auswärtsspiele, wo es eben mal schief gehen kann. Aber jetzt, das ist eine Mannschaft, die müssen sie schlagen, wenn sie bis zum Ende vorne dabei sein wollen.
Und das wird schwer genug. Da ist heute so eine Mannschaft, gerade auch zu Hause, dem ich in so einem Spiel auch eine Überraschung zutraue. Es ist immer so, die alle haben auch ein paar Verletzungen oder haben ein paar Verletzungen. Da setze ich mal kleinere Fragezeichen. Aber wenn da am Ende ein knapper Sieg für den HSV gegen Melsungen steht, dann haut mich das nicht aus dem Sitz.
Okay, das ist heute Abend. Dann heute Abend, wie Götze auch sagt, die Löwen in Hannover, Hannover bei den Löwen.
Ja.
Und morgen dann, Götze, Magdeburg gegen die Füchse. Jetzt in meiner jüngeren Erinnerung, ich kann mich nicht erinnern, dass die Füchse so oft gegen Magdeburg gewonnen hätten und dann schon gar nicht auswärts in Magdeburg. Also werden da die Verhältnisse zurechtgerückt, unter Anführungszeichen.
Die Verhältnisse zurechtgerückt.
Ja, so ein bisschen in den letzten Jahren.
Also wenn die Verhältnisse zurechtgerückt werden, dann gewinnt der SCM dieses Spiel.
Ja, meine ich ja.
Weil der
SCM.
Die alles überragende Mannschaft in den letzten drei Jahren war. Ja, also, das ist natürlich schon, ich freue mich drauf, ich werde dort sein morgen. Das ist natürlich schon wieder mal eine besondere Gemengelage. Was mich tatsächlich überrascht hat, als ich mich jetzt in den letzten Tagen mit dem Spiel beschäftigt habe, die Füchse spielen, weiß ich nicht, ich glaube, die 18. Saison in der Handball-Bundesliga und haben insgesamt eine positive Bilanz gegen Magdeburg. Ist aber auch wurscht, weil der SCM ja ganz unterschiedliche Leistungsstärken hatte in der Mannschaft. In den letzten Jahren hat Magdeburg schon mehr gewonnen. Aber jüngere Vergangenheit war es relativ, also die allerjüngste Vergangenheit war relativ ausgeglichen. Hinspiel ging unentschieden aus. Beim Supercup vor der Saison haben die Berliner knapp gewonnen. Also ist aber auch wurscht. Ich meine, das Spiel fängt von vorne an, wie wir wissen. Ja. Magdeburg macht auf mich den Eindruck, als wäre es drauf und dran, wieder das Magdeburg der letzten drei Jahre zu werden. Und deswegen ist der SCM für mich leichter Favorit. Man darf sich auch nicht blenden lassen von diesem Tabellenstand. Die haben drei Nachholspiele und zwar gegen drei Gegner, wo sie klarer Favorit sind. Ich gehe davon aus, dass sie die alle gewinnen und dann sind sie punktgleich mit den Füchsen und dann ist es das Spiel Zweiter gegen Dritter und dann ist es sozusagen das Ausscheidungsspiel um den ersten Verfolger für die, also nach der MT-Melsung. Und wenn die Melsung verlieren sollten in Hamburg, also ich spinne jetzt ein bisschen, aber es ist ja so, dann wäre quasi der Sieger dieses Duells, wenn alles normal wäre, wenn alles gespielt wäre, wenn alles so gelaufen wäre, wie ich das jetzt gerade skizziert habe, neuer Tabellenführer. Also wovon reden wir? Das ist natürlich ein Megaspiel. Wo ich aber die Chance für die Füchse sehe, also wir haben ja jetzt jahrelang vom brillanten Tempospiel der Magdeburger gesprochen. Aber die Füchse haben ihr Tempospiel auf ein Niveau gebracht,
das ist schon bemerkenswert. Und wir haben viele Trainer in dieser Saison schon gesagt, also die Füchse spielen das momentan am besten. Und wenn sie den Mut haben, auch in der GTEC Arena morgen, konsequent ins Tempo zu gehen, wenn sie den Mut haben, in dieser Atmosphäre, ja, unter diesen Umständen, gegen diesen Gegner, dann traue ich es ihnen zu.
Weil ja auch Magdeburg, Uwe, nicht ganz in Bestbesetzung ist, wenn ich sage. Gisli ist, glaube ich, nicht dabei, Manuel Zehnder auch nicht.
Bei Gisli, ehrlich, ich glaube, wer definitiv fehlen wird bei Magdeburg weiterhin, sind natürlich Zehnder und Bergendahl und so wie es aussieht auch Rosalüben, ja. Aber bei Gisli Christiansson und Oma Ingi Magnusson, da glaube ich eher, dass die morgen mit dabei sind. Was sie der Mannschaft schon geben können nach den Verletzungen, das wird man sehen.
Für mich ist sehr entscheidend das Torhüter-Duell. Wenn Milosavljev das hinbekommt, über das normale Maß eine Leistung abzurufen, dann kommen die Füchse erst in das Tempospiel, weil sie ein paar Bälle hinten gewinnen und können das dann wirklich umsetzen. Also ich finde, das ist eine ganz zentrale Position, egal ob da jetzt Lagergren rechts im Rückraum spielt oder Oma Ingi Magnusson oder so. Die machen alle mehr oder weniger ihre Tore. Die Mannschaften kennen sich aus dem FF, aber ich glaube, dass es sehr auf die Torhüterleistung ankommt.
Gilt das auch, Uwe, dann für den Samstagabend, wo mein Lieblingstorwart in der deutschen Bundesliga, Andreas Wolf, für die Kieler in Flensburg in der Hütte stehen wird? Das 75. Bundesliga-Duell lese ich hier. In Germany we call it a Klassiker.
Naja, what a bang, wie der Franzose sagt.
Ja, genau. Ja.
Angemerkt. Also na klar, auch da sind die Torhüter, aber ich glaube, da würde ich das Geschehen mehr so ein bisschen auf das Feld verlagern. Ne? Wer hat nochmal den Kniff und eine Überraschung parat im Angriffsspiel? Und da sehe ich eigentlich fast die Kieler vorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Von den Leistungen der letzten Zeit gab es einen Ausrutscher, einen Wetzlar, aber ansonsten haben die wirklich stabil gespielt und wenn alle an Bord sind, mehr oder weniger, dann sehe ich die Kieler vorne.
Ja, dann wäre aber Flensburg raus. Und zwar aus dem Meisterrennen sowieso, aber auch aus dem Champions League Race aus meiner Sicht. Also das werden die Flensburger schon als Last Chance verstehen, wie der Franzose sagt. Ja, ich schließe mich jetzt euch an.
Bitte.
Wie der Franzose sagt, man soll es eigentlich immer. Deswegen, die werden sich, also wenn sie sich in dem Spiel nicht wirklich mit Händen, Füßen, Zähnen, Klauen, mit was auch immer wehren, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Das natürlich ist vollkommen offen, genau wie das Spiel in Magdeburg.
Okay. Gut, dann, ihr wisst, ich kann keinen Handball besprechen, da bin ich schon ohne nach Erlangen zu schauen. Und da lese ich vor ein paar Tagen ein Interview, es war ein Bericht in der Süddeutschen Zeitung und stell fest, Martin Schwalb ist ja gar nicht mehr Trainer dort. How come, Uwe? Und wer ist es jetzt? Es muss einer sein, den ihr ja gut kennt, Götzi und du.
Ja klar, aus der Schule der Füchse, ne? Und die Süddeutsche hat auch einen schönen Artikel über den Co-Trainer geschrieben, der, glaube ich, mit seinem Input da helfen kann bei Erlangen. Ein Mann, der seinerzeit die Rimpa-Wölfe nach oben gebracht hat.
Das war's, ja.
Ja, und da sehr kompetent gearbeitet hat, ein sehr ruhiger und sehr angenehmer Mensch. Und wenn er Selin flüstert, was er zu machen hat, dann könnte das doch klappen mit Erlangen. Ansonsten ist das natürlich eine düstere Ausgangslage und sie haben sich mit Martin Schwalb einfach dann da auch den Falschen geholt, glaube ich. Oder Götzi, hilf mir aus nur bedingt brauchbaren Grundmaterialien kann man Rama machen. Das war in der DDR schon so und vielleicht ist es in Erlangen genauso.
Was soll ich jetzt sagen? Zu wem? Zu Schwalbe, ob er der Falsche war.
Boah, sag was zu Nick Kyrgios in der IM. Nein, bitte.
Ja, also zu Erlangen nur. Dann waren viele Trainer die Falschen in Erlangen in den vergangenen Jahren, ja, wenn es nur an den Trainern lag. Und dann soll ich zu Nick Kyrgios was sagen? Ja?
Nein. Es ist mir nur jetzt gerade eingefallen. Weil ich glaube, du hast.
Ja, aber hör auf. Ganz ehrlich. Also ich
habe ihn schon scharf kritisiert, als alle noch auf dem Hype-Train waren. Ja, er tut dem Tennis so gut, ja. Vor Jahren, als er noch regelmäßig gespielt hat, da ging der mir schon unfassbar auf die Nerven mit seinem Gehabe. Aber wenn ich vernünftigen Sport sehe, dann kann ich das auch würdigen. Und ich habe gestern, das hat mich wirklich, ich hätte niemals geglaubt, dass der ein Dreisatzmatch zu Ende spielt.
Das stimmt, ja.
Also körperlich, ja, mit der Handgelenksgeschichte. Und ich habe gestern einen Nikyrgios gesehen, der dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte und der sich im Rahmen seiner Verhältnisse und Umstände einigermaßen zusammengerissen hat und wirklich vernünftiges Tennisspiel gespielt hat, phasenweise. Also das habe ich mal überraschend zur Kenntnis genommen.
Das Ganze hat mich inklusive dann auch von den Entwicklungen am vergangenen Wochenende in den Wales dazu gebracht, dass ich endlich den Yonex Easy ausprobiere, den so viele spielen, blau lackiert. Und wenn selbst Herr Kyrgios mit diesem Racket drei Sätze spielt, dann muss ich es auch ausprobieren. Das tue ich heute.
Genial, diese Schlussfolgerung.
Ja, Moment. Aber Uwe, bist du per se Yonex-Spieler? Ich höre nämlich von echt vielen Leuten, dass sie auf Yonex umgestiegen sind. Oder bist du jetzt immer schon? Oder warst du Head Wilson? Was hast du davor gespielt?
40 Jahre hätte und ich denke, es wird dabei auch bleiben, aber eine Außenseiterchance bekommt der blaue Yonex heute.
Großartig. Ich meine, das sind halt Dinge, die man nur hier erfährt. Uwe Finn, vielen Dank, viel Erfolg und Spaß mit dem Yonex. Götzi, wir müssen uns noch einen neuen Schläger suchen. Bei uns liegt's nur am Schläger bei uns beiden, dass wir die Kugel nicht so treffen wie Uwe. Ich spür's ja, ganz genau. Ich spür's ganz genau. Kurze Pause.
What a bang.
Big Show 703, kurze Pause.
Ja, mein Name ist Achim Peierlos. Sie hören Sportradio 360.
Big Show 703. So lange haben wir darauf warten müssen. Jetzt ist die Formel 1 Saison 2025 losgegangen und wir fangen einfach mit unseren Analysen an. Zum einen natürlich mit Stefan de Voice Heinrich in Tübingen. Grüß dich, de Voice.
Ja, ich grüße euch alle. In der Tat muss man sagen, nicht nur Formel 1 geht los, Motorrad, WM, Superbike, Langstreckensaison. März ist ein guter Zeitpunkt.
Genau. Darüber kümmern wir uns später mit der Voice. Aber zu Formel 1 ist natürlich auch wieder mit dabei. Formel1.de, motorsport.com. Stefan Ehl, hallo nach Landshut.
Servus.
Fangen wir mit Nico Hülkenberg an, Stefan Ehl. Wo ich letzte Woche noch blöd vor mich hinrede und sag, nie ist er in einem schlechteren Auto gesessen und dann macht er WM-Punkte. Und jetzt sage ich wieder, soll er sich die am besten einrahmen an die Wohnzimmerwand hängen, weil es werden keine weiteren mehr dazukommen. Oder habe ich zumindest den Sauber komplett unterschätzt?
Also ich glaube, das mit dem Einrahmen wäre schon eine gute Idee, weil rein wahrscheinlich ist es so, sehr viel mehr werden es dieses Jahr nicht. Und es war ein außergewöhnliches Rennen, lustiges Wetter und da passieren halt dann Dinge und wenn du einfach durchkommst, hast du halt eine Chance auf Punkte und genau das ist dem Nico Hülkenberg passiert. Er hat das Auto auf der Strecke gehalten und er hat diese Punkte gemacht, die rein von der Leistung her wahrscheinlich nicht drin gewesen wären. Sofern
die Leistung seines Autos.
Genau, das Fahrzeug gibt's nicht her, der Sauber ist nicht gut, der ist vielleicht nicht unbedingt das Schlusslicht, so wie im vergangenen Jahr. Da hat man, glaube ich, dieses Jahr eher den Haas im Verdacht, dass der vielleicht zurückgerutscht ist. Aber nach einem Rennen auf dem Stadtkurs bei Mischbedingungen ist es immer noch ein bisschen schwierig einzuordnen, wer wo steht als Team. Aber man muss, glaube ich, sagen, Sauber hat da mit den Punkten über dem Limit geboxt. Und das ist das alte Credo in der Formel 1. Du musst versuchen, möglichst früh im Jahr, wenn da einige vielleicht noch nicht ganz aussortiert sind, wenn da manche Fehler machen, so wie die Rookies, die gecrashed sind, oder auch Carlos Sainz, der gecrashed ist, dann musst du sowas nutzen. Insofern war es eigentlich der perfekte Saisonstart für Nico Hülkenberg und Sauber. Mehr war nicht drin und mehr war vor allem realistisch nicht drin. Das war mehr, als man erwarten konnte.
Da war es. Stefan spricht's an. Es gab Rookie-Mistakes. Es gab aber einen Rookie, der nicht nur überzeugt, sondern ich glaube auch überrascht hat. Man dachte nach dem Rennen für ein paar Minuten, er ist jetzt Fünfter, ist dann trotzdem Vierter geworden. Ich spreche natürlich von Kimi Antonelli, in dem Toto Wolff ja irgendwie den nächsten Max Verstappen sehen möchte, sich in den rein wünscht. Also ich war schwer beeindruckt, der Voice. Wie ist es dir gegangen?
Gar keine Frage. Wir wussten, dass der Teenager, der gerade vor kurzem ja erst seinen Autoführerschein für die Straße gemacht hat und jetzt in der Formel 1 schon mitglüht, dass der einen irren Grundspeed hat. Das wussten wir. Deswegen hat der Toto Wolff ihn auch tatsächlich ausgewählt als Nachfolger von Lewis Hamilton. Und das sind große Fußstapfen. Ich hatte so ein bisschen Bedenken, ob der nicht tatsächlich mental dazu noch nicht in der Lage ist. Aber ganz offensichtlich, wir müssen sagen, ein fabelhaftes Rennen. Unter, wie Stefan es ja gerade beschrieben hat, fast typisch australischen Melbourne-Bedingungen. Also es war unglaublich schwierig und es gab wahnsinnig viele Möglichkeiten, grobe Fehler zu machen. Hülkenberg hat keine gemacht, Antonelli hat keine gemacht. Ich glaube, den anderen Rookies, die rausgecrashed sind, kann man da nur begrenzt Vorwürfe machen. Einem, der so ein bisschen ja noch als fast Rookie gilt, der wird allerdings sicherlich sich in den Hintern beißen. War wohl ganz, ganz schwierig. Er ist kein Rookie, schon ein paar Rennen gefahren. Aber ich glaube tatsächlich, dass sowohl Liam Lawson wie auch Oliver Biermann, dass die sich wahnsinnig ärgern werden. Denn das wäre in der Tat ein guter Auftakt gewesen. Es ist wichtig, wenn du mit dem neuen Team zusammen bist, gleich mal ein gutes Grundgefühl zu entwickeln. Und was wäre da besser, als ein Dankeschön zu sagen mit einem Top-Ergebnis? Ich glaube tatsächlich, Hülkenberg und Sauber können im Grunde vier Kerzen anmachen. Das sind mehr Punkte in einem Rennen als Sauber in der ganzen vergangenen Saison. Und das wird was ziemlich Einmaliges bleiben. Es sei denn, wir haben wieder so turbulentes Chaos, Dreher, Unfälle, Safety-Car-Phasen. Aber auch dann muss man Rennen richtig lesen können. Das hat zum Beispiel Ferrari nicht gemacht.
Ja, gut, dann gehen wir gleich zu Ferrari, Stefan Ehlen. Ja, ist nicht gut gelaufen von den Ergebnissen her. Auch schon im Qualifying dann nicht so gut, wie man vielleicht dachte, nach dem, was davor passiert ist. Ich lese jetzt irgendwo gerne, dass Lewis Hamilton schon unter Druck ist. Glaube ich persönlich nicht. Ja, den Druck macht er sich vielleicht selbst, aber von wem wird sich denn Lewis Hamilton irgendwas sagen lassen? Ja, von Formel1.de natürlich schon, aber ich weiß nicht, wie gut sein Deutsch ist, ob er sich das auch anschaut. Aber wie schätzt du die Drucksituation gerade in Bezug auf Lewis Hamilton bei Ferrari ein? Einen Punkt hat er immerhin gemacht und es gab auch schon eine eher heikle Situation mit dem Teamkollegen Charles Leclerc.
Ja, also von seinem Renningenieur lässt er sich schon mal nichts sagen. Das haben wir ja mitgekriegt, alle am Funk. Nein, ich glaube, da brennt nicht der Baum. Natürlich ist das kein toller Start. Natürlich erwartet man da mehr. Und natürlich ist das Brennglas bei Ferrari besonders groß. Noch dazu, wenn der erfolgreichste Fahrer aller Zeiten bisher ins Team gewechselt ist. Das ist ja vollkommen klar. Aber man darf auch nicht vergessen, die sind ja draußen geblieben mit einer riskanten Strategie. Es hat geregnet, sie waren auf Trockenreifen. Und wenn das gut geht, dann gewinnt der Hamilton vielleicht dieses Rennen. Dann sieht die ganze Sache ganz anders aus. Ich glaube, man kann da jetzt dem Hamilton und Ferrari auch keinen Strick draus drehen, dass es halt so gelaufen ist. Wie sagt man so schön in der Formel 1, we are rolling the dice. Man geht halt ein Risiko ein, man sagt, okay, das probieren wir jetzt aus. Das hat halt nicht geklappt. Bei Max Verstappen hat es auch nicht geklappt. Der ist auch eine Runde länger oder eine Runde zu lang draußen geblieben auf den Trockenreifen, als es schon zu nass war. Und das weißt du halt vorher nicht. Das musst du halt live antizipieren und entweder du schaffst es oder du schaffst es halt nicht. Und ich glaube, bei Ferrari, das wird halt noch ein bisschen dauern, bis der Hamilton da vollkommen angekommen ist. Der ist im Qualifying gebügelt worden und im Rennen auch vom Leclerc. Das ist aber auch ganz normal. Der kennt halt die Ferrari-Eigenheiten schon so ein bisschen besser. Und der Hamilton wird da auch noch irgendwo auf Tempo kommen. Da bin ich überzeugt, dass es da über einen Punkt hinausgeht bald im Rennen. Und ja, ansonsten ist es schon völlig okay, was da gelaufen ist. Die Frage ist halt, was kann der Ferrari im Vergleich zu McLaren, im Vergleich zu Red Bull und im Vergleich zu Mercedes? War das schon alles? War das realistisch? Geben wir dem Ganzen mal 3-4 Rennen, bis wir auch ein paar unterschiedliche Rennstrecken gesehen haben und dann machen wir nochmal ein Fazit. Jetzt würde ich sagen, ja eben, es hätte auch klappen können und dann würden wir jetzt über was ganz anderes reden.
Ja, rolling the dice, also das ist ja den Würfel einfach spielen, wobei man dann das Split-Strategy normalerweise machen würde. Es war wieder mal ein strategischer Patzer und da müssen sie definitiv dran arbeiten. Ich glaube aber auch, in der Tat ist Melbourne überhaupt nicht hochrechnungsfähig. Das ist nicht nur wegen den Witterungsbedingungen, es ist eine Stadtstrecke, die ja sehr dreckig immer ist, die sehr grün ist am Anfang. Also ähnlich wie im Grunde die Testfahrten, Formel-1-Testfahrten in Bahrain, bei denen es ja ungewöhnlich kühl war, ist das alles noch nicht aussagekräftig. Ich glaube, nach China wissen wir ein bisschen mehr. Aber bei Ferrari, muss ich sagen, zucke ich immer zusammen, wenn sie am Kommandostand wieder mal einen Fehler machen und die anderen Teams machen es ein bisschen richtiger. Also da müssen sie mehr Konstanz reinbekommen, dass Hamilton sich erstmal mit den ganzen Verantwortlichen bei Ferrari eben auch an Grand Prix Wochenenden reinfinden muss. Man muss eine gemeinsame Sprache sprechen. Man muss wirklich, welche Art von Information braucht der Fahrer zu welchem Zeitpunkt, das muss ich erst einspielen und da gehe ich mit Stefan völlig konform.
The Voice, es kommt aber auch selten vor, dass Max Verstappen mit einem zweiten Platz zufrieden scheint.
Mhm.
Und das war jetzt so an diesem Sonntag, ja, auch wenn er jetzt vielleicht eine Runde oder ganz sicher eine Runde zu lang draußen geblieben ist. Der notorisch unzufriedene Max, glaubst du, dass der ein bisschen überrascht war, dass man doch relativ knapp an McLaren dann dran ist?
Ja, man war natürlich aber nur wegen den Safety-Car-Phasen, vor allem wegen der dritten und letzten so nah dran. Am Ende war es unter einer Sekunde, aber als er tatsächlich lange auf den Intermediates draußen geblieben ist, hat man gemerkt, er war 8 Zehntel bis eine Sekunde pro Runde langsamer als McLaren. Und es war im Grunde nur, weil das Rennen neutralisiert worden ist, Feld wieder zusammengeschoben wurde, dass Lando Norris am Ende nochmal unter Druck geriet. Er hat dann auch einen kleinen Fahrfehler gemacht, der Lando, aber trotzdem hat er dem Druck standgehalten und McLaren ist momentan das Maß aller Dinge. Das haben wir in Bahrain gesehen, das haben wir jetzt in Melbourne auch gesehen. Und ich glaube, das wird wohl auch in China so sein. Bei Red Bull scheinen sie rausgefunden zu haben, was sie vorher schon geahnt haben, dass sie tatsächlich, was die Reifenhaltbarkeit angeht, ein Problem haben. McLaren hat irgendwie was ganz Besonderes geschafft. Die haben das sehr gute letztjährige Auto entsprechend weiterentwickelt mit einem breiten, einsetzbaren Abstimmungsfenster. Plus, sie können A, im Qualifying die Reifen sehr schnell anzünden, auf Temperatur bringen. Und gleichzeitig gehen die Reifen nicht ein. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Also Andrea Stella und die ganzen Techniker haben einen super Job über den Winter gemacht. Überhaupt keine Frage dazu. Natürlich das sehr junge und hochtalentierte Fahrerduo mit Lando Norris und Oscar Piastri, der ja auch noch verlängert hat, den Vertrag mit McLaren. Also die sind für dieses Jahr Papaya Orange, für dieses Jahr sehr gut aufgestellt.
Ja. Wir erinnern uns aber natürlich, im vergangenen Jahr hat Red Bull zu Beginn alles gewonnen, in Grund und Boden gefahren und mitten und Mitte der Saison haben sie dann plötzlich ihr Mojo verloren. Es geht weiter also an diesem Wochenende schon in China. Jetzt sind wir angefixt, jetzt brauchen wir mehr Stoff. Aber Stefan Ehlen, ein paar Minuten bevor wir hier mit unserer Aufnahme begonnen haben, gibt's traurige Nachrichten aus der Formel 1. Ein ehemaliger Teambesitzer, der glaube ich auch, naja, vielleicht einer der wichtigsten Teambesitzer für die deutschen Formel 1 Fans überhaupt war, ist verstorben, Eddie Jordan nämlich, Stefan.
Ja, der war, wie du richtig sagst, Teambesitzer, der war auch selbst Rennfahrer und hat dann gesagt, nee, er wechselt auf die andere Seite und macht am Kommandostand lieber den Job.
Also und wie Christian Horner.
Ein bisschen wie Christian Horner. Und er hat 1991 dann für das Formel-1-Debüt von Michael Schumacher gesorgt, weil Eddie Jordan dem gleichnamigen Jordan-Team vorstand. Ja, also da gab es ja diverse Steigbügelhalter, die dafür gesorgt haben, dass Michael Schumacher fahren kann. Eddie Jordan als Teamchef war derjenige, der am letzten Endes gesagt hat, okay, für das Geld lasse ich das machen. Und wir wissen alle, Eddie Jordan hatte immer den Sinn fürs Geschäft und so hat er natürlich auch etliche Dollars mitgenommen, als dann Michael Schumacher nach nur einem Rennen zu Benetton gewechselt ist. Und ein paar Jahre später, da kam Ralf Schumacher und da hat Eddie Jordan dann wieder zugeschlagen, hat also auch dem zweiten Schumacher-Bruder den Weg in die Formel 1 ermöglicht. Da hat auch Ralf Schumacher sich schon nochmal nachträglich bedankt. Das Verhältnis der Schumacher-Familie ging dann ein bisschen in die Brüche. Da gab es ja den berühmten Belgien-Grand Prix 1998, wo Jordan dann den Doppelsieg erzielt hat, aber nur nach Stallregie gegen Ralf Schumacher, der sonst das Rennen sehr wahrscheinlich gewonnen hat. Aber Jordan wollte Damon Hill gewinnen lassen, unbedingt den Doppelsieg absichern. Das hat geklappt. Aber danach hat es dann eine sehr wortreiche und wütende Auseinandersetzung gegeben mit den Schumachers. Und Michael hat damals den Ralf aus dem Jordan-Vertrag rausgekauft. Der hätte eigentlich noch ein Jahr gehabt, aber der Michael hat gesagt, nee, das war's, der Ralf, der fährt nicht mehr für dich. Und ist dann rausgekommen aus dem Vertrag, dank der Millionen vom Bruder, und ist dann zu Williams gewechselt. Und später haben sie sich aber wieder versöhnt, also die Familie Schumacher und Jordan. Die waren dann wieder okay miteinander. Und Jordan, der hat dann mit Heinz-Harald Frentzen als Nachfolger 1999 noch um die WM gekämpft, mit einem Privatteam, Sensation damals. Dritter Platz geworden dann am Ende in der Konstrukteurswertung und in der Fahrerwertung. Und das war so die absolute Glanzzeit. Da hat Jordan wirklich hervorragende Ergebnisse erzielt, als Privatteam insgesamt 4 Rennen gewonnen. Und mit seinen markanten Liveries, also mit dem Farbdesign, glaube ich, die Herzen der Fans auch erobert, das lief ständig Rockmusik. Und auch halbnackte Girls vor der Garage waren da einfach gang und gäbe bei Jordan. Das war das Rock'n'Roll-Team der Formel 1. Und Eddie Jordan hat dann dieses Lebenswerk Ende 2004, Anfang 2005 verkauft. Und das Team ist aber bis heute in der Formel 1 vertreten. Es hieß jahrelang Force India und heißt jetzt Aston Martin, ist das Team, das am nächsten an der Rennstrecke dran wohnt, nämlich in Silverstone, nur über die Straße drüber. Ja, das ist das Team, das Eddie Jordan 1991 in die Formel 1 geführt hat. Und das hat also eine lange und bewegte Geschichte. Und der Eddie Jordan war nie um eine fremde, wilde, außergewöhnliche Prognose verlegen. Er war ja dann später TV-Experte. Er hat unter anderem korrekt angekündigt, dass Michael Schumacher sein Comeback geben wird. Und er hat auch schon ein Jahr vorher gesagt, der Hamilton, der geht zu Mercedes. Und er hat nicht alles richtig erwischt. Er hat auch schon mal angeteasert, dass Mercedes aussteigt aus der Formel 1. Hat dann einen Fake-News-Stempel gekriegt von Toto Wolff. Aber in der Mehrheit war er einfach gut informiert, gut gelaunt und einer, dem die Formel 1 viel zu verdanken hat.
Ein Rock'n'Roller.
Der Voice, glaube ich auch, ich erinnere mich an ein Bild von ihm, der auch gern sich mal selbst an Schlagzeug gesetzt hat.
Absolut. Also absolut. Der wird da oben jetzt eine fantastische Band aufmachen. Vielleicht sogar mit Slim Borgut, der ehemalige ABBA-Drummer, der ja auch Formel 1 gefahren ist für ATS. Also da oben wird es eine tolle Band geben. Es ist ein bisschen traurig. Er hat aber gleich das auch wieder umgemünzt. Er ist an einer Krebserkrankung gestorben, hat sofort gesagt, bitte testen lassen. Im Leben hat man nur wenig Chancen und schiebt's nicht auf, geht gleich tatsächlich hin. Das hat er aus der Not noch eine Tugend gemacht. Er ist im Übrigen lange Zeit und ein bisschen eitel war er natürlich auch. Neben seinen zweifelsohne großen Geschäftsfähigkeiten hat immer eine Perücke getragen. Deswegen nannte man ihn im Fahrerlager Mr. Wig. Und es war immer eine Dauer, in den 90er, Anfang der 2000er Jahre war es immer eine Dauerwette im Fahrerlager, dass bei laufenden Kameras irgendjemand mal von hinten an den Rand schleicht und einfach mal die Mütze, quasi die Fellmütze hochhebt, die Perücke, um klarzumachen, dass er eigentlich eine Glatze hat drunter. Hat aber keiner gemacht. Er war nämlich extrem beliebt, hat immer Scherze gemacht, war immer gut gelaunt. Stefan wird das bestätigen können. Also er war mehr als nur ein Farbtupfer im Fahrerlager und er hat natürlich mit jedem geredet und deswegen wusste er tatsächlich auch sehr viel, was passiert hinter den Kulissen, war bis ins hohe Alter bestens informiert und hat im Übrigen ja auch noch jetzt gerade den Wechsel von Adrian Newey Richtung Aston Martin noch mitgemanagt hinter den Kulissen. Und wie wir so gehört haben, Stefan, hat er da einen super Vertrag rausgehandelt für den Ex-Super-Designer von Red Bull, der jetzt bei Aston Martin ab, glaube ich, Anfang März tatsächlich jetzt schon wirken darf. Aber der Vertrag ist offenbar hochdotiert und das war wieder mal ein echter Jordan.
It's all about the money, kommt mir vor bei Eddie Jordan. Ich habe noch eine kurze Frage, weil ich in Österreich war und dann sehe ich im ORF Alex Wurz. Und ich erinnere mich, Eddie Jordan war mal bei Wetten, dass zu Gast. Das ist viele, viele Jahre her. Und ich habe ihn kurz angesprochen wegen Alexander Wurz. Und da sagt Eddie Jordan zu mir damals, war die einzige Frage, die er hatte für mich, aber oder ich an ihn. Und da sagt er, ja, das Problem bei Alexander Wurz ist, der ist einfach so groß. Und den in ein Formel-1-Auto reinzubringen, muss das ganze Auto umgearbeitet werden, umgebaut werden. Und jetzt sehe ich, dass der Sohn von Alexander Wurz, nämlich Charlie Wurz, Formel 3 fährt und die beiden gehen nebeneinander her und der ist ja noch größer als sein Papa. Mhm. Also ich frage mich, ich weiß nicht, ist das ein guter Fahrer? Ich weiß nicht, wer von euch beiden hier schon eine Ahnung hat, wie gut Charlie Wurz ist, aber dann haben wir das Problem, also weil Lewis Hamilton ist ein brillanter Fahrer, aber besonders groß dünkt er mich nicht, genauso wenig wie Leclerc scheint auch ein eher kleinerer Kerl zu sein. Gasly, das sind ja alles Skispringer, die es dann doch ins Formel 1 Cockpit geschafft haben. Wer mag?
Ja, ich glaube, dem Charlie Wurz, da müssen wir auch noch ein bisschen Zeit einräumen. Formel 3, das ist ja tatsächlich so das erste größere Sprungbrett, das man haben kann. Da soll er sich mal bewähren und dann kann man gucken, wohin es gehen kann. Tatsächlich so, im Formelsport bist du ein bisschen limitiert, was die Größe angeht, aber es sind auch schon deutlich größere Fahrer als Lewis Hamilton oder Alexander Wurz im Auto gesessen und es hat funktioniert. Wenn er so schnell ist, ja, also wenn er der nächste Lewis Hamilton wäre, der Charlie Wurz, dann wird man einen Weg finden, ihn ins Cockpit zu kriegen. Davon bin ich überzeugt. Und ansonsten gibt es viele andere schöne Möglichkeiten, im Motorsport aktiv zu sein, selbst mit über 2 Meter Körpergröße. Ich erinnere mich da immer an Dusan Borkovic. Das ist einer, der ist, glaube ich, wirklich über 2 Meter groß. Und da hat man früher immer gescherzt, dass der in Tourenwagen reinpasst, da muss man ein Loch ins Dach schneiden. Und also der hat sich wirklich reinfalten müssen in die Autos und der Helm war oben am Dach dran. nicht ganz im Sinne des Erfinders, aber es ging. Also man hat dann schon Möglichkeiten tatsächlich. Aber ja, je größer du wirst, umso schwerer bist du, umso größer ist der aerodynamische Nachteil und so weiter. Also ja, es ist nicht so easy, aber wie gesagt, es kommt aufs Talent an und dann ist auf einmal vieles möglich.
Man sollte nicht vergessen, dass es natürlich inzwischen auch diese ganz taillierten Formel-1-Autos in der Form nicht mehr gibt. Es ist für eine Standardgröße. Ich meine, es war tatsächlich ja auch für den Gerhard Berger ab und zu mal ein bisschen ein Problem, sich reinzufalten. Inzwischen gibt es anderes Reglement. Aber zu auch geschlossenen Autos, die große Fahrer beinhalten müssen oder sollen, müssen wir sagen, es gibt da ein legendäres Beispiel. Und da müssen wir jetzt gar nicht auf die Wurz gucken, sondern da können wir tatsächlich auch auf Dan Gurney gucken. Dan Gurney hat im Ford GT40, mit dem sie damals zum allerersten Mal in Le Mans gewonnen haben, ich glaube 68 war das, hat er tatsächlich auch nicht richtig reingepasst gegenüber AJ Foyt und Mario Andretti, die da auch alle in dem Ford gefahren sind. Und da hat er tatsächlich dann von Ford eine kleine Delle oben ins Dach reinbekommen, dass er tatsächlich besser reingepasst hat. Nannte man den Gurney Bubble. Und den gibt's inzwischen auch bei aktuellen, dem Nachfolger bei Ford, das GT40, der vor einigen Jahren auf die Straße gekommen ist. Da gibt's als extra, kannst du extra bestellen, auch tatsächlich einen Gurney Bubble. Kostet ein paar tausend Dollar, dann kriegst du eben auch so eine Delle rein. Also aus der Not eine Tugend machen und dann vielleicht noch ein Geschäft draus machen, das war clever von Ford.
Hört sich auch ein bisschen nach Eddie Jordan an. Möge er in Frieden ruhen. So, danke Stefan Edel, wir machen eine kurze Pause. Freuen uns natürlich auf das Formel-1-Wochenende. Aber mit The Voice gehen wir noch ungefähr 37 andere Motorsportklassen durch. Nach einer kurzen Pause.
Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
Big Show 703, ja, weiter geht's mit dem Motorsport. Eddie Mielke, familiär unterwegs. Wir senden unsere besten Urlaubswünsche an Eddie und seine Frau. Aber Eddie wird natürlich am Wochenende auch gesehen haben, dass diese verrückten Marquez-Brüder The Voice ja schon wieder zugeschlagen haben in Argentinien und dass Pecco Bagnaia, der nicht regierende Champion, weil im letzten Jahr hat es ja nicht gewonnen, Jorge Martin war so frei, aber dass Pecco Bagnaia ziemlich angefressen ist und wenn ich es richtig gesehen habe, sogar schon überlegt, mit dem Vorjahresmotorrad zu fahren. Aber break it down for us please, The Voice, was hat sich da in Argentinien zugetragen?
Ja, die Marquez-Show geht wirklich weiter, dass der Marc Marquez, wenn er in der Werk-Ducati-Team ist, natürlich etwa auf Augenhöhe mit Pecco Bagnaia, dem langjährigen Nummer-1-Fahrer dort fahren würde, war uns klar, dem wir im letzten Jahr ja hier bei dir, lieber Jens, bei Sportradio auch hoch gelobt, nach seiner Verletzungszeit tatsächlich ja mit einer Vorjahres-Ducati die ganzen schwierigen Jahre bei Honda hinter sich gelassen hat und wieder gezeigt hatte, er ist wieder vorne mit dabei. Ob er konstant vorne mit dabei ist mit dem aktuellen Motorrad, war nicht klar. Die Testfahrten hatten es aber schon gezeigt. Und jetzt nicht nur Marc vorne, sondern sein Bruder auch noch, Alex Marquez. Und jetzt beginnt nicht nur auf der Rennstrecke der Kampf um die Vorherrschaft, um den Nummer-1-Status, sondern natürlich auch neben der Rennstrecke. Und wenn einer was kann, nämlich psychologische Kriegsführung, dann kann es Marc Marquez. Der nervt gerade diesen Pecco Bagnaia, der in den letzten drei Jahren die mit Abstand beste Siegesbilanz insgesamt hat. Und ja auch im letzten Jahr, komischerweise, weil er halt ein paar grobe Fehler gemacht hat, trotz einer Siegesbilanz gegenüber Jorge Martin von 11-3 Grand Prix-Siegen, trotzdem den Titel nicht gewonnen hat. Aber in den letzten drei Jahren ging kein Weg an Pecco Bagnaia vorbei. Das ist vorbei. Das ist Ende. Da kann man drüber reden, wie man will. Er hat überhaupt den Speed nicht. Er hat kein Gefühl für Motorrad. Er ist völlig verunsichert. Und jetzt muss man einfach sagen, Marc Marquez zieht das gerade gnadenlos durch mit einer easy Attitüde. Der kommt einem wirklich so entspannt vor wie ein Surfer, der auf die nächste tolle Welle bei bestem Wetter an der kalifornischen Küste wartet. Das ist ihm alles relativ wurscht. Und umso genervter ist natürlich Pecco Bagnaia. Der weiß, er ist unter enormem Druck. Es ist jetzt zwar erst vergangenes Wochenende Argentinien, der zweite Grand Prix des Jahres gewesen, da kommen noch viele. Aber dieser frühe Rückstand und diese Dauerschläge ist schon hart, wobei man mal sagen muss, Alex Marquez ist noch beeindruckender als Marc Marquez, ja. Denn Alex ist nicht achtfacher Weltmeister. Also man weiß ja aus dem Lebenslauf von Marc, was der zu leisten imstande ist. Aber wie Alex tatsächlich teilweise jetzt eine Führungsrunde nach der anderen sammelt, auf dem gleichen Niveau fährt wie Marc Marquez und das nicht mit dem gleichen Bike, sondern auch mit dem etwas älteren Motorrad, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und man kann nur sagen, 4 Rennen bisher mit den Sprints, 4 Doppelsiege, das ist für die Konkurrenz aber ein ganz dickes Autsch.
Ja, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, auch mit Eddie, als wir diesen Grand Prix in Termas de Rio Hondo vorbesprochen haben, dass überraschend stark Juan Zarco auf der Honda ist wieder Sechster geworden und dahinter die beiden KTMs. Zu KTM gibt's gute Nachricht, aber vielleicht nochmal, also Zarco auf der Honda. Erstaunlich, ist irgendwie, passt da einfach die Fahrweise von Zarco so gut zu diesem Motorrad?
Ich glaube, Zarco wurde im letzten Jahr einfach völlig unter Wert geschlagen in seinem ersten Jahr bei Honda. Der ist ja lange auch eben Ducati gefahren, ist dann aber weggegangen, weil auch dort dann am Ende das nicht so gepasst hat. Er sich nicht richtig, seine Leistung nicht richtig honoriert gesehen hat, ist dann aus Trotz zu Honda gegangen. Wir wissen, Honda ist der größte Motorradhersteller der Welt und nach wie vor der erfolgreichste in der Motorrad-Königsklasse. Es ist allerdings natürlich schon wirklich eine Weile her. Wir waren uns aber klar, wenn die mal tatsächlich den richtigen technischen Weg finden, die haben dermaßen viele Ressourcen und ganz offensichtlich hat diese Öffnung der Japaner Richtung Europa, also sich zu verstärken mit europäischen Technikern, mit Ingenieuren, mit Fachleuten, die sie von Ducati abgeworben haben, das hat offenbar ordentlich gewirkt. Im letzten Jahr hat man es noch nicht gesehen, da sind sie alle hinterhergefahren, auch in Juan Zarco. Aber schon bei den Tests war klar, die haben die Lücke etwas schließen können und die Konstanz aktuell von Juan Zarco bei den ersten beiden Grand Prix ist wirklich beeindruckend. Die haben tatsächlich ordentlich Boden gut gemacht. Ob sie das konstant auf diesem Niveau werden fahren können, ob das tatsächlich ein Zarco dann auch bald mal ein Podium wird holen können, bleibt mal abzuwarten. Aber es ist eben auch nicht nur er, sondern auch Honda-Kollege Juan Mir, der ehemalige Weltmeister auf Suzuki. Auch der fühlt sich jetzt mit dem neuen Motorrad deutlich besser. Was auffallend ist, dass ganz offensichtlich immer der Speed, der Top-Speed noch ein bisschen fehlt. Das war bei den ersten beiden Grand Prix tatsächlich deutlich zu sehen. Es ist das langsamste Motorrad auf den Geraden. Das heißt, du musst dann natürlich in den Kurven und auf der Bremse attackieren. Das ist sowieso der Fahrstil, der Juan Zarco besonders entgegenkommt. Und man sollte auch sagen, Argentinien war immer eine gute Rennstrecke, denn vor 2 Jahren hatte Alex Rins auf der Cecinello Honda gewonnen. Jetzt bin ich tatsächlich mal gespannt, was da noch passieren wird, denn das nächste Rennen ist Austin und auch dort ist normalerweise Juan Zarco richtig gut. Allerdings glaube ich, für Pecco Bagnaia kommt jetzt noch ein weiterer Tritt in die Magengrube, in die Weichteile. Denn Austin ist mit dem Sachsenring eigentlich die Leib- und Magenstrecke der Marquez-Brüder.
Ja. So, aber gehen wir zu KTM. 7. und 8. Platz ist natürlich nicht überragend für Brad Binder und für Pedro Acosta. Ja, aber vielleicht ist es das auch, was im Moment möglich ist. Und es gibt wenigstens aus Matikhofen ein paar gute Nachrichten, der Voice.
Ja, die Serienproduktion ist wieder angelaufen. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig nach diesen ganzen monatelangen Turbulenzen, die ja auch einen Konkurs in Aussicht gestellt hatten. Also es läuft jetzt wieder wirklich, es ist im ruhigen Fahrwasser. Ich glaube schon, dass tatsächlich trotz aller Äußerungen von Pete Beirer und Co. diese riesigen wirtschaftlichen Probleme tatsächlich auch bei der Vorbereitung auf die Saison 2025 ein bisschen dazu beigetragen haben, dass sie nicht ganz konkurrenzfähig aktuell sind. Ich glaube, das entscheidende KTM-Problem, das ist tatsächlich, dass der Grip sehr schnell nachlässt über eine Renndistanz und sie müssen einfach tatsächlich versuchen, dass sie Hinterreifen, Vorderreifen in ein vernünftiges Betriebsfenster kriegen. Das ist der Punkt, den man inzwischen bei Red Bull in der Formel 1 auch gesehen hat. Reifenverschleiß. Wenn du das natürlich jetzt weißt und die Daten vorliegen hast, kannst du auch was dagegen tun. Aber sowas geht auch nicht über Nacht. Weder bei Red Bull, da werden sie 3-4 Grand Prix sicherlich brauchen, bis sie da etwas näher rankommen an McLaren. Und das ist mit KTM ähnlich, glaube ich, in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Je länger das Rennen dauert, desto konstanter ist einfach Ducati und desto mehr fällt KTM ab. Und da wissen sie jetzt genau, wo sie anzusetzen haben. Im Übrigen sollte man auch sagen, von den europäischen Herstellern, Aprilia ist auch unter Wert geschlagen momentan. Allerdings der uns dort trotz einer Disqualifikation in Argentinien wieder beeindruckt hat, ist tatsächlich Ai Ogura, der Moto2-Weltmeister des vergangenen Jahres, der das auch tatsächlich in Argentinien wieder hervorragend gemacht hat und ein super Rennen gefahren ist, das am Ende tatsächlich eine technische Unregelmäßigkeit zu seiner Disqualifikation geführt hat, die aber seiner Leistung keinen Abbruch tut, war ärgerlich, sollte Aprilia nicht passieren. Und wenn wir bei Aprilia sind, sollte man auch sagen, Jorge Martin, der amtierende Weltmeister, der wird sicherlich noch ein bisschen weiter aussetzen müssen. Er hat jetzt gerade ein Kommuniqué verbreitet offiziell und hat gesagt, es wird wahrscheinlich noch 2 oder 3 Rennen dauern. Da gibt's gerade eine Diskussion, sollten wir vielleicht noch darauf eingehen, lieber Jens. Es ist ein grundsätzliches Problem des Reglements, des sportlichen Reglements, denn Aprilia hat jetzt angefragt, ob es nicht möglich sei, dass Jorge Martin, bevor er wieder an einem Rennwochenende auf diese MotoGP-Biester steigt, diese extrem schwierig zu beherrschenden Supermotorräder, ob er dann nicht einen privaten Testtag vorher einlegen kann. Ducati hat gesagt, nein, für nächstes Jahr macht das Sinn, aber nicht während der laufenden Saison. Das Problem tatsächlich ist, diese Motorräder sind so schwierig zu fahren und wir hatten ja, du erinnerst dich, Jens, hier bei dir auch berichtet, immer wieder auch größere Verletzungen. Wenn die Fahrer dann zurückkommen, müssen sie, das ist das Reglement aktuell, mit einem Serienmotorrad sich wieder ein bisschen freifahren. Und dann kommen sie an Grand Prix-Wochenende und die zweite Session ist gleich eine entscheidende. Sie haben ein freies Training und die zweite, da geht es dann schon, ob sie dann tatsächlich ins Top-Qualifying reinkommen. Ich glaube, das ist tatsächlich selbst für einen Weltmeister, für Jorge Martin, ein zu großes Risiko. Man sollte darüber diskutieren und vielleicht für nächstes Jahr eine vernünftige Lösung finden. In der Formel 1 gibt es da eine vorbildliche Lösung. Da ist es so, dass man mit einem alten Motorrad tatsächlich, und das ist auch genau festgelegt in der Formel 1, mit einem alten Formel 1 Auto darf man eine gewisse Anzahl von Kilometern fahren. Es wird von der FIA überwacht. Das sollte die FIM, der Motorradweltverband, tatsächlich mit den beteiligten Parteien und mit der Dorna spätestens für nächstes Jahr auch reinschreiben. Denn es macht keinen Sinn, dass verletzte Fahrer zurückkommen, dann zu viel riskieren und sich gleich wieder verletzen. Das ist Unsinn.
Es ist fast ein bisschen so, als ob ein zurückkehrender Weltcup-Fahrer zunächst mal mit Touristenskiern fahren sollte. Mhm. Das funktioniert ja auch nicht. So, es steht in der Rallye-Weltmeisterschaft, eine Veranstaltung an, die im ORF immer gefeiert wurde und die ich natürlich mitgefeiert habe, nämlich die Safari-Rallye, ja. Wo man aber, wenn ich es richtig verstehe, die Fahrer ein kleines bisschen aufpassen müssen, was sie denn vor sich hin murmeln, denn auch da, und das ist ja die Rallye-WM nicht exklusiv, auch da gibt's ein sogenanntes oder ein Fluchverbot, sage ich so einfach mal. Ja, und das kommt nicht gut an, der Voice.
Nee, unser FIA-Präsident Mohamed Bin Sulayem ist ein großes Ärgernis. Punkt. Das müssen wir einfach mal sagen. Also der Mann sorgt tatsächlich für Nebenkriegsschauplätze an Stellen, wo er eigentlich gar nicht wirken sollte. Es gibt so viel zu tun für einen Verbandspräsidenten, der weltweit agiert. Zum Beispiel, dass der Nachwuchs viel zu teuer ist. Und das gilt für Rallye-Nachwuchs genauso wie für Formel-Nachwuchs. Für Tourenwagen-Nachwuchs, für die Langstrecke. Man müsste so viel tun und könnte so viel tun. Und jetzt geht's bei ihm wieder mal ähnlich wie in der Formel 1. Wir erinnern uns im letzten Jahr im Herbst um den Ärger von Max Verstappen. Jetzt haben sie Adrian Fomeau, den neuen Hyundai-Piloten, der von Ford über den Winterjahr zu Hyundai gewechselt ist, erwischt beim zweiten Rennen in Schweden. Hat der tatsächlich auch mal ein Fluchwort gesagt, als er aus dem Auto ausgestiegen ist. Und jetzt bei der dritten Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft hat die Rallye-WM einen ersten kleinen Skandal, denn neben der fantastischen Rallye Safari, die ja ein Klassiker ist, du hast es schon gesagt, der einzige afrikanische WM-Lauf, der ist ja seit Jahrzehnten ein absoluter Hammer, seit 1953 ausgetragen. Eine Rallye, die im Übrigen Walter Röhrl immer gehasst hat, weil sie gesagt hat, da kann ich einfach vorher so nicht testen, wie ich das möchte. Und da ist immer ein großes Risiko, unter anderem wegen wilder Tiere, die über die Strecke laufen können. Fakt ist aber, dass jetzt dieser sportliche Teil eigentlich hinten ansteht, wegen den neuen FIA-Richtlinien, die auch für die Rallye-WM gehen. Verwendung unangemessener Sprache. Nun sind wir Journalisten, Jens, und wir wissen, Sprache ist wichtig, ist überhaupt gar keine Frage. Auf der anderen Seite will der Motorsportfan natürlich auch authentische Aussagen haben. Und wenn einer verschwitzt im Auto sitzt oder in der Formel 1 aus dem Auto gerade ausgestiegen ist und über irgendwas sauer ist, dann ist es einfach fantastisch, wenn einer auch mal sagt, na verdammt nochmal, da ist es ja überhaupt nicht gelaufen. Dieses ganze PR-Gewäsch, das du in vielen anderen Serien hast, wo keiner was Falsches sagen will und wo einfach nur Floskeln rauskommen, die nützen uns Journalisten und die nützen den Fans überhaupt nichts. Und genau dasselbe Problem haben wir jetzt in der Rallye-WM, das wir leider aus der Formel 1 übernommen haben. Die Rallye-WM hat ähnlich reagiert wie die Formel 1. Sie haben jetzt eine Fahrergewerkschaft gegründet nach der Schweden-Rallye, nach Februar, und haben der FIA und dem Präsidenten Mohamed Bin Sulayem ein Schreiben geschickt, ein offizielles, auf das sie aber bisher noch nichts gehört haben. Und deswegen kommen sie jetzt bei der Safari-Rallye an diesem Wochenende, gestern hat sie begonnen, zu einer subtilen Form des Widerstands und haben unter anderem ein paar Interviews in Landessprache gegeben, also dann zum Beispiel in Estisch oder in Finnisch. Das hat natürlich dann den internationalen Fernsehleuten auch nicht viel genützt. Oder sie haben gar nichts gesagt, nämlich einige Fahrer haben tatsächlich verweigert, die Interviews, und demonstrativ geschwiegen, weil sie gesagt haben, wenn wir nicht wissen, ob wir bestraft werden für das, was wir sagen, dann sagen wir eben gar nichts. Sie sind gegen diesen neuen FIA-Maulkorb und wünschen sich ein Gespräch mit dem Präsidenten und wünschen sich eine baldige Lösung. Jetzt wollen wir mal sehen, so bockig wie Bin Sulayem ist, glaube ich, der wird jetzt auch wieder Strafen aussprechen und das wird sich ein bisschen hochschaukeln. Schade und ärgerlich, dass das dann tatsächlich vom sportlichen Geschehen bei der Safari in Kenia ablenkt.
Die gute alte finnisch-ugrische Sprachfamilie. Ja, nimmt man gerne mit. So, einen haben wir noch. Die 12 Stunden von Sebring, The Voice. Und da hat es einen deutschen Markensieg gegeben.
Ja, zwar in 3 von 4 Klassen hat es alemannische Erfolge gegeben. Es war eine klare Angelegenheit von Porsche. Porsche, die ja auch die IMSA-Rennserie im letzten Jahr, das ist die US-Sportwagen-Rennserie, als Pendant zur Langstrecken-WM, begann schon Anfang des Jahres, haben wir auch bei dir, lieber Jens, darüber berichtet, mit den 24 Stunden von Daytona. Und jetzt kam ein weiterer Klassiker dazu, nämlich in Florida auf dem ehemaligen Militärflughafen von Sebring, die 12 Stunden. Doppelsieg von Porsche in der Gesamtwertung. In den einzelnen Klassen haben sie auch gewonnen, unter anderem auch mit Laurin Heinrich. Und dann kann ich nur sagen, na, wenn der im Auto sitzt, muss man ja gewinnen.
Ich meine, gibt's ein schöneres Schlusswort? Ich glaube nicht. Über die DTM, wo es auch ein ganz paar kleine Verschiebungen gegeben hat, plaudern wir nächste Woche, wenn Eddie wieder wohlverdient aus dem Urlaub zurück ist. Das war's mit dem Motorsport für heute. The Voice, vielen Dank. Kurze Pause in der Big Show 703.
Hallo, hier ist der Matthias Berthold. Ich begrüße euch auf Sportradio 360, meine favorite Radiostation im Internet.
Big Show 703. Ein, zweimal haben wir noch den alpinen Skisport im Programm. Aber mit Tom Eberlein könnten wir natürlich, was wir nicht tun, vielleicht könnten wir es auch mit dem Lukas Zahr, aber mit dem Tom könnten wir natürlich auch schon über die Magic Number der Los Angeles Dodgers sprechen, die bei 161 liegt. Servus, Tom.
Servus. Und bitte nicht, nein.
Nein, nein, nein. Vor allem, weil sie gegen die Cubs gewonnen hat. Die Cubs wurden ausgebuht in Japan, weil sie Shohei Ohtani intentionally gewalkt haben. Das ist ein Thema für einen anderen Tag. Wir freuen uns natürlich, dass der Lukas Zara vom Standard.at auch Zeit hat. Servus, Lukas.
Ich freue mich, dass er mich nicht intentionally walked.
aber du weißt, was es bedeutet, oder?
Ja, sicher. Kenne mich voll aus. Bin voll im Bilde. Ja,
natürlich. So, wer hätte das gedacht, Lukas, dass wir nach Kranjska Gora jetzt schon wieder einen doppelten Sieger feiern müssen? Und ich feiere ihn eigentlich gern, weil ich finde, das läuft mir ja stilistisch gesehen. Also er ist eine richtige Augenweide und jetzt hat er seinen Nerven auch beieinander gehabt, auch im Slalom, wo 1,5 Norweger geführt haben. Ich ziehe mein Kapel, aber ich weiß zu wenig über Leukmeier und du weißt über alle alles. Was muss man über Leukmeier wissen?
Na, was du sicher weißt, ist, wer die Freundin ist, gell? Weil das wird jedes Mal 17 Mal erwähnt, wer das ist. Die Pressebetreuerin ist auch seine Freundin, aber das nur am Rande.
Ist es die slowenische Pressebetreuerin? Die Schweizerin?
Nein, die Schweizerin. Ja, die Schweizerin. Okay. Ja. Was man weiß über ihn ist, dass er wirklich so ein kleines Team um sich herum hat, die wirklich am Plan schmieden, dass sie diesen Marco Odermatt schlagen. Und das ist ihm jetzt zum ersten Mal, muss man sagen, auf der Piste gelungen, über 2 Läufe. Ja, es war nicht sein erster Sieg im Riesenslalom am Samstag, aber beim ersten Sieg hat, glaube ich, der Odermatt verletzt gefehlt. Das war ein Schladming. Beim zweiten Mal ist der Odermatt ausgeschieden in Saalbach. Das war dieser einzige Riesenslalom, den er nicht gewonnen hat in der vergangenen Saison. Und jetzt hat er es einmal geschafft, wirklich auf der Piste ihn zu besiegen. Und das muss für einen Leukmeier sicher Antrieb sein für den kommenden Winter auch. Also das war immer schon sein Plan, sein Ziel, sein ausgerufenes, dass er da durchaus auch einen Angriff starten kann auf die große Kugel. Das hat in diesem Winter noch nicht funktioniert, weil er sich in Sölden bei der Bandscheibe verletzt hat, dann aber überraschend stark schon in die Slalom-Saison gestartet ist. Im Slalom hat er jetzt tatsächlich Chancen auf die Kristallkugel, muss da doch noch einige Punkte aufholen auf den Henrik Kristoffersen. Aber da zählt er zur absoluten Spitze. Wir wissen, dass es mehr Slaloms gibt als zum Beispiel Abfahrten in einer Saison. Das ist natürlich, das wäre für ihn langfristig ein Vorteil, wenn es jetzt wirklich um das Rennen um den Gesamtweltcup geht. Wenn er in einem Riesenslalom, müsste das Ziel quasi sein, auf Odermatt nicht zu viele Punkte zu verlieren insgesamt. Und dann muss er im Super-G auch Top 15, wenn nicht sogar eher Top 10 Fahrer eigentlich sein und wird auch wirklich in der Endwertung auch in den Top 10 davor kommen, damit er dann eine Chance hat, mit diesen 3 Disziplinen auf den Gesamtweltcup zu gehen. Es gab ja dann noch die Geschichte mit der Bindung, dass sie da Experimente gehabt haben. Diese Bindung ist dann nur in Rennen aufgegangen und in Hunderten, wenn nicht Tausenden Toren im Training nicht. Das war ja ganz komisch. Das ist sein klares Ziel und jetzt hat er diesen Doppelpack geschafft an einem Wochenende. Das wird ihm Auftrieb geben, das wird ihn freuen. Er war auch der Star quasi bei dieser Weltmeisterschaft, Slalom-Weltmeister geworden. In der Kombination ist er auch Weltmeister geworden mit Franjo von Almen. Bin gespannt, ob sie ihm, wenn er dann wirklich ganz gesund in die neue Saison startet, ihm noch besser aufgeht und wir wirklich auf der Rechnung haben müssen für diese große Kugel.
Weil er, Tom, wenn man ihn anschaut, er ist jetzt kein Clément Noël, sondern das ist schon ein kerniger Schweizer, vielleicht nicht ganz so kernig wie der von Almen, aber wenn der Lukas jetzt den Super-G anspricht bei einem Phänotypen wie Leukmeier, da kann man sich auch vorstellen, dass der auf der Abfahrt auch was zusammenbringen will.
Wenn er sich traut.
Ja, warum nicht? Ich meine, Marco Schwarz hat sich auch getraut, er hat es bitter bezahlt, aber der ist ja auch gut gefahren, der Blackie bei der Abfahrt.
Ja, wir wissen ja, dass Leute, die gut Riesenslalom fahren können und in seinem Fall ja auch gut Slalom fahren können, dass die in den letzten Jahren auch in Super-G und in der Abfahrt gut gefahren sind. Also im Super-G ist er, glaube ich, ja nicht mal unter den ersten 30 im Weltcup das Jahr gewesen. Aber klar, ich meine, er bringt sowohl körperlich als auch von der Technik her, von der Skitechnik her, bringt er nach den Erfahrungen der letzten Jahre alles mit, um da ganz vorne mitzufahren. Und wie gesagt, wenn er den Mumm hat, da runter zu heizen, ja, könnte passieren, dass die anderen sich umschauen. Also die Veranlagung zum Allrounder ist auf alle Fälle ja da. Und so gesehen spricht eigentlich vom Können, vom Skifahrerischen her nichts dagegen.
Lass mich kurz bei dir bleiben, Tom, weil ich habe das erst in Kitzbühel bei der Pressekonferenz erfahren, dass der Linus ja auch ein Kombinierer mal war und dass der auch Abfahrten gefahren ist. Ich kann mich gar nicht erinnern, so lange ist das schon her.
Ja.
Jetzt ist er. Ich glaube, der ist kein Happy Camper. Oder glaubst du, dass diese Bronzemedaille bei der WM das schon übertüncht, dass er im letzten Jahr ja, wie man so schön sagt, denkbar knapp an Manuel Feller gescheitert ist im Slalom-Weltcup, aber in diesem Jahr fehlt ihm dann schon immer das berühmte Eizerl auf ganz, 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 ganz vorne. Ist der Linus ein Happy Camper oder ist er ein grantiger Camper im Moment?
Tja, das ist schwierig zu sagen. Er hat ja am Wochenende in Haziel so irgendwie seine Saison ein bisschen so in Grund und Asche geredet, beziehungsweise seine Bronzemedaille so in Grund und Asche geredet, hat dann irgendwie gesagt, er sei jetzt irgendwie müde und er muss sich schon zusammenreißen, dass er die letzten Rennen jetzt auch noch fährt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er tut sich, also ich weiß nicht, was er eigentlich will. Also wenn du eine Bronzemedaille gewinnst bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen, dann überstrahlt es normalerweise alles. Er hat sich jetzt am Wochenende auch wieder hingestellt und hat gesagt, naja, ihm ist es schon wichtiger, wie die Saison verläuft. Und er hat ja auch Glück gehabt, weil der Noel ausgeschieden ist. Wobei ich mich dann auch immer frage, was hat das mit Glück zu tun? Ich meine, im Slalom passiert es halt nun mal, dass ein paar Leute ausscheiden. Er ist auch schon ein paar Mal ausgeschieden und hat den anderen irgendwie was dann hingeschmissen. Also ich wäre aus ihm gerade im Moment nicht schlau, muss ich ganz ehrlich sagen. Er macht keinen zufriedenen, keinen glücklichen Eindruck. Er hat sich über diese Bronzemedaille irgendwie nicht gefreut, wo man sich denkt, naja, hallo, Alter, du bist Dritter bei der WM geworden, was willst du eigentlich noch? Ja, er ist im Weltcup in diesem Jahr jetzt nicht so gut zurechtgekommen, aber mei, wie gesagt, dafür hat er WM-Bronze. Also ich finde ein bisschen mehr Gelassenheit würde ihm, glaube ich, gut tun. Wobei ich immer nicht weiß, ja, ich kann das ja schlecht einschätzen. Das sagen ja immer viele, das ist ihnen wichtiger, im Weltcup gut zu fahren, weil da muss man über eine ganze Saison konstant gut sein. Ja, aber in der Außenwirkung ist es halt nun mal wichtiger, ob du eine Medaille beim Großereignis gewinnst, als ja Platz 2 oder Platz 1 im Slalom-Weltcup. Ich glaube, das interessiert am Ende niemanden mehr.
Patrick Ortli, Olympiasieger 1992, wenn ich da kurz erinnern darf, am Fass de Belvoir. 5 Hundertstel ja. Vor Franck Picard, glaube ich, und 10 Hundertstel vor Günther Mader. Das nur eingeschoben. Und da haben wir den Nationenwechsel schon vollzogen. Lukas, wie wir es können. Ich weiß gar nicht, auf welchen Österreicher wir am meisten eingehen müssen. Also ich war ein bisschen grantig auf den Raphael Haser, weil er überragend gefahren ist und ihn dann bei einem Tor rausgeschmissen hat. Und zwar, also ordentlich rausgeschmissen. Er hat dann, glaube ich, gesagt, er ist froh, dass er nur 3 Zähne verloren hat. Oder ob wir lieber über den Blackie sprechen wollen, der mir im Riesenslalom gut gefallen hat und der im Slalom mir auch gut gefallen hat und der dann auch wieder. Ich habe es leider geahnt, eigentlich in seiner besten Passage, je flacher es wird, umso besser der Blackie, dann haut's ihn da unten raus. Vielleicht ein Wort zu Haser, vielleicht ein Wort zum Blackie.
Ich fange mit dem Haser an, weil beim Blackie kann ich so gut wie gar nichts sagen. ich habe mir den Sturz vom Haser, glaube ich, 3-mal angeschaut und noch immer nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Zuerst habe ich glaube, der hat eingefädelt und dann, aber war es nicht. Das hat ihn ganz komisch zusammengestaucht. Ja. Und dann hat's, dann ist er recht lang eigentlich auch da liegen geblieben. Dann hat man auch leider gesehen, warum. Hat heftig geblutet aus dem Mund, hat sich einige Zähne ausgeschlagen, ist da irgendwie notdürftig mal versorgt worden in Lillehammer, glaube ich, und dann nach Hause geflogen. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen seitdem. Ich hoffe, sein Lächeln schaut wieder gut aus. Wobei, so oft lächelt er ja gar nicht, nicht einmal nach der Goldenen in Saalbach. Aber er dürfte jetzt beim Weltcup-Finale ist er dabei. Da fliegt er mal hin und es wird dann relativ kurzfristig angeblich entschieden, ob er im Super-G startet oder nicht. Aber ja, das war wieder eine gute Chance, ordentlich zu punkten, hat mir richtig gut gefallen. Auf diesem Hang, der ja beim Riesenslalom hat man irgendwie so das so ein Highlight gefehlt, gell? Irgendwie ist so immer ein bisschen gleichmäßig dahingegangen, aber dafür, vielleicht war es auch wegen am Wetter, ja, da war es halt ein bisschen bedeckt. Am Sonntag hat es mir dann mehr Spaß gemacht, das Zuschauen, sage ich jetzt einmal im Slalom. Und ja, Blacky genauso wie einige andere in der Slalom-Mannschaft, kann mich erinnern, da ging es um einen Johannes Strolz, der dann gefragt wurde, wie erleichtert er ist, dass er da jetzt beim Weltcup-Finale dabei ist. Dann sagt der Strolz völlig richtigerweise, ja, darum soll es ja gar nicht gehen, dass ich da am vorletzten Rennen der Saison stehe bei euch und sagt, dass ich super, dass ich in die Top 25 bin. Ich will in die Top 10 drin sein, wenn nicht mehr. Das ist zu wenig, aber ja, das letzte Rennen nehmen wir mit. Und ja, beim Marco Schwarz, da gab es kurz ja auch die Überlegung, ob er jetzt schon einmal an Super G einstreut, ob er den mitfahrt. Ich bin jetzt gespannt, weiß ich jetzt gar nicht auswendig.
Hat er genug Punkte? Hat er seine 500 Punkte?
Ach so, stimmt. Guter Punkt, natürlich. Ja, ist ja gar nicht mehr möglich, genau, beim Weltcup-Finale, ja. Aber genau, also da gibt es dann doch auch wieder die Bestrebungen, dass das dann in ein paar Monaten, in einem halben Jahr, wenn wir uns dann wieder hören zum Ski-Weltcup, dass wir da schon auch wieder von einer Speed-Vorbereitung auch reden beim Marco Schwarz. Also der hält an diesem Plan fest und glaubt dran, dass er da mit, ja, als Allrounder, wie wir vorhin gesagt haben, ja, diese große Kugel angreifen kann.
Die jetzt, wer es nicht mitbekommen hat, Marco Odermatt zum vierten Mal gewonnen hat. Also das ist für uns schon so selbstverständlich, dass wir gar nicht das mehr gesondert erwähnen. Wir machen einen Schlenker nach La Tuy, Tom, wo zwei sehr, sehr kurze Super-Gs auf dem Programm gestanden sind. Am ersten Tag massiv beeinflusst, wie ich finde, vom Wind. Ab einer bestimmten Startnummer hat man überhaupt keine Chance mehr gehabt. Da gab es Geschwindigkeitsunterschiede von zwischen 15 und 25 km/h in diesem Flachstück. Aber man muss natürlich, wenn man die Chance hat, dann muss man sie nutzen. Und Emma Eicher hat das am ersten Tag getan. Und ganz ehrlich, ich habe mir dann mit meinem Sohn auch noch einmal die ersten 15 Sekunden von Emma Eicher angeschaut, wo sie, glaube ich, 4/10 auf alle anderen gewonnen hat. Vielleicht waren es auch nur 3. Wir haben es nicht gefunden. Und wir haben ja schon über Emma Eicher hier gesprochen. Man muss sie zum Training tragen, weil freiwillig geht sie nicht hin. Aber sie scheint etwas Genialisches zu haben. Sie scheint ein Gefühl in den Skiern zu haben, wie es früher Gerhard Berger im Hintern gehabt hat, als er noch Formel 1 gefahren ist. Siehst du das auch? Siehst du das auch, Tom?
Ich habe tatsächlich mit dem Andi Puhelacher darüber gesprochen, weil ich als laienhafter Beobachter dieses alpinen Skirennsports ihn gefragt habe, sag mal, die hat schon echt ein gutes Skigefühl, oder? Da ist er eigentlich gar nicht so genau drauf eingegangen. Also das hat er irgendwie, wie soll ich jetzt sagen, das hat er ein bisschen runtergespielt. Und meine Theorie ist, er spielt es deswegen runter, damit sie sich nicht zu sehr drauf verlässt und eben
doch
auch ab und zu. Genau. Genau. Aber jetzt als Außenstehender oder als Laie betrachtet, muss ich sagen, die fährt schon echt einen schönen Schwung. Ich will jetzt gar keine Vergleiche mit irgendjemand anstellen, aber ich finde, die hat ein bisschen so eine runde Fahrweise, wie es der Tom Dresen immer hatte. Der ist ja auch nicht immer geradeaus runtergestochen, sondern der hat immer ein bisschen ausgeholt. Und ich finde, die Emma, die steht schon echt gut auf dem Ski, gell. Manchmal bringt sie es dann halt nicht, wie jetzt, ne, bei der zweiten Veranstaltung, wo sie
auch gut unterwegs war,
ja. Ja, wo sie, hat sie, glaub, wieder 4/10 bei der Zwischenzeit vorne gelegen ist oder so und dann da irgendwie ganz geschmeidig irgendwie sich verfährt. Also, ja, sie hat offensichtlich schon ein ziemlich gutes Gespür für Schnee, Fräulein Smiller, Eicher oder so.
Ja.
Das kann man nicht abstreiten. Also sie braucht, glaube ich, noch ein bisschen Schulungen im renntaktischen Verhalten, dass man dann halt, dass man dann halt mit 4/10 nicht ungefähr dann beim nächsten Tor einfach mal dran vorbeifährt, weil man meint, man muss noch direkter hinfahren, als man es ohnehin schon tut. Aber grundsätzlich, ich glaube, in den letzten paar Rennen hat man gesehen, dass diese Frau eine unglaubliche Veranlagung hat, dass die richtig gut auf dem Ski steht. Und wenn sie einfach mal ein bisschen mehr, also nicht falsch verstehen, aber wenn sie ab und zu vielleicht mal ein bisschen mehr mit Köpfchen fährt, dann, ich glaube, dann hat die alle Chancen, da in 2-3 Jahren um den Gesamtweltcup mitzufahren und ihn vielleicht sogar zu gewinnen.
Tommy, bitte.
Wer ist denn sonst noch Allrounder?
Ja, das stimmt natürlich. Ich meine,
wer ist denn sonst noch Allrounder?
Ja, aber
also, gut, Frau, Frau Brignone ist jetzt 34 Jahre alt.
34 ist sie schon, die Fede.
Okay. Der, so, die ist schon 34 Jahre alt. Frau Gut wird vielleicht noch...
Nein, die fährt nur der Olympia. Wenn über, ich glaub,
nein, die fährt noch Olympia. Ja. So, Frau Gottscher kannst du nicht dazuzählen, weil die sich ja mindestens alle 3 Monate mal komplett zerlegt. Und ob die deine geliebte Michaela Schifrin da irgendwie noch mal wirklich voll auf 3/4 Disziplinen geht, wissen wir auch nicht.
Kann ich mir nicht.
Ich habe ja auch massiv den Konjunktiv verwendet, als ich über Frau Eichers Chancen für den Weltcup gesprochen habe, gell?
Ja, nein, es ist ja auch so. Und ich dachte eigentlich, dass Slalom ihre beste Disziplin wäre oder die Disziplin, wo sie ja auch immer schneller unterwegs ist. Aber natürlich, die Speed-Disziplinen, außer Emma Eicher schafft es natürlich öfter mal rauszufliegen beim Super, aber eigentlich funktioniert das ja da nicht so.
Ja.
Jetzt bin ich ein bisschen erstaunt, Lukas. Fede hätte ich sowieso angesprochen, schon 34. Und dieses Sonntagsrennen, als Sofia Gottscher 100. hinten war. Also ich glaube, dass Marco Odermatt und Loic Meyer nicht oft miteinander essen gehen, aber ich glaube, dass Federica Brignone und Sofia Gottscher sich nicht einmal grüßen, wenn sie in der Früh gemeinsam am Frühstückstisch sind, aber irgendwie diese Zelebration dann im Zielbereich, die hat mein Herz schon ein kleines bisschen hüpfen lassen, weil ich mag ja, wenn es menschelt. Also offenbar reden die doch miteinander.
Da sind wir schon 2, ja. Das hat mich auch gefreut irgendwie. Das war cool. Nein, das war cool, weil genauso wie du es sagst, habe ich auch eher so auch abgespeichert. Aber die haben sie im Laufe dieser Saison angenähert, sage ich jetzt einfach einmal so. Ich habe es in St. Anton mal ein bisschen beobachten können. Da stehen die durchaus im Zielbereich nebeneinander und tauschen sich aus. Ich habe auch geglaubt, das sind wirklich, da ist zu viel, wie sagt man da, zu viel Tellerware zerbrochen seither, aber das ist gar nicht der Fall. Und die Sofia Gottscher, ja, 100. hinten und hat trotzdem dann gesagt, na, dieser Tag, der gehört ganz der Fede, das ist super und die hat da den Gesamtweltcup de facto fixiert. Lara Gutberami müsste im Slalom fahren und den Slalom gewinnen, dass sie dann noch die Brignone abfängt. Das wird nicht passieren, deswegen können wir ihr da jetzt schon gratulieren. Und Gottscher hat gesagt, super, die 100. mit der kann ich, gerade heute kann ich damit gut leben, hat aber am Schluss gesagt, aber nächstes Jahr quasi, also das kann dann ruhig gern auch wieder anders ausgehen. Und ich bin ja der Meinung, jetzt wo die Gottscher die letzten paar Riesenslaloms, die gezeigt hat, das war bemerkenswert und ich sage jetzt schon, die Sofia Gottscher gewinnt nächstes Jahr den Gesamtweltcup, weil die hat dann 3 Disziplinen, wo sie wirklich, wirklich gut ist und das ist das Rezept für einen Gesamtweltcup. Und ich glaube, sie wird sich da, also ja, natürlich, sie wird sich nicht verletzen, deswegen gewinnt sie den Gesamtweltcup.
Ja, ist erstaunlich. Also im Riesenslalom muss man natürlich sagen, dass Federica Brignone so viel stärker war bei den letzten Rennen als alle anderen. Ja, wo du denkst, Alice Robinson kommt ins Ziel, Wahnsinnszeit und dann brennt aber die Fede noch einmal herunter, dass das noch wahnsinniger daherkommt. Also das ist schon sehr beeindruckend. Da bin ich ganz bei dir. Lukas, ist es jetzt schon, um heute mal zu einem Ende zu kommen und zwei Rennen stehen ja noch aus, aber Tom, ist es jetzt schon zu früh, weil sie ja auch bei beiden Super-Gs am Start war und einmal auch mit einer vorderen Nummer, was, wie ich finde, immer hilft, darf man schon ein Resümee über die Rückkehr von Lindsay Vonn ziehen, Tom?
Nein.
Okay, danke, Tom.
Na, du, was willst du da resümieren? Also
ja, haben uns ein bisschen mehr erwartet. Es war ja unfassbar eng, ja. Also jetzt damals 2 Zehntel weiter vorne, dann ist sie plötzlich 5. statt 11. Und eigentlich fährt sie in der erweiterten Weltspitze mit. Und ich weiß nicht, ob mich das enttäuscht, dass sie nicht noch besser ist, vor allen Dingen auch in den Passagen, wo sie früher so stark war. Wenn es eben Brettl eben dahin geht und wo ihre Hocke zum Tragen kommt, gerade da scheint sie mir ein bisschen zu verlieren.
Sie ist halt herrlich inkonstant. Das darf man, also das ist irgendwie so eine Achterbahnfahrt, was die da veranstaltet in der Saison. Ich glaube, du kannst es tatsächlich erst beurteilen, würde ich jetzt mal sagen, so im Dezember. Also wenn die neue Saison losgegangen ist, so im Dezember kannst du es beurteilen, weil dann hat sie auch nicht mehr diese Argumentationskette, dass sie mit ihrem, ich will es nicht sagen Ausrede, aber diese Argumentationskette, dass es mit ihrem Material nicht hinhaut. Dann dürfte sie eigentlich genügend Material getestet haben, wobei ich der festen Überzeugung bin, dass das auch in diesem Winter schon einfach nur eine Ausrede war. Also wenn man mit Leuten spricht, die sich auskennen und wenn man vor allem mit Leuten spricht, die wissen, wer für sie arbeitet, dann schütteln die eigentlich nur den Kopf, weil sie sagen, es gibt niemanden, der bessere Materialtests
bessere Materialtestleute hat als Lindsay Vonn. Also das ist irgendwie noch ein bisschen so, ja, so ein bisschen so vorgeschoben. Und wie gesagt, in diesem Winter kann sie es noch als Ausrede oder als Erklärung hinschieben, aber im nächsten Winter kann sie das nicht mehr. Und wenn sie dann nicht irgendwie, sagen wir mal so, bis Dezember irgendwie konstant da vorne dabei ist, dann wird sie, glaube ich, einsehen müssen, dass sie es eben nicht mehr drauf hat.
Ja, aber es geht ja nur darum, Lukas, dass sie bei Olympia dabei ist. Und ich bin jetzt ja schon
erstaunt. Ja, da wird sie schon dabei sein.
Ja, gut, aber ich meine, die Amerikaner haben eigentlich, nicht eigentlich, die Amerikaner haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. Also gegeben ist das nicht, weil wenn wir über, wie heißt sie, Macusa sprechen, dann die ist aus dem Nichts gekommen. Also mir ist die voriges Jahr nicht aufgefallen. Breezy Johnson, das Speed-Team ist schon stark bei den Amis, Lukas. Also das heißt dann schon was, dass ich Vonn jetzt auch, finde ich, na gut, da geht es nicht um Nationen, aber allein der Fakt, dass sie beim Weltcup-Finale dabei ist, ist jetzt nicht ganz übel.
Ja, und dann gibt's noch eine Jackie Wiles, das ist die dritte Amerikanerin, die sind alle in der Abfahrtswertung zum Beispiel noch vor der Lindsay Vonn, aber der vierte Startplatz wird sich dann schon ausgehen, also so ist es nicht, das wird sich schon ergeben, und Lindsay Vonn ist in beiden Disziplinen fürs Weltcup-Finale dabei, aber in beiden auch nicht in den Top 15. Und genau da sehe ich sie auch, ja, zwischen 15 und 25. Erweiterte Weltspitze hat es der Tom genannt, völlig richtigerweise. Sie hat halt auch den einen oder anderen Ausfall gehabt, was in den Speed-Disziplinen generell nicht so oft passiert. Gut, beim tricky gesetzten Super-G schon, aber das ist ihr eben passiert immer wieder mal. Das muss halt aufhören, wenn sie da gute Startnummer zum Beispiel in den Top 10 haben will, das ist ja vielleicht auch noch ein Ziel, auf Cortina hin, dass du dann wirklich in der Top-Gruppe bist und nicht auf Losglück angewiesen bist, entweder habe ich die 3 oder habe ich dann doch die 19 oder noch weiter hinten. Das sind alles so Faktoren, die da dazugehören. Sie selbst sagt, sie hätte sich das nicht vorstellen können, dass sie da jetzt in Sun Valley auch dabei ist. Heimrennen freut sie sich natürlich. Und ja, klar, glaube ich, kaufe ich ja auch ab irgendwo. Natürlich waren diese Ergebnisse von St. Anton, haben die Erwartungen so arg hinaufgeschraubt. Da haben wir ja dann alle geredet, ja, in Cortina gewinnt sie, weil Cortina taugt ja so und so weiter. Ja, dann ist es eben nicht mehr so gekommen. Aber es ist natürlich nach wie vor ein beeindruckendes Comeback mit 40 Jahren. Und können wir uns darauf freuen, nach wie vor, was dann auch nächstes Jahr, diese Geschichte wird auch wieder riesig werden, wenn sie dann bis hin zu Cortina weiterhin mitfährt und hoffentlich gesund bleibt dabei.
Wir hören uns wieder, hoffentlich schon nächste Woche. Da möchte ich mich ein kleines bisschen zurücknehmen, weil ich glaube nämlich, da denken wir jetzt alle drüber nach, wir haben eine Woche Zeit, ob Lara Gut-Behrami nicht vielleicht doch noch ein Jahr länger fahren wird als Olympia, weil dann ja die Skiweltmeisterschaften in der Schweiz sind. Aber das wissen wir jetzt noch nicht.
Als ob die damals schon jemals was drauf gegeben hätte, was die Schweizer wollen.
Das zum Abschluss und Rausschmeißer. Danke Tom, danke Lukas. Kurze Pause in der Big Show 703.
Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 703. Weiter geht's mit der National Basketball Association, mit André Vogt. Hi, Dre.
Moin jetzt.
Wir haben schon länger nicht mehr über die NBA gesprochen in der Big Show und es ist auch schon 2-3 Tage her, dass sich Stephen A. Smith, einfach weil er, wie wir alle wissen, der nächste demokratische Kandidat für die Präsidentschaftswahl, wenn es ja noch eine geben sollte, irgendwann in den USA, wenn das nicht abgeschafft wird, sein wird. Aber zwischenzeitlich kümmert er sich halt doch noch ein bisschen um die NBA. Und Stephen A. hat sich, glaube ich, erdreistet, wenn ich es richtig mitbekommen habe, auf durchaus sachliche Art und Weise Bronny James zu kritisieren. Und das ist beim großen Meister himself, LeBron James, nicht gut angekommen. Ist das ein Thema, das die Medien beschäftigt, oder ist das ein Thema, das auch die NBA, also die Leute, die sich auskennen wie dich, beschäftigt? Und wenn ja, war diese Kritik zu Recht angebracht?
Ich meine, es war jetzt ja nichts Neues, dass er sich dazu geäußert hat. Das war ja eigentlich mehr oder weniger auch, glaube ich, alles Saisonbeginn. Das heißt, ich habe da irgendwas verpasst, was zuletzt dann noch irgendwie
in der Richtung diskutiert wurde. Aber er hat ihn ja konfrontiert, LeBron James, von Mann zu Mann, Angesicht zu Angesicht beim Gastspiel der Lakers dann bei den Knicks. Und deswegen hat das natürlich dann auch so ein bisschen Wellen geschlagen. Am Ende des Tages ist es halt natürlich irgendwie ein Aufreger, wenn da ein Superstar sich hinstellt oder aufbaut vor einem Journalisten, ne, und ihm sagt hier, also ich glaube, viele Lippenleser haben sich ja daran ja abgearbeitet, also lass meinen Sohn aus deiner Peiße raus, war glaube ich das Zitat. Das wurde natürlich ausgeschlachtet, auch von Stephen A. natürlich danach, der noch meinte, ja, das war ja auch Quatsch von dem LeBron und so. Naja, am Ende des Tages ist es halt so eine Begleiterscheidung, ja, wie unserer medialen Zeit, dass wir natürlich oftmals nicht unbedingt darüber reden, wer dann auf dem Basketballfeld eigentlich gewonnen hat oder wie die das gemacht haben, sondern dass wir natürlich alle lieben gern auch die Themen bespielen, die so ein bisschen an den Herzzipfeln ziehen und uns alle so ein bisschen emotionalisieren, weil das ist das, was natürlich Klicks bringt und dann ultimativ auch dann das Geld. Von daher war dieses Thema Bronny James eben auch gerade früh in der Saison sehr, sehr hoch gekocht und das war wohl LeBron, hat aber nicht so gut gefunden. Auf der anderen Seite muss man sagen, was hast du denn erwartet? Die Art und Weise, wie er die Sache auch gehandelt hat, muss man ja auch sagen, ist er ja auch nicht unschuldig. Von daher, das war natürlich ein großes Thema drüben, aber nicht unbedingt, weil es jetzt unbedingt sportlich relevant ist, sondern einfach, weil ja viele Menschen da draußen ja Väter sind oder auch Söhne und jeder natürlich auch eine Meinung dazu hat, da soll auch jeder haben, aber am Ende des Tages war das ein stummes Wasserglas, womit wahrscheinlich ein bisschen Geld gemacht wurde.
Okay, ja, das, zum Glück sind wir dieser, den komplett abholt und machen das alles hier nur zum Spaß, ich zumindest. Aber weil wir bei den Lakers sind, LeBron James im Moment ja verletzt. Jetzt haben die Lakers in der Nacht von gestern auf heute gegen die Nuggets relativ souverän gewonnen und es beginnt ja jetzt die Zeit, wo man sich schon dieses Playoff-Bracket ein kleines bisschen vorstellen kann. Manche Mannschaften haben 70 Spiele, manche 68, also irgendwie sind wir nicht mehr weit von den Playoffs entfernt. Und die Playoffs sind ja nach allem, was man weiß, auch immer about Matchups. Gibt's denn wirklich ein Matchup, mit dem die Lakers, und ich hasse es ja, mit denen mithalten zu müssen wegen Luca, aber es geht halt nicht anders, zumindest ein kleines bisschen. Gibt es irgendein Matchup, das den Lakers überhaupt nicht passt im Westen?
Also ich meine, Oklahoma City als klar beste Mannschaft, denke ich, passt niemandem so wirklich gut. Ansonsten würde ich mich schon vielleicht fragen wollen, wie sie mit so sehr, sehr schnellen Guards umgehen. Allerdings, wenn wir jetzt sagen, Ja Morant oder sowas, ist sicherlich ein Problem für die, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, diese Teams sind ja auch nicht perfekt. Also da haben wir die Lakers auch genug Star Power natürlich gerade mit Doncic, mit LeBron, aber auch Team mit Austin Reeves, der das momentan ja unglaublich gut macht. Da geht jetzt keiner hin und sagt, oh, gegen die Lakers, ja, würde ich euch am liebsten spielen, wenn da im Westen. Es ist einfach hinter Oklahoma City im Westen, ist es einfach sehr, sehr eng beieinander. Sag ich mal runter bis Golden State. Da kann man vorzüglich drüber diskutieren, wie da bestimmte Matchups dann ausgehen können in den diversen Serien. Aber es ist eigentlich echt noch ein bisschen zu früh, weil wir einfach das so eng, alles eng ist. Da wir wissen ja wirklich gar nicht, wer da am Ende gegen wen spielen wird. Das ist schön. Also ich glaube, klar würde ich schon sagen, dass im Osten Cleveland und Boston vorne weglaufen, vor dem Rest. Und im Westen haben wir halt Oklahoma City als klaren Top-Favoriten, danach so ein paar ja Mitfavoriten. Ja, aber das Schöne ist einfach, dass das für meine Begriffe eventuell sogar Playoffs werden könnten, wo wir eigentlich außerhalb von 1-8 vielleicht gar keinen Sweep sehen in der ersten Runde. Und das ist natürlich schön, wenn wir so eine gewisse Parität haben. Und irgendwie dünkt mir auch, dass wir da einige Überraschungen vielleicht erleben werden, wenn es dann losgeht ab Mitte April.
Ist denn Oklahoma City klar jetzt das beste Record in der Regular Season? Aber das gab's ja, glaube ich, schon mal vor ein paar Jahren, als eben Kevin Durant auch noch gespielt hat. Sind die aus deiner Sicht über jeden Zweifel erhaben? Auch wenn es dann wirklich in die Crunchtime geht. Letztes Jahr, ich erinnere mich vage, sind sie an den Mavericks gescheitert. Im Halbfinale sind sie dieses Jahr einen Step weiter.
Also sie sind nicht im Halbfinale gescheitert, sondern in der zweiten Runde.
Natürlich.
Ja, Steps sind sie sicherlich weiter. Ich meine, das Ding ist ja, wenn man so eine Saison jetzt verfolgt hat, über 70 Partien, du hast es ja angesprochen, kommt man ja selten an den Punkt, dass man einfach
bei Teams, die noch nicht Meister geworden sind, dass man dann einfach sagt, oh, guck mal hier, das ist ja unfassbar, die haben ja keine Schwäche oder so, sondern das, man fängt, glaube ich, eher an, dann sagt jetzt, wenn es Richtung Playoffs geht, bei so Teams wie Oklahoma City, aber auch wie Cleveland, eher drauf zu schauen, naja, wo ist denn da vielleicht eine Schwäche? Mhm. Weil wir haben es noch nicht gesehen, dass sie in den Playoffs da eben alles gewonnen haben. Ist ja auch schwer. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann kannst du auch noch nicht bewiesen haben. So, also, ne, das ist so ein bisschen Hen und Ei. Von daher, glaube ich, ist man manchmal halt zu sehr auf der Suche nach Negativen und blendet so ein bisschen aus, was diese Teams einfach eigentlich wahnsinnig gut machen. Und Oklahoma City, muss man sagen, ist eine unglaublich tiefe Mannschaft. Sie haben einen von zwei MVP-Kandidaten. Ne, klar kann man auch mehrere Leute da noch nennen, neben Gilgeous Alexander eben von Oklahoma City und Nikola Jokic von Denver. Man macht sich eben nur komplett lächerlich, wenn man denkt, irgendwer anders würde das jetzt verdient haben. Also immer auf den Wahlzetteln müssen immer fünf Namen stehen. Die Übung habe ich gestern auch von mir im Podcast mal gemacht, da die fünf Namen zu finden. Da kann man auch über Giannis Antetokounmpo sprechen, Jason Tatum, vielleicht sogar LeBron James, vielleicht Jalen Brunson, wen man da noch nennen möchte. Aber im Endeffekt MVP können realistischerweise eben nur Shai Gilgeous-Alexander werden und Nikola Jokic. Und Shai spielt halt bei Oklahoma City. Wir haben einen tollen Zweitstar, der auch Allstar war zum ersten Mal, Jane Williams. Wir haben Chet Holmgren, also sehr harten Stahl, zwei Big Men, die sie vergangenes Jahr so in der Form nicht hatten. Also die haben wirklich auch eine Länge. Sie haben tolle Verteidiger, sie spielen eine wahnsinnig gute Defense. Shai Gilgeous-Alexander gibt endlich auch mal ein paar mehr Dreier als sonst. Also das ist nicht hundertprozentig das perfekte Team, wo man denkt, man kann sich gar nicht vorstellen, wie die verlieren können. Aber außerhalb von vielleicht ein bisschen mangelnder Erfahrung, außerhalb von Jane Williams, müssen wir vielleicht schon nochmal sehen, dass er in den Playoffs auch so die schweren Körbe macht, ist er eigentlich ehrlich gesagt nicht viel. Von daher, das ist schon eine wahnsinnig gute Truppe. Und weil das ist klar die Beste im Westen und im Osten, sagen wir Cleveland, da lässt sich vieles von dem sagen, was wir über Oklahoma City sagen. Aber auch die spielen eine unüberragende Saison, zwei Siegesserien hin über mindestens 15 Siege. Das ist, glaube ich, fünfmal passiert in der Geschichte der NBA jetzt. Also auch da sieht man, wie krass die unterwegs sind. Der Meister, der das Ganze ja irgendwie gefühlt immer auf ein, zwei Spieler verzichten musste, ist genau auf dem gleichen Level. Also es ist wirklich wahnsinnig eng und ich bin mal gespannt, wenn es dann wirklich dahin geht, so ein bisschen voraus prognostizieren, wer im Endeffekt dann in den Playoffs dann am Ende rauskommt, für wen ich mich da entscheide, weil momentan ist es einfach super, super eng.
Sollte man sich für den Champion entscheiden, bevor der Champion, also solange der Champion noch nicht ausgeschieden ist? Was ist mit der Saison von Boston? Wenn ich mit Heiko spreche, sprechen wir kaum über die Celtics, weil irgendwie habe ich so den Eindruck, naja, okay, im Osten spricht man über Cleveland, im Westen sowieso über andere Teams, aber Boston hat den zweitbesten Rekord. Stand jetzt, ist Boston wesentlich schwächer geworden seit dem letzten Jahr oder ist Boston auf genau dem gleichen Level, wo sie ja letztes Jahr souverän am Ende des Tages den NBA-Titel gewonnen haben?
Na, Heiko, muss man sagen, guckt, der redet ja nicht über die Celtics, weil er die ganze Zeit nur Eishockey
guckt. Ja, das ist richtig. Er tut nichts anderes. Oder Moment, Skeleton und Bobfahren, das auch. Aber zu wenig Basketball.
Das sind ja wahrscheinlich die Moneymaker für ihn, wenn die sich in den Eiskanal stürzen. Ja, Boston, wie eben schon mal gesagt, das ist natürlich auch, also das sind für mich die drei Top-Favoriten, sagt Oklahoma City, Cleveland, Boston. Ja. Und Boston, das ganze Jahr, wir haben einfach Porzingis krank oder hat gefehlt, oder Jrue Holiday hat gefehlt, ich glaube Jalen Brown auch so ein bisschen, und trotzdem sind sie weiter geplockert und haben einfach gewonnen. Man hat auch so ein bisschen dieses Phänomen bei ihnen gespürt. Ja, denen ist wohl langweilig zwischendurch geworden in der regulären Saison. Da haben sie vielleicht ein paar Spiele verloren, die sie nicht unbedingt verlieren müssen. Ich war selber auch im TD Garden. Auch da war der gute Heiko beim Eishockey, aber von seinem Sohn, das lässt sich auch entschuldigen. da habe ich sie gegen New Orleans gesehen, wo sie auch eigentlich das Ding hätten, weil sie locker gewinnen müssen. Das ging es aber dann fast noch in die Overtime. Aber es ist auch zu erklären. Das ist so nicht das erste Team, das Meister geworden ist und danach so ein bisschen Probleme hatte, eventuell so eine Kulle durchzuziehen das ganze Jahr. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann sind die natürlich auch fokussiert und dann weiß man auch natürlich, was die so stark macht, dass sie eben auch einfach wahnsinnig tief besetzt sind, auch in ihren Rollen, Spielern, ne? Da haben sie auch ein paar Leute rangezogen jetzt dieses Jahr, die so ein bisschen dann die Minuten übernommen haben, von als die Stars fehlten. Sie können wahnsinnig gut verteidigen, sie können klein spielen, groß spielen. Sie haben mit Tatum eben auch einen MVP-Kandidaten. Und sie waren eben schon oben auf dem Berg. Und das ist natürlich auch was, was man ja nicht, glaube ich, wegwischen sollte, dass sie eben auch schon, bevor sie Meister geworden sind, eben sehr, sehr oft gescheitert sind, eben auch gerade in den Conference Finals. Und das macht es dann eben bemerkbar, dass du dann eben nicht die Fehler machst, die vielleicht eine Truppe macht, die zum ersten Mal in solcher Situation ist. Ob die Fehler dann entscheidend sind, ob man das in der Serie verliert, das muss man abwarten. Aber also es gibt basketballerisch außerhalb von, ja, mal gucken, ob die alle fit sind, finde ich auch keine Gründe an den Celtics zu zweifeln. Aber nochmal, das macht es eben so interessant, dass wir eben da drei Mannschaften haben mit Cleveland, mit Boston und mit Oklahoma City, die einfach ja so gut sind und einfach auch so nah beieinander sind von ihrem maximalen Leistungslevel.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann hast du dich bei deinem letzten USA-Trip mit Franz Wagner getroffen. Die Geschichte bei den Magic war in diesem Jahr immer, entweder war Franz verletzt oder Paolo Banchero war verletzt. Sie sind beide im Team. Orlando hat einen negativen Rekord. Im Moment sieht's, wenn ich das Playoff-Picture richtig deute, danach aus, als ob sie dennoch zumindest in den Play-ins spielen würden. Ist das jetzt zu erwarten mit diesen Verletzungen der beiden wichtigsten Spieler über längere Zeiträume? Oder ist es alles in allem doch ein bisschen enttäuschend, wo die Magic jetzt stehen?
Ich denke, wenn man sich selber fragen würde, dann würden sie auch sagen, das ist jetzt eine ziemlich enttäuschende Saison. Aus verschiedensten Gründen. Es kann auch enttäuschend sein, weil du eben Verletzungen hattest. Moritz Wagner sollten wir auch ganz klar nennen. Jalen Suggs natürlich auch. Und du dann hinter den Erwartungen zurückbleibst. Und ich denke, die Erwartungen dieses Jahr an Orlando waren halt schon, mindestens das zu erreichen, was man vergangenes Jahr erreicht hat. Also ne, an der Schwelle zu stehen zum Einzug in die zweite Runde. Letztes Jahr hat man in 7 Spielen dann knapp gegen Cleveland verloren, die jetzt natürlich an einem ganz anderen Level sind, aber auch mit einem neuen Trainer und einer neuen Spielidee. Aber ne, ich denke, es gibt bestimmt nicht wenige in Orlando, die so ein bisschen denken, Mensch, also letztes Jahr haben wir die fast in der ersten Runde rausgekickt. Jetzt stehen die an Platz 1 relativ klar sogar im Osten und wo sind wir? Und das zeigt aber so ein bisschen, dass mir das manchmal auch sehr schnell gehen kann, wenn du eine Mannschaft bist, die über die Teamchemie kommt, über den Zusammenhalt, über die Aggressivität in der Verteidigung. Und wenn du da manchmal so ein paar Pfeiler rausziehst, und es müssen gar nicht viele sein, dann kann das auch schnell mal implodieren. Es kann auch oftmals so sein, dass wir so auf Teamchemie oder so Spirit. Da kannst du manchmal gar nichts dafür. Das ist einfach dann, was ich bei ein paar Spielern ist irgendwas im Argen, vielleicht komplett abseits des Feldes, so, und die sind vielleicht nicht so mit Feuereifer dabei, dann hast du halt Verletzungen, dann fehlen vielleicht die Leader. Also gerade Sachs und Moritz Wagner sind die beiden Jungs, die einfach wirklich aggressiv vorangehen, ne? Kaiser hätte gesagt, der Kaiser nicht, Ottmar Hitzfeld hat gesagt, das sind Aggressionsleader. Und dann kommt noch dazu, dass seine beiden besten Spieler eben mit Franz Wagner und mit dem Paco Banchero eben auch relativ oft gefehlt haben. Und eine Zeit lang konnten die es noch kompensieren. Ich kann mich erinnern an einer Partie, das hatte ich Franz auch gefragt, als ich in New York war. Da haben die gewonnen. Da war keiner von den Guten dabei, sag ich mal. Da war Franz nicht dabei, kein Banchero war dabei, kein Moritz, kein Sachs. Und da haben sie trotzdem die Knicks im Garden geschlagen. Und ich weiß, wenn das Paolo Banchero dann so in die Kabine kam und so rief irgendwie, and we just keep on winning. Und selber sagte, fuck, ich weiß gar nicht, wie wir das machen. Und das war ein ganz anderer Vibe als jetzt vor 3 Wochen, als ich da war, wo man irgendwie dachte, das Team bleibt sich so ein bisschen. Also nicht, dass die jetzt, ich war einmal kurz vom Training, das ist irgendwie da und man dachte, die haben jetzt keinen Bock oder so, ganz im Gegenteil, die wollen, aber irgendwie, irgendwas hemmt die halt, gerade offensiv. Und defensiv war dann oft auch nicht der gleiche Druck zu spüren. Und manchmal hast du eben diese Rückschritte, manchmal hast du so Saisons, wo du versuchst und verkrampfst, und das würde ich momentan bei Orlando verorten wollen. Aber es ist eben auch noch in vielen Teilen eine junge Mannschaft und es kann nicht immer nur bergauf gehen. Von daher bin ich gespannt, was sie da im Sommer machen, weil ich glaube, ne, die Schwäche einer Dreierlinie, wenn man so auf taktische oder auf das Game, was auf dem Feld passiert, die ist eklatant, die macht es allen schwerer. Mhm. Vor allem gerade Franz, der natürlich auch gerne zum Korb geht. Und da muss man mal gucken, was man da im Sommer machen kann, um das zu adressieren. Das täuscht sich natürlich, müssen wir alle hoffen, dass Moritz Wagner von seinem Kreuzbandriss da auf dem Level zurückkommt, mindestens wo er war, weil das war bisher seine beste NBA-Saison. Und da hoffen wir einfach, dass er nächstes Jahr dann genau da wieder weitermacht.
Klar. Einen habe ich noch. Dennis Schröder gestern 1-for-8, glaube ich, vom Feld. Die Pistons haben gewonnen in Miami, aber er ist entschuldigt, Dennis, weil Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa in der ersten Reihe gesessen sind. Im Kasaya Center heißt es, glaube ich, in Miami. Und das ist völlig klar, dass Dennis dann starstruck war. Aber wie gut ist dieses Detroit-Team? Und jetzt nach ein paar Wochen kann man ja schon, glaube ich, abschätzen. Also ich nicht, aber du, Dre, wie gut passt Dennis da rein in dieses Team?
Muss ich sagen, die beiden Namen sagen mir nichts. Wenn du dir gesagt hast, entweder Tennisspielerin oder die sind halt von OnlyFans, aber ich denke mal, also
Zweiteres, natürlich Zweiteres, natürlich OnlyFans, ja.
Immer bei Dennis, er hat da jetzt natürlich eine Rolle, die maßgeschneidert ist ein bisschen für ihn. Ne? Er kommt von der Bank, natürlich kann er auch Daten, das haben wir gesehen, in Brooklyn, ne, wo das ja irgendwie zu gut lief und dann haben sie ihn weggeschickt nach Golden State, da hat es natürlich dann gar nicht funktioniert. Aber auch bei Golden State so ein bisschen nicht die Sachen wahrgemacht hat, die sie eigentlich angekündigt hatten, dass man sagt, hey, wir wollen ja, ne, dass Dennis die Minuten übernimmt, wenn Steph Curry auf der Bank ist. Wir wollen, dass er dann seinen Stil spielt. Er soll es nicht an uns anpassen. Wir wollen das, was er kann, eben diese Schnelligkeit aus dem Pick and Roll, andere einsetzen, was wir auch in der Nationalmannschaft immer wieder sehen. Das wollen wir, das brauchen wir. Und genau das ist irgendwie nicht passiert, sondern er hat gesagt, ja, nee, du musst hier besonders spielen, bist ja immer bei den Warriors. Und dann musste er Teil dieses Trades sein, zu Jimmy Butler, und so, das alles finanziell nicht gepasst. Naja, aber jetzt ist er Gott sei Dank in der Lage, bei einer Mannschaft, die eben dieses Jahr eine der Figo-Stories ist, eben von der Bank, und stellen wir es eben auch durch mitten und neben Kate Cunningham, dem Star dort, einfach den Basketball zu spielen, den er am besten kann. Und man hofft natürlich jetzt, dass er, weil er im Sommer wieder vertragsfrei wird, dass er einfach ja jetzt irgendwen überzeugen kann zu sagen, ja, genau das, was Dennis Schröder uns hier gezeigt hat in dieser Saison, ne? Also wenn man sagt, vielleicht in Brooklyn und dann jetzt in Detroit und man die paar Spiele jetzt in Golden State ausklammert, den wollen wir haben. Ne? Und das ist uns auch ein bisschen Geld wert. Das ist jetzt das, worum es für ihn halt geht. Und wenn er natürlich jetzt mit Detroit in den Playoffs auch echt ein paar gute Leistungen an den Mann bringt. Wer weiß, ob die nicht vielleicht sogar sagen, hey, wir kriegen zwar mit Jaden Ivey einen anderen Guard noch zurück. Ne, der hatte sich ja relativ schwer verletzt. Und da war die Planstelle auch frei für Dennis. Aber wir können auch gerne mit drei Guards spielen. Muss man mal abwarten. Wichtig war einfach für ihn, dass er nochmal so einen Vertrag jetzt bekommt. 2-3 Jahre. Er ist jetzt ja auch schon 30. Aber mal abwarten. Das ist nach wie vor bei ihm immer ein bisschen blöde, weil er auf der Position spielt, wo es ihm das meiste Talent gibt auf der Eins. Holst du den 30-jährigen Backup, Point Guard oder Starter? Das muss man jetzt abwarten. Es ist auch nicht so viel, super viel Geld im Markt nächstes Jahr und nächsten Sommer. Aber nochmal, wenn er ein paar geile Playoff-Spiele hinlegt und die hat er eigentlich alle ja schon hingelegt. Ob es damals in Atlanta war oder auch danach bei den Stationen. Freuen wir uns einfach, dass er da jetzt eine gute Rolle hat. 1-8 ist natürlich nicht ideal, aber mein Gott, das passiert. Gerade wenn du eins von der Bank kommst und das Team so ein bisschen führen sollst, dann eigentlich deine erste Aufgabe ist, dass alle anderen erstmal ihre Würfe bekommen und dann mal abwarten, was die Playoffs für Dennis und für Detroit bereithalten.
Journeyman, schauen wir mal, vielleicht bleibt er in Detroit. Dre, es gibt nichts Neues zum VfL zu berichten, es ist Länderspielpause. Wir sprechen beim nächsten Mal über die glorreiche Elf von Ralf Hasenhüttl. Für heute danke herzlich, André Vogt. Moment. Wie viele Seiten sind's, MJ? 180 Seiten Michael Jordan. Die bald in meinem Briefkasten sein. Wahnsinn. Ich freue mich wie Bolle. Wahnsinn.
Das will ich machen. Aber ich denke mal, das ist jetzt, also, heute ist ja Mittwoch, ne?
Ja.
Ja, ist Donnerstag. Also, heute. Also, heute kommt der Podcast auch raus. Ja, es kann gut sein, dass es vielleicht morgen soweit ist. Gestern habe ich schon 1-2 Mails bekommen, aber witzigerweise, glaube ich, immer die gleichen. Das sind immer in der Schweiz Leute, die jetzt das erste bekommen. War mir nicht warum. Ist für mich unverständlich, aber so scheint es dann immer zu sein. Von daher, morgen, Montag, je nachdem, wie schnell der Postbote bei euch da in München ist.
Ja, schauen wir mal. 180 Seiten, Gut Next Magazine, Michael Jordan. Danke, Dre. Kurze Pause.
Hello, this is Marcos Bagdatis and you're listening to Sport Radio 360.
And now for something completely different.
Ganz bescheidenes neues Segment. zu Themen, nein, andersrum. Welche Themen sind heute nicht zur Austragung gekommen, die ich gerne besprochen hätte? Es sind deren 3,5. Zunächst mal die DEL Playoffs. Warum? Ich war am Mittwochabend in SAP Garden, hab dort, gehe ich so vor mich hin und dann spricht mich jemand an, sagt der Jens, und ja, dann war es natürlich Christian Werner, den ich natürlich fernmündlich wunderbar kenne. Wir haben uns verabredet für den heutigen Fußballteil, ihr habt ihn alle gehört, aber Christian natürlich ein absoluter Eishockey-Experte. Jetzt haben wir aber so lange über heute über Fußball geplaudert, dass über die DEL gar nichts zu reden war. Die München haben das Spiel gegen Mannheim mit 5-2 gewonnen. Der Christian hat mir gesagt, auf meine Frage, was zu erwarten ist, naja, es wird ein sehr, sehr hartes Spiel werden. Es gab tatsächlich, das mag auch Playoff-bedingt sein, doch mehrere Auseinandersetzungen, wo dann auch teilweise von beiden Mannschaften ein Spieler auf die Bank musste, auf die Strafbank. Was mir getaugt hat, war wirklich die Stimmung im SAP Garden. Ich war dort ja dreimal beim Basketball jetzt im Herbst, der Euroleague der Bayern, super Stimmung. Ich war allerdings auch bei der Eröffnung. Netterweise durfte ich dahin gegen die Buffalo Sabres und da hat sich das eben noch nicht so richtig eingespielt gehabt für den ERC Red Bulls München. Gestern, es war glaube ich das 12. Heimspiel in Folge, das die Münchner ausverkauft haben mit knapp 11.000 Zuschauern. Super Stimmung. Gut, das Ergebnis hat natürlich auch dazu beigetragen am Ende, wobei die Mannheimer ja zum 1-1 ausgeglichen haben. Dann ist es 4-1 für München gestanden, 4-2, dann das 5-2. Ein sehr schöner Abend, aber da hätte ich gerne ein kleines bisschen mehr darüber gesprochen. Schauen wir mal, was da in den kommenden Wochen kommt. Zweites Thema, The Players, Golf also. Und ich bin ja vom Golf ein kleines bisschen abgefallen, seit Tiger Woods nicht mehr ordentlich die Keule schwingt. Ich glaube, Tiger hat sich die Achillessehne gerissen, jedenfalls eine Verletzung, wo er ohnehin, also dass er überhaupt noch bei professionellen Golfturnieren auftritt, ist jedes Mal für mich eine Überraschung. Jetzt wird es länger nicht so sein, aber der andere, dem ich schon mit Interesse folge, ist Rory McIlroy. Und an diesem Wochenende haben für Rory 4 Tage nicht gereicht. Nein, es hat noch einen 5. gegeben. Es musste in die Playoffs gehen. Rory hat dieses Turnier gewonnen. Gerne hätte ich drüber gesprochen mit Gregor Biernat, aber der Gregor, völlig verdientermaßen, ist schon seit ein paar Jahren verheiratet. Sind es ein Jahr? Zwei Jahre sind es, glaube ich. Jetzt endlich hat er es geschafft, in die Flitterwochen zu fliegen. Und wer bin ich, dass ich ihn da in den Flitterwochen quäle? Aber das wäre ein Thema gewesen, das ich auch gerne angesprochen hätte. Mit dem Gregor, wir werden uns zum Masters in Augusta wiederhören. Übrigens, Kaspar Rüth hat dort, der Tennisspieler Kaspar Rüth, hat dort eine Runde spielen dürfen. Das nur nebenbei. Tennis kommt gleich im übernächsten Part noch. Ja, und dann eigentlich die Geschichte, die mir fast am meisten am Herzen gelegen ist, ist Nika Preuz. Eine junge slowenische Skispringer und Skifliegerin, die in Vikersund auf 236 Meter, wenn ich mir das richtig notiert habe, gesegelt ist. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, also Nika Preuz, wer sich beim Frauenskispringen, ich bin da auch kein Experte, aber ich schaue schon ab und zu rein, was man dort hat feststellen muss, Nika Preuz springt, veranstaltet eine eigene Sportart, bei allem Respekt vor den übrigen Skispringerinnen, die dann ab und zu schon mal mithalten können. Aber beim Skifliegen ist halt die Diskrepanz nochmal um einiges größer. Da kann natürlich auch Nika Preuz einen schlechten Wind erwischen, aber wenn die Verhältnisse gleich sind, dann ist das eine andere Sportart, die Nika Preuz betreibt. Die Preuz-Dynastie bei den Männern ist bekannt mit Domen. Also irgendwie die Slowenen fliegen sowieso. Und mittlerweile auch die Slowenen, die fliegen einfach besser. Sie springen sehr gut, aber sie fliegen noch viel, viel besser. Und diese 236 Meter haben mich für einen Moment überlegen lassen, lass doch die Nika einfach mal einen Sprung oder einen Wettkampf bei den Männern mitbestreiten. Die Frauen starten in der Regel bei höheren Luken, höhere Anlaufgeschwindigkeit. Und jetzt muss man natürlich so sagen, also die Skispringer, wer schon mal einen Skispringer gesehen hat. Ich bin mit Stefan Kraft mal unabsichtlich in einem Bus gestanden. Das war 2019, weiß ich nicht. Wir sind beide nach Rom geflogen. Und ich habe Stefan Kraft ehrlicherweise nur an dem Koffer erkannt, an seinem Rollkoffer, den er bei sich gehabt hat. Aber um es so zu sagen, Skispringer, auch männliche Skispringer, haben keine Zehnkämpferfigur. Müssen sie auch nicht, das wäre dem Ganzen auch nur abträglich. Und jetzt sind die Männer schon sehr, sehr schmal und mich dünkt, dass Nika Priots noch ein kleines bisschen schmäler ist. Und ich habe im Hinterkopf immer auch die Worte des großen Philosophen, nicht nur Skisprung, aber auch Skisprungphilosophen, Toni Innauer, der halt meint, naja, Skifliegen vor allen Dingen könnte für Frauen auch körperlich eine große, vielleicht sogar zu große Herausforderung sein. Aber lange Rede, kurzer Sinn, vielleicht ergibt sich das ja mal, dass Nika Priots die Chance bekommt, beim Skifliegen mit den Männern mitzuhupfen. Das würde ich mir dann gerne anschauen. Wie sie im Vergleich mit ihren Brüdern dann natürlich auch mit weniger Anlauf gleiches Recht für alle auskommt. Das sind so meine Gedanken, das sind so die Themen, die ich gerne angesprochen hätte. Vielleicht ist das ein Segment, das keiner braucht, denn so be it. Aber ab und zu werde ich das jetzt hier einstreuen, weil ja nicht immer alles funktioniert. Ah ja, und was immer in diesem Segment vorkommen wird, wie geht's dem ASK Voitsberg, meinem Heimatverein, solider Auftritt insgesamt in der zweiten Liga nach einem ganz, ganz schwachen Start, aber am letzten Wochenende, die Fußballfans weltweit werden es natürlich wissen, am letzten Wochenende eine empfindliche 0:3 Niederlage in Kapfenberg bei einer sogenannten Matinee, Sonntag um 10.30 Uhr. Auch eine spannende Zeit, um Fußball zu spielen. Wahrscheinlich, weil der asiatische Markt so geil war auf dieses Spiel, dass die internationalen Kameras das genau um diese Tageszeit einfangen mussten. So, weiter geht's in der Big Show 703 nach einer kurzen Pause mit Rugby.
Hier ist Dominik Klein, Nationalspieler vom THW Kiel und ihr hört Sportradio 360.de.
Big Show 703. Der Rugby-Samstag war ein großer am vergangenen Samstag. Was habe ich bei Leuten bei Ex gelesen, von denen ich nie dachte, hoppla, die interessieren sich auch für Rugby, dass sie ganz viel Rugby geschaut haben. Ich war ein kleines bisschen busy, auch mit einer langen Fahrt aus der Steiermark. Aber um all das aufzuarbeiten, ist zum einen natürlich wieder dabei Nicolas Martin. Hallo Nicolas.
Guten Morgen.
Und einen schönen guten Morgen an Simon Jung. Servus Simon.
Oh. Das klang weit weg.
Das klang weit weg, aber wir nehmen das mal als guten Morgen.
Das klang weit weg. Warte mal. Was war ich so?
So, sag mal was bitte.
So, ich habe jetzt einfach diese AirPod rausgenommen.
So ist besser. Dann begrüße ich dich nochmal und auch ein herzliches Gerne. Guten Morgen an Simon Jung.
Kumo.
Nicola, please, was haben wir alles, was habe ich alles versäumt?
Ja, ich weiß nicht, ob wir es Spiel für Spiel angehen wollen oder quasi so ein bisschen Überblick, Fazit ziehen Überblick. Wollen für die einzelnen Teams. Also wenn wir die Tabelle jetzt aufgehen, also Frankreich hat gewonnen, dank eines Siegs gegen Schottland, die Six Nations ganz am Ende, da fangen wir mal an, Simon. Wales, wir hatten da jetzt nicht die größten Erwartungen vor dem Turnier. Im Endeffekt sind sie jetzt zwei Turniere am Stück sieglos durchgegangen. Die Niederlagenserie weiß ich gar nicht mehr, wo sie steht. Inzwischen 17, okay. Die Waliser furchtbar in dieses Turnier gestartet mit dieser hohen Niederlage zu null in Paris, dann in Rom verloren, dann den Trainer gewechselt, dann sah es ja gar nicht mal so schlecht aus, die zwei Spiele danach, sowohl in Schottland als auch das Heimspiel gegen Irland. Und dann zum Abschluss jetzt, okay, die Engländer brauchten Punkte, aber also jetzt ganz am Ende der höchste Auswärtssieg gegen Wales für England, die höchste Heimniederlage, die deutlichste Klatsche in ihrer Six Nations Geschichte. Und die meisten Punkte, die sie je zu Hause abgegeben haben, nach diesem 14:68, ja, also die kleine es ist ja Frühling, ja, diese kleine Blume, die da rausgesprießt ist, die wird von England einfach wieder zusammengetreten. Kann das sein?
Ja, also die hatten zwei nicht so unterirdische Spiele gegen Irland und gegen Schottland. Aber generell ist das natürlich das zweite Turnier in Folge für Wales, das Wooden Spoon ohne einen einzigen Sieg. 17 Spiele, diese Rekordniederlagenserie setzt sich immer weiter fort. Das wird jetzt hoffentlich im Sommer aus walisischer Sicht in Japan, können sie da mal ein Spiel holen. Aber auch das ist natürlich kein Selbstläufer. Es muss jetzt einfach die Chance sein, für das walisische Rugby groß was zu ändern. Der Erfolg der Nationalmannschaft hat jahrelang darüber hinweggetäuscht, dass eigentlich das Grundgerüst dermaßen wackelt, dass die vier Teams in der URC, dass die walisischen Mannschaften da nur verlieren. Wenn man sich an da Zeiten von vor 10, 15, 20 Jahren zurückerinnert, die Ospreys waren eine Zeit lang eine richtige Macht in Europa. Die Scarlets haben damals noch die Pro 12 gewonnen. Du hast da wirklich immer wieder Teams gehabt, die wirklich gut gespielt haben. Und das ist in den letzten 5 bis 10 Jahren einfach gar nicht mehr der Fall, dass die walisischen Mannschaften überhaupt was reißen. Und trotzdem hattest du noch jahrelang eine Nationalmannschaft aus diesen Glory Days, die ja noch was geliefert hat, aber die selbst jetzt gibt's nicht mehr. Das heißt, auf jeden Fall die Chance für Wales, jetzt was zu ändern. Die müssen jetzt was ändern. Und das heißt, ja, nicht alles negativ, sondern die Chance, was aufzubauen.
Aber ja, auf langfristiger Sicht, da kommt wahrscheinlich auch die WM schon zu früh, oder?
Ja, die WM zweieinhalb Jahre. Es geht schnell und man muss auch sagen, da oben ja der Unterschied zwischen Wales und den anderen Teams bei den Six Nations, vor allem, jetzt sagen wir mal, England, Frankreich und Irland, da ist schon echt viel dazwischen, aber beim professionellen Rugby, die Spitze, die können ja alle Rugby spielen. Und wenn du es schaffst, ein paar Spieler zu bündeln, die jetzt dann mit einem Mann, vielleicht wenn sie die Regionen reduzieren, da ein Team rausnehmen, eher mit 3 Regional Teams spielen. Das hat in Australien jetzt fantastisch funktioniert, da die Rebels aufzulösen und die Spieler aufzuteilen auf die Waratahs, die Reds und die Western Force. Und das wäre eigentlich auch so ein Beispiel, wie man das schaffen kann, dass die Clubmannschaft wieder mehr schafft und gleichzeitig sich dadurch auch die Nationalmannschaft verstärkt. Also ich glaube jetzt nicht, dass Wales ein Contender wird für den WM-Titel in 2 Jahren, aber ich kann mir vorstellen, dass sie bis dahin zumindest wieder das eine oder andere Spiel bei den Six Nations mal gewinnen können.
Also Wales, letzter, vorletzter, Italien mit einem Sieg gegen Wales. Mit einem Losing Bonus Point gegen Irland. Ja. Jetzt am Wochenende gegen Irland. Das sah ja ganz gut aus in Rom, aber sowohl bei der gelben Karte kurz vor der Halbzeit als auch irgendwie, dann haben sie dann noch 2 rote Karten eingefangen. Irgendwie denke ich mir dann halt Play Smart Rugby. Also ich meine, da war mehr drin irgendwie, aber sie machen sich's auch gerne kaputt. Der Unterschied ist halt, sie brechen nicht mehr zusammen wie noch vor ein paar Jahren nach der 50. sondern sie kämpfen sich in solche Spiele wieder rein. Aber weiß nicht, ich saß da und hatte irgendwie so ein Gefühl von, da war mehr drin.
Ja, das war super frustrierend. Ausgerechnet Michele Lamaro, der etatmäßige Kapitän, der auf der Bank startet, früh reinkommt, weil sich, muss man auch sagen, bei Italien 3 Stürmer in der ersten halben Stunde verletzt haben in dem Spiel, kommt da früh rein und genau er ist es dann bei einem guten Angriff der Italiener eigentlich, der dann in dem Ruck, es war ein irischer Ball, ja. Und dass er dann den Ball einfach, er ist nicht auf den Beinen, er schlägt, gibt's einen Ball, den Ball einfach aus der Hand, so eine unnötige Aktion und er war auch selber enttäuscht, aber ja, sie machen sich selber kaputt. Ross Vincent, das war keine böse Absicht, das war Kopf gegen Kopf, aber auch da über Chase, super unnötig, wie krass er da auf Keenan gegangen ist und das Ganze am Ende gegen Nicotera, die rote Karte, das war auch schon wieder, ja, da weißt du nicht, was du sagen sollst. Allerdings, Italien so gefällt mir schon ganz gut, also Gonzalo Quesada hat denen da schon ein attraktives Angriffsrugby beigebracht. Die können in jedem Spiel zuschlagen und die haben auch in jedem Spiel sehenswerte Echtversuche gelegt. Tommaso Menoncello sollte eigentlich für die Lions spielen, wenn er dürfte, der auf der 12 wirklich mit Abstand der beste Center war jetzt bei diesem Turnier. Und da haben sie ein paar richtig gute Spieler. Lass diese Mannschaft noch ein, zwei Jahre zusammen spielen, weil die ist auch im Schnitt sehr jung, bis auf vielleicht jetzt ein Sebastian Negri oder ein Tommy Allen, die in den nächsten Jahren da aufhören werden. Ist das eine Mannschaft, die mindestens bis zur nächsten, vielleicht sogar bis zur übernächsten WM zusammenbleiben wird. Und da bin ich eigentlich positiv eingestimmt, was die Italiener angeht. Vorletzter Platz ist absolut gerechtfertigt, aber in jedem Spiel haben die irgendwie für Highlights gesorgt und richtig schöne Versuche gelegt.
Das heißt, wir fangen wirklich jetzt an Italien zu glauben. Ich meine, wir versuchen es ja schon seit ein paar Jahren, aber irgendwie immer wieder ist schwierig mit dem Glauben.
Aber letztes Jahr haben sie was unentschieden gegen Frankreich, gegen Schottland und gegen Wales gewonnen. Das war doch schon mal ein Jahr, wo man an sie glauben durfte.
Ja, genau, aber das war so ein bisschen die einzige Ausnahme. Das kam ja nach einer WM, wo wir mehr an sie geglaubt haben und die ja komplett enttäuschend war. Das meine ich halt.
Ja, das, man muss da optimistisch und positiv bleiben, glaube ich, weil vor allem bei was Italien angeht, wenn man sich die letzten 25 Jahre anschaut, war es doch größtenteils sehr enttäuschend. Deswegen, wenn man jetzt mal ein bisschen positive Luft schnuppern kann, dann ist es doch etwas, was man tun sollte.
So, auf Platz 4 die Schotten am Ende. Man würde ihnen wünschen, dass sie dabei Frankreich, Irland und selbst England mitmischen können. Aber also gegen England hat man wieder verloren, gegen Irland und Frankreich auch. Schottland auf Platz 4, ja, auch da wartet man so ein bisschen auf den nächsten Schritt.
Ja, also das ist eher ein Rückschritt leider vor dem Turnier. Klar, sie haben Tuipulotu verloren. Aber ansonsten hatte man ja gesagt, dieses Jahr könnte Schottlands Jahr sein. Ich finde, man hat es gemerkt, vor allem in den Spielen gegen Frankreich und gegen England. In den beiden hätten sie auch gewinnen können. Also gegen England hätten sie gewinnen müssen eigentlich. Das war, da hat die bessere Mannschaft verloren leider. Aber auch gegen Frankreich, wenn man sich anschaut. Also wenn dieser Versuch von Tom Jordan vor der Halbzeitpause zählt, wo man die Wiederholung gar nicht gesehen hat, aber Kinghorn wohl mit dem Ellbogen auf der Linie außen war. Aber Schottland hat schon echt gut die erste Hälfte vorher mitgehalten gegen Frankreich. Und dann, wenn es vielleicht die rote Karte gegen Mavaka gegeben hätte, die es eigentlich hätte geben sollen und müssen, meiner Meinung nach, dann hätte das Spiel auch ganz anders ausgehen können. Und im Endeffekt hatten sie gegen Irland diese Szene, wo sich Darcy Graham und Finn Russell gegenseitig ausgenockt haben, weshalb du das Spiel nicht wirklich bewerten kannst. Und dann war es ein sehr unglückliches Turnier aus schottischer Sicht. Mit, ja, einfach Pech gehabt. Und trotzdem steht am Ende eine riesen Enttäuschung, weil Schottland vor dem Turnier als einer der Favoriten gehandelt wurde.
Und ja, am Ende sind es 2 Siege, 3 Niederlagen, 3 Bonuspunkte, macht 11 Punkte in der Gesamtdarmrechnung. Aber da ist man halt zwar 6 Punkte vor Italien, aber auch 8 Punkte hinter Irland. Also Schottland irgendwo im Nirgendwo, die wollen natürlich eher nach oben schielen, als sich jetzt wieder an Italien und Wales zu orientieren. Wir werden sie in den nächsten Jahren verfolgen. Die Iren 2-mal am Stück gewonnen, es hat niemand die Six Nations 3-mal am Stück gewonnen. Auch die Iren müssen da dann dieses Jahr sagen, okay, hat nicht ganz gereicht nach der Niederlage gegen Frankreich. Und die waren dann halt die einer von 3 Kandidaten am letzten Spieltag, hat sich aber schnell rausgestellt, dass sie keine Chance haben, da mitzureden. Mangels Bonuspunkt jetzt also Irland auf 3 in diesem engen Dreierfeld, Frankreich, England, Irland. Sie werden enttäuscht sein, dass es mit den Six Nations nicht geklappt hat. Was können Sie sonst mitnehmen? Es hören ja einige auf.
Ja, also es war ein gutes erstes Spiel gegen England. Vor allem, weil die Engländer eine starke erste Hälfte hingelegt haben, aber die Iren dann vor allem mit ihrer Bank das Spiel hinten raus echt dominiert haben. Aber danach wurde es im Turnier eigentlich nicht unbedingt besser. Wie gesagt, das Schottland-Spiel, da haben sich die Schotten selbst ausgenockt wortwörtlich. Und dann gegen Wales wenig überzeugend, gegen Frankreich komplett rasiert worden. Und gegen
die ersten 20 Minuten waren schon gut. Sie haben bloß nichts draus gemacht und dann wurden sie überfahren.
Ja, also ich weiß nicht, ob die gut waren, wenn du erst 20 Minuten, wenn du die ganze Zeit angreifst, keine Punkte machst und die Franzosen dann schon mit 7-0 vorne liegen.
ich glaube, dann die 20 Minuten waren noch schlechter, weil du so viel Energie investiert hast aus irischer Sicht. Und die wussten halt also, alle auf dem Feld.
Man kann das ja auch so interpretieren, klar.
Ja. Ja, dass die französische Bank halt irgendwann reinkommt und jeder französische Stürmer da alles geben kann, weil ein Ersatz für ihn bereitsteht. Und bei Irland war das halt nicht so. Und ja, nee, auf jeden Fall aus irischer Sicht, boah, schwierig. Du hast es angesprochen, da hören es mit Peter O'Mahony, Kieran Healy und Conor Murray 3 Test Centurions auf, mit über 100 Länderspielen jeweils, deutlich sogar über 100. Und ja, wie sie das kompensieren wollen, bin ich auch gespannt. Leinster, der große Leinster-Fokus ist eine Sache, von der Irland profitiert hat, die aber in Irland auch immer wieder für ja Missunverständnis sorgt bei Leuten anderer Regionen. Und also diese Provinzen Leinster, Ulster, Munster und Connacht, da fühlen die anderen drei Provinzen sich ein bisschen außen vor, weil da auch starke Spieler spielen, die aber keine Chance bei Irland bekommen. Und ich glaube, da müssen die ihren auf jeden Fall schauen, dass sie das hinbekommen in den nächsten Jahren, dass da das ganze Land weiterhin sie unterstützt und ja, weil Leinster ja auch nicht alles ist.
Ja, also die Iren, natürlich, die hatten sich jetzt vor 2 Jahren bei der WM mehr vorgestellt, haben die letzten beiden Turniere gewonnen. Also ich meine, die bleiben ja Weltklasse, aber perspektivisch, also ich meine, gut, sie möchten gern mal in einem Halbfinale wahrscheinlich stehen von der WM. Aber ich meine, das ist ja, was die letzten Jahre produzieren, ist ja vernünftig. Also das sollte ja in der Richtung weitergehen jetzt. Oder meinst du, das beißt sie wirklich irgendwann?
Ich sehe nicht, wer, also die irische U20 ist letzter geworden im U20 Six Nations. Die haben jetzt auch gegen Italien wieder verloren am letzten Spieltag. Da kommt nicht viel nach.
Okay.
Wenn du dir die besten Spieler bei Irland über dieses Turnier anschaust, hast du James Lowe, Jamison Gibson-Park, Bundy Aki und vielleicht auch Mac Hansen. Das sind alles Spieler, die eigentlich aus dem Ausland kamen und wegen der Residency Rule für Irland spielen dürfen. Klar, kannst du sagen, dass ein Calen Doris auch nicht schlecht war oder ein Josh Van der Vlier, aber die sind eigentlich eher unter ihren Möglichkeiten geblieben und waren nicht so die Matchwinner. Ein Jack Conan war vielleicht noch richtig gut, aber ansonsten, die Spieler, die sie wirklich haben, die gerade performen, die kamen eigentlich aus dem Ausland. Und so aus von der eigenen Ausbildung her, da ist es bei Irland gerade schwierig. Ja, da kommt ein Sam Prendergast, aber der wurde ja auch mehr kritisiert als jeder andere Spieler bei diesem Turnier.
Ja, der musste einiges einstecken von der Presse und von der Öffentlichkeit. Mal sehen, wie er damit in Zukunft umgeht. Zweiter geworden sind die Engländer. Die Engländer, auf die wir auch genüsslich rumgekloppt haben die letzten Jahre. Jetzt brauchen die am Ende Punkte. Der englische Fan hat in den letzten beiden Spielen von seiner Mannschaft 14 Versuche gesehen. Ja, also wir können auch offensiv, wir können nicht nur kicken. Also ist es jetzt, also wo stehen wir jetzt mit England? Der Sieg gegen Frankreich wird gut getan haben. Am Ende, wie gesagt, Platz 2. Ist das ein Schritt nach vorne?
Ich finde es sehr ähnlich wie letztes Jahr eigentlich. Wenn du dir anschaust, wie die Six Nations gelaufen sind, da hast du auch diesen einen sehr überzeugenden Sieg gegen Irland. Dieses Jahr war es gegen Frankreich. Dann hattest du am Anfang des Turniers echt Probleme, in die Gänge zu kommen und hinten raus lief es dann super. Also die letzten beiden Spiele letztes Jahr waren ja der Sieg gegen Irland und dann dieses Spektakel in Frankreich. Ich glaube, es war ein Lyon, das Spiel, was ja, glaube ich, am Ende Frankreich gewonnen hat. Was aber sehr eng war auf jeden Fall.
Und ja, das war in Lyon, Frankreich, das war am letzten Spieltag.
Genau, und das war ähnlich dieses Jahr. Und die Engländer, ja, also für mich brauchen die mehr Entwicklung. Die Spieler sind auf jeden Fall da. Also was die Ressourcen angeht, ist England das einzige Team in den Six Nations, das eigentlich mit Frankreich mithalten kann. Aber da sind die Franzosen für mich noch ein paar Schritte weiter. Und für England, ja, war es schön zu sehen am Ende, viele Versuche, gutes Rugby sie gespielt haben, aber wie weit sie wirklich sind, das kann ich nicht sagen, nur aufgrund jetzt der 2 Siege gegen Italien und gegen Wales, vor allem der gegen Wales, der war zwar hoch, aber Wales ist nicht das, was Wales war. Also, nee, kann ich mehr sagen, England.
Ich weiß nicht, ich hätte das Gefühl, vor 2 Jahren hätten sich da eher in Wales über den Platz gestolpert.
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist schon besser. Aber, du hast recht, das ist besser. Man muss auch mal positiv sein und aus englischer Sicht mal zu sehen, dass sie wirklich angreifen, dass sie auf ihre eigenen Stärken setzen, weil vor diesem Spiel in Cardiff gab es ja schon einige Stimmen, die gesagt haben,
was das jetzt wird hier aus englischer Sicht mal wieder in Cardiff. So schlechte Erinnerungen. Aber nee, das war im Endeffekt jetzt doch sehr solide. Sie haben da auf ihre Power gesetzt. Sie wussten, sie sind stärker. Sie haben die Waliser im Sturm dominiert mit der dritten Reihe und aber auch die Hintermannschaft, obwohl dann Ollie Lawrence fehlt, das sind Tommy Freeman reingeholt. Tom Roebuck Startdebüt, punktet gleich. Henry Pollard kommt von der Bank für sein überhaupt erst England-Debüt, legt zwei Versuche in einer halben Stunde. Also da gab es schon einige coole Stories und am Ende ein sehr positiver Abschluss aus englischer Sicht für diese Six Nations.
So, und dann bleibt Frankreich. Frankreich Sieger bei den Herren, Sieger in der U20. Läuft.
Läuft, und auch aus französischer Sicht, also so ein dominantes Turnier, wo du so stark bist, wo du auch noch die zwei Hauptfavoriten als Auswärtsspieler hast und hättest dir einen Grand Slam holen können, aber hast es nicht, weil du 6 Versuche gegen England versemmelt hast, selber wegen Knock-Ons. 6 Stück, ich habe das mir nochmal angeschaut, das ist wirklich brutal.
Ich möchte also nicht drüber reden.
Das ist, Frankreich könnte, also hätte hier den dominantesten Grand Slam aller Zeiten ungefähr holen können, aber trotzdem ist es, also das Spiel, das gegen Irland, was für eine Performance das war eigentlich das Spiel der Six Nations, muss man sagen. Deshalb, wenn man das anschaut, weiß man ganz genau, warum Frankreich diesen Titel gewonnen hat. Und auch das letzte Spiel, ja, gegen Schottland haben die Franzosen noch ein bisschen probiert, sich selber noch schwerer zu machen. Und wie gesagt, Mauwaka springt versucht so einen Flugkopfball mit Ben Whites Gesicht zu spielen am Boden. Und das ist eigentlich in meinen Augen immer eine straight rote Karte, nicht mal eine 20-Minuten-rote Karte. Und dann kann das Spiel anders laufen, ähnlich wie Mohamed Awas 2020 in Edinburgh. Also die Franzosen sind schon gut darin, sich immer wieder selber.
Und 2022 auch gleich nochmal hinterher, wollen wir nicht vergessen.
2022 nochmal hinterher. Ah ja, also mit der
Kopfnuss. Also ja, die Schotten waren schon zu 14 und dann legt sich Awas, komm, wir machen so mal spannend, wir machen auch nochmal eine Runde.
Macht dann noch eine, ja, stimmt. Ja, das ist wunderbar. Nee, und deswegen, keine Ahnung, bei Frankreich, es wird nie langweilig. Den Titel haben sie absolut verdient. Sind aus meiner Sicht eine Mannschaft, die jetzt, weil sie jetzt endlich auf ihren USP setzen, dass sie wirklich diese Kraft, diese Stärke haben und da kein anderes Team bei den Six Nations mithalten kann, dass die jetzt in den nächsten 3 Jahren das Spiel auch komplett dominieren könnten in diesem Turnier. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber es bleibt spannend, weil die Franzosen sehr gut drin sind, sich halt dann selbst doch mal wieder ein Bein zu stellen. Deswegen, mal schauen.
So, die Rugby-Welt wird dann schauen im Sommer auf die British and Irish Lions, die in Australien touren. Die Rugby-Welt wird dann im Herbst natürlich schauen auf sowas wie Irland gegen Neuseeland in Chicago, Soldier Field, am 1. November. Und wird natürlich schauen am 8. November auf Frankreich gegen Südafrika im Stade de France. Ich denke, also da ist noch was offen, ja. Da müsste noch mal was geklärt werden. Das ist die Welt der Tier Ones, und weil wir Conor Murray verabschiedet haben, irgendwie musste ich an Conor Murray denken, als ich dann parallel irgendwie mitbekommen habe, was bei Deutschland-Schweiz passiert ist. Also Conor Murray vor 7 Jahren, Frankreich gegen Irland im Stade de France, was waren das? 41 Phasen, glaube ich, und dann der Dropkick zum Sieg.
Das war Johnny Sexton's Kick, ja, an Conor Murray.
Johnny Sexton, genau, ja. Aber wir waren bei Irland und die Schweizer, die ja Ähnliches mit den Deutschen veranstaltet haben. Erster Sieg in der Rugby Europe Challenge für die Schweizer. Für die Deutschen natürlich unschön. Es ist nichts passiert, weil es gibt noch eine Saison, aber ja, das hat man sich auch wahrscheinlich auch anders vorgestellt.
Ja, wir haben letzte Woche darüber gesprochen und es ist tatsächlich genauso gekommen, wie wir es befürchtet haben. Deutschland hat eigentlich komfortabel geführt mit 2 Versuchen in der ersten Hälfte. Da bist du 14-3, bist du vorne länger. Kannst eigentlich noch weiter punkten, sie machen es aber nicht. Und dann lassen sie die Schweizer zurück ins Spiel. Ja, eliminieren noch einen Straftritt und dann hinten raus wirklich. Ich glaube, es war ja schon nach der 80. Minute, quasi Last Play, dass die Schweiz dann noch den letzten Versuch gelegt hat zum Ausgleich. Und dann, ja, in der Verlängerung dann dieses Job Goal. Verdienter Sieg aus Schweizer Sicht, aber sau enttäuscht aus deutscher Sicht. Aber das hat ja schon früher angefangen in diesem Turnier, dass wir da gemerkt haben, die mangelnde Vorbereitungszeit des Teams, das kannst du auf dem Feld nicht mehr irgendwie kompensieren. Und dann ist eine Mannschaft mit Schweiz, die zwar eigentlich 1 bis 15 oder 1 bis 22, 23 eigentlich nicht die besseren Spieler hat. Die sind halt einfach eingespielter, weil es ein kleineres Land ist, weil die mehr besseres Budget haben, die Leute länger zusammenhalten können. Und bei Deutschland die Spieler erst immer 2 Tage vor dem Spiel zusammenkommen und in der Zwischenzeit ja nichts wirklich haben, weil die alle ihre eigenen Jobs haben. Und ja, es ist halt nicht so leistungsgetrieben wie das System bei Deutschland beim deutschen 15er Rugby. Und da muss auch was passieren. Ähnlich wie bei Wales. Jetzt eine Chance. Jetzt hast du echt zum zweiten Mal gegen die Schweiz verloren. 2020 ja schon mal. Aber jetzt wirklich zu Hause hier diese Niederlage gegen die Schweiz im Rack, wo du eigentlich nochmal gesagt hast, jetzt wollen wir es mal zeigen. Ja.
Tja, also das deutsche Rugby muss sich da auch das aufstellen. Das Bittere ist ja, genau die Woche davor hatten wir es ja mit den Frauen auch. Die Belgierinnen wirkten viel eingespielter als die deutschen Frauen. Auch da kleineres Land, die haben sehr oft zusammen trainiert und es trägt seine Früchte. Also da muss der deutsche Rugbyverband sich wahrscheinlich was einfallen lassen, insgesamt.
Ja.
Ja. Schauen wir mal, gibt's sowieso einen, wenn es einen österreichischen Rugbyverband gibt, muss der sich, na, aber jeder österreichische Sportverband, sogar der österreichische Skiverband, muss sich was einfallen lassen. Sehr schön. Jetzt haben wir alles zusammengefasst. Danke.
In Österreich wird es vielleicht dann erfolgreich, wenn es irgendwann Ski-Rugby gibt oder so.
Ja, aber selbst da sind uns die Schweizer...
Gibt's no Rugby.
Ja, okay.
Es also, gibt's no Rugby, okay.
Da sind uns wahrscheinlich die Schweizer trotzdem eine Nasenlänge voraus, so wie es läuft im Schnee. Danke Simon, danke Nicola. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 703.
Hallo, hier ist Dirk Nowitzki und hier hat sportradio360.de.
Big Show 703. Wir bringen uns nach Hause mit Tennis und ich freue mich sehr, dass der Davis Cup Kapitän Deutschlands, er hat immer für mich Zeit, wenn ich frage, aber ich will ja nicht jede Woche fragen, wobei es jede Woche Themen gäbe. Michael Kormann ist dabei. Grüß dich, Michael.
Hallo, Jens. Grüß dich.
Ich weiß nicht, ob es im letzten Jahr oder im Jahr 2023 war, Michael, dass wir beide, und ich weiß genau, wo es war, wir standen da am Gelände der US Open, also im Billie Jean King National Tennis Center, auf den Plätzen 4 bis 6. Und Mira Andreeva hat dort gespielt und ich habe gesagt, na Michael, aus der wird nichts, weil die kann zwar den Ball sehr, sehr oft übers Netz spielen und ins Feld spielen, aber da gibt's keine Gewinnschläge, da gibt's gar nichts. Woraufhin Michael Kohlmann zu mir sagt, naja, beruhig dich erstmal. Die wird noch wachsen, da wird was dazukommen, die wird kräftiger werden, die wird Gewinnschläge entwickeln. Und Michael, ich verneige mein Haupt vor dir, denn natürlich hast du recht gehabt. Andreeva hat jetzt 2000er hintereinander gewonnen. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber ich bin schwer, schwer, schwer beeindruckt. Ich weiß schon, du bist mehr bei den Männern, aber... Ist das, denkst du jetzt trotzdem dann irgendwie natürlich gewesen, also dass sie sich wirklich so weiterentwickelt, oder ist das schon was richtig Außergewöhnliches, was wir bei Andreeva jetzt gerade sehen?
Also dafür bin ich jetzt zu weit weg, aber generell glaube ich schon, dass sie in den nächsten Jahren sich da oben in der Spitze definitiv festsetzen wird und auch um die großen Titel mitspielen wird. Ich habe das Glück gehabt, in Australien jetzt dieses Jahr zum Beispiel auf einem Trainingsplatz neben ihr zu sein, neben ihr und Conchita Martinez, und war schwer beeindruckt, wie sie während eines Turniers auch zwischen den Matches trainiert haben, an Sachen gearbeitet haben und wirklich einfach die Defizite oder die Sachen, die Conchita Martinez und ihr wichtig sind, immer wieder angegangen sind. Und ich glaube, diese Arbeitseinstellung, und ich glaube auch, das sieht man ja auch bei den Interviews auf dem Platz immer, ich glaube, dass die ein sehr gutes Verhältnis zusammen haben, dass die da eine super Arbeitseinstellung beide haben, sich gut verstehen, und was dann da rauskommen kann, ja, das sehen wir jetzt gerade, und ich glaube, dass wir da noch nicht am Ende sind.
Okay, lass uns einen rüber machen zu den Männern. Und ich habe dieses Finale. Du weißt ja, ich bin Mitfahrer des Holger Rune Bandwagon und der hat mich schon fast, er hat mich überzeugt. Er hat mich wirklich überzeugt, weil er gegen Medvedev extrem geduldig gespielt hat. Das hätte ich ihm so gar nicht zugetraut. Medvedev hat natürlich auch ein kleines bisschen, finde ich, dann manchmal mit. Aber Chapeau für Holger, dass er ins Finale gekommen ist. Aber ich habe im dritten Game mir gedacht, wie in Gottes Namen soll Rune da einen Punkt machen, weil Draper so stark war in der Defensive. Das hat mich komplett überrascht. Was hättest du denn, den Rune, der ja doch einige Möglichkeiten hat, aber was hätte man dem zuflüstern können, wie er gegen Draper einen Punkt macht?
Ja, das war schon außergewöhnlich. Also generell bin ich eher auf dem Jack Draper-Fan-Wagen.
Ich überhaupt nicht.
Guck mal, also, so unterschiedlich sind die Geschmäcker. Mir gefällt er schon seit längerem sehr gut. Ich während der Olympischen Spiele hat Dominik Köpfer eine Trainingseinheit mit ihm absolviert und da muss ich ehrlicherweise sagen, seitdem bin ich großer Fan von Jack Draper. Also das, was der alles im Köcher hat, das ist schon ja überragend und jetzt belohnt er sich. Ich glaube, er ist relativ häufig verletzt und auch hat da große Ausfallzeiten. Ich habe 3 Kreuze gemacht, als die Japaner gegen England im Davis Cup gewonnen haben, weil das wäre nämlich auch unser nächster oder eventueller Gegner gewesen, weil ich finde halt, England mit Jack Draper ist deutlich schwieriger zu schlagen als Japan. Das heißt jetzt nicht, dass man gegen Japan gewinnt, aber ich glaube, dass die Engländer da mit Jack Draper natürlich einen extrem guten Spieler haben. Und ja, was Rune hätte machen können, ich glaube, dass Rune irgendwann zu defensiv, zu passiv geworden ist und dann hergespielt wurde. Ne? Und ich glaube, dass er auch in der Lage ist, selber mehr Druck zu entwickeln und Draper ein paar mehr Aufgaben hätte geben können müssen, um da das Match irgendwo ein bisschen offener zu gestalten.
Ja, also ich würde mir für den Draper, aber das kannst du mir vielleicht, warum sollte ich mir für den Draper ein Eintrittsticket kaufen? Er hat in Wien gewonnen, ich habe das Turnier vom ersten bis zum letzten Ballwechsel gesehen. Es langweilt mich einfach. Ich weiß auch nicht, warum, er langweilt mich einfach, obwohl er natürlich brillantes Tennis spielt, aber ich finde keinen Zugang zu ihm.
Also ich finde, ja, aber so guckt man vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich auf einen Spieler. Ich finde, er hat unfassbar druckvolle Schläge. Er hat einen Wahnsinnskörper. Er bewegt sich extrem gut für einen Bullen, so wie er ist. Und ja, weil er ist schon, das ganze Paket ist einfach außergewöhnlich. Und ich glaube, dass der auch noch in den nächsten Jahren sich weiterentwickeln wird und auch auch um die großen Titel, also dann die ganz großen Titel, glaube ich, auch noch ein gewaltiges Wörtchen mitreden wird, weil ich sehe jetzt nicht körperlich, dadurch, dass er halt häufig verletzt mal oder verletzungsbedingt aufgeben muss oder auch nicht spielen kann, das könnte ihm Strich durch die Rechnung machen, aber ansonsten von dem, was er kann und was für Schläge er hat, wüsste ich jetzt nicht, warum der nicht in den nächsten Jahren da weiter sich festsetzen sollte.
Ist notiert, gleich neben dem Michael Kohlmann Andrejewa-Pfeil, das ich da damals angelegt habe. So, potenzieller Viertelfinalgegner von Jack Draper in Miami ist Alexander Zverev und ich weiß nicht, ob ich zu ruhig. Ich mache mir hinsichtlich der Aussichten von Sascha bei den French Open, also wenn ich da manchmal lese, was bei Facebook geschrieben wird, dann frage ich mich, wo seid ihr alle angerannt? Ich mache mir null Sorgen, was Sascha angeht bei den French Open. Also wenn ich er wäre, würde ich mir null Sorgen machen. Ich bin ja da objektiver Journalist und wertfrei, aber wenn ich das sehe, ist doch wirklich wurscht. Kriegsbohr ist kein Nasenbohrer. Es hat enge Matches gegen Kriegsbohr gegeben davor, jetzt hat er halt gegen den mal verloren. Aber sollte ich, wenn ich im Teams wäre, wer sollte ich mir Sorgen machen, Michael?
Nein, also würde ich mir jetzt auch nicht großartig machen. Ich glaube, dass das ja auch nach dem Anfang des Jahres und den Belastungen in Australien und dem relativ schnellen Wechsel auf Sand dass das irgendwo auch ja normal ist, dass man wahrscheinlich dann mal eine Phase erwischt, ja, wo es einem nicht so leicht von der Hand geht. Zusätzlich glaube ich, und da bin ich jetzt, nachdem das, was ich von Boris gelesen habe, dass da natürlich dann auch so ein bisschen diese Chance da war, die Nummer eins zu werden, dass da natürlich auch nochmal ein anderer Druck vielleicht auf einem ist oder so ein bisschen man die Chance sieht und vielleicht einige Sachen mehr will, als es vielleicht hilfreich ist. Und also insofern mache ich mir jetzt auch keine großen Sorgen. Ich glaube, Indian Wells ist eh kein Turnier, wo er in den letzten Jahren immer gut gespielt, weil es extrem langsam ist in der Luft. Ne? Er hat ja selber gesagt, in Miami ist der Platz schneller, kommt ihm ein bisschen mehr zugute. Plus auf Sand, ja, wüsste ich jetzt auch noch nicht. Also, dass man sich da Gedanken macht, nur weil man in Südamerika jetzt mal nicht so eine gute Sandsaison hingelegt hat. Bin da auch vorsichtig optimistisch auf die Sandplatzsaison. Ne, letztes Jahr hat er, glaube ich, bis
Rom
nicht die großen Titel geholt. Und insofern glaube ich, dass er dieses Jahr schon mit Monte Carlo hoffentlich in München, ne, für uns, hoffe ich nicht nur für uns, sondern auch für die Fans, dass er da erfolgreich schon spielt und dann einen guten Grundstein legt, um in Paris wirklich dann einer der Top-Favoriten zu sein.
Ja. Auf München kommen wir gleich zu sprechen. Eine Sache noch, Michael, was mich jetzt wirklich interessiert auch. Es gab, also seit gestern weiß man, dass diese PTPA, die Professional Tennis Players Association, die von Vasek Pospisil und Novak Djokovic ins Leben gerufen wurde, die klagt jetzt ATP, ITIA, WTA und die ITF. Und ich habe mich im Herbst, habe ich Jack Draper gefragt in Wien, naja, also wie ist das jetzt mit der PTPA? Weil davor habe ich ein Interview gehört bei Andy Roddick, hast du vielleicht auch gehört, vom Chef der PTPA, wo der gesagt hat, ja, wir haben ganz viele Spieler. Ich kann jetzt zwar keine Namen nennen, aber eigentlich sind alle Spieler dabei. Und dann frage ich Jack Draper, ja, wie ist das jetzt mit der PTPA? Bist du oder sind Sie, are you, am Start? Und der schaut mich an und fragt, was willst du eigentlich von mir? Und er sagt, er wollte nichts dazu sagen. Jetzt, du musst keine Namen nennen, aber ist das ein Thema? Ich meine, sind die deutschen Spieler grundsätzlich oder kennst du Leute, die bei dieser PTPA wirklich unterschreiben? Ich weiß nicht, muss man da unterschreiben? Muss man Mitglied werden? Ich bin sehr, sehr verwirrt und ich glaube, diese Klage, wenn man da teilweise liest, was da drinnen steht, muss man sich auch fragen, wo sind die angerannt?
Ja, also sehe ich genauso wie du. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, ob da irgendwo jetzt Deutsche da aktiv dabei sind, ob man unterschreiben muss. Weiß ich auch nicht. Ich fand nur, das ist auch komisch, weil ich jetzt heute Morgen auch ein Interview von Alcaraz gelesen habe, wo er sagt, er wurde da in dieser Klage wohl zitiert und man hat ihn vorher nie gefragt. Und er würde zwar einzelne Punkte auch unterstützen, die PTPA da in ihrer Klage formuliert hat, aber er wäre definitiv, hätte nichts unterschrieben oder wäre auch keiner dieser Leute, die da unter den Top 20 genannt wurden oder beziehungsweise es wurden ja keine Namen genannt, aber man hat ja gesagt, dass man den Großteil der Top 20 Spieler hat. Also ich, ja, es ist wirklich schwierig, ne? Also weiß ich auch jetzt nicht, warum man da auf einmal aus dem Nichts im Endeffekt so eine Klage verfasst hat. Ich glaube, dass ja viele Dinge da wahrscheinlich aufeinander oder zusammengekommen sind. Ich glaube, die Urteile gegen Sinner und Swiatek haben dann mit Sicherheit auch nochmal mit reingespielt und dann diese Unzufriedenheit, die Novak Djokovic und auch Vasek Pospisil ja über die Jahre schon eigentlich immer vertreten haben, dass sie eine stärkere Spielergewerkschaft fordern oder gründen wollen und das bei der ATP ja schwierig ist, dadurch, dass du unter dem Dach der ATP ja die Spieler und Turniere zusammen vereinigt hast, war das immer eine schwierige Sache, da eine reine Spielergewerkschaft raus zu formen. Und insofern ja, ist das für mich jetzt auch aus der Ferne in dem Falle nicht ganz nachvollziehbar.
Ja, ich werde ein bisschen rumfahren, weil Sascha ist ja auch im Players Council bei der ATP. Also genau, wenn er in München ist, einfach mal fragen. So, apropos München. Es gab eine sehr, sehr nette Pressekonferenz im BMW Park, wie es mittlerweile heißt. Also der LED-Boden wurde wunderbar genutzt und Sascha wird die Setzliste anführen. Das war klar. Taylor Fritz an Position 2. Ich dachte, weil er im letzten Jahr auch in München gespielt hat, dass wir Jack Draper sehen werden. Vielleicht kommt er noch mit einer Wildcard. Das gleiche gilt möglicherweise für Holger Rune, von dem wir beide dachten, dass der länger dabei, längerfristig unterschrieben. Aber fangen wir mal mit der einzigen Wildcard an, die jetzt schon bekannt gegeben wurde. Es ist Justin Engel. Wir haben im letzten Jahr gesehen, Joel Schwärzler zum Beispiel hat in Wien eine Wildcard bekommen für den 500er und er hat Pfeilgrad Sascha ausgefasst in der ersten Runde, gegen den er in seinem Leben nie gewinnen wird. Da lege ich mich jetzt schon fest, außer vielleicht auf der Senior Tour irgendwann mal. Ist denn Justin schon so weit? Er hat gestern ein gutes Spiel gespielt, also zumindest vom Ergebnis her auf der Challenger Tour in Murcia, wo er 3-1, glaube ich, im dritten Satz mit Break geführt hat. Gegen Yevseyev oder so ähnlich aus Kasachstan.
Yevseyev hat 4-3 auch noch mit Break geführt.
Ja, ja, und hat dann 6-4 verloren im dritten Satz.
Ja.
Ist das wurscht, ob ich jetzt beim 250er eine Wildcard bekomme oder ist München in diesem Jahr, ich meine, es ist ja wirklich exzellent besetzt, auch mit Hubi Hurkacz, wer da kommt und Cerundolo magst du nicht spielen. Ist Justin sonst schon so weit, dass er dort auf Augenhöhe, vielleicht nicht ganz auf Augenhöhe, aber doch kompetent mitspielen kann?
Also gut, das hängt ja so ein bisschen, so wie du selber sagst, ja auch ein bisschen von der Auslosung manchmal ab, ne? Also gegen wen man dann gerade spielt. Also generell glaube ich, ist jetzt, weil der Cut ja bei 52 liegt, mit Sicherheit Top 50 Niveau, würde ich jetzt sagen, dass das schon noch ein Stück entfernt ist. Mhm. Aber es ist ja irgendwo auf jeden Fall eine Chance für ihn, auch vor allen Dingen sich weiterzuentwickeln, auf dem Level dann auch Matches zu spielen. Ich glaube, dass er als aktuell ranglistenmäßig weltbester 17-Jähriger definitiv damit spielen kann. Ich habe mit Patrick Kühn auch vorher gesprochen. Sie haben vor 11 Jahren Sascha Zverev damals eine Wildcard gegeben. Der hat übrigens in dem Jahr
gegen
Jürgen Melzer verloren. Genau. Also insofern, und das hat ja dann, da konnte man jetzt danach ja auch nicht sagen, okay, ist schwierig immer zu sagen, hat ihm das was gebracht, hat ihm das nichts gebracht, was auf Sascha geworden ist, sehen wir jetzt. Also ich glaube, dass es für einen Justin eine super Gelegenheit ist, sein Können zu zeigen, vielleicht auch den nächsten Schritt dann zu machen, auch zu gucken, was fehlt mir noch, was brauche ich, ist ein super Check-up. Wenn man jetzt gestern in Miami gesehen hat, da hat einer, der genauso alt ist
wie der Justin,
der auch einen Wildcard, ja, Federico Sina, ein Italiener, auch gegen seine erste Runde gewonnen, gegen einen Top-70-Spieler, Kommissana. Also ich glaube, dass sicher vieles möglich ist. Genauso gut kann er auch vielleicht eine böse Klatsch kriegen, was ihm aber mit Sicherheit, weil er nicht der Typ dazu ist, nicht groß schaden wird, sondern ich glaube, dann wird er den Mut und die Lust finden, ganz schnell die nächsten Schritte sich zu erarbeiten, um dann spätestens im nächsten Jahr dann da auf einem anderen Level zu sein. Also ich glaube, ist einfach auch ein gutes Zeichen für uns, dass wir da junge deutsche Nachwuchsspieler haben, die definitiv das Potenzial in der Zukunft haben, damit zu spielen. Und jetzt hat Justin die Möglichkeit, sich da zu zeigen. Und ich hoffe und wünsche es ihm auf jeden Fall, dass er da definitiv das zeigen kann, was er gerade im Köcher hat und was er in der Lage ist.
Ja, also schaut euch das an, wunderbar. Ben Shelton wird nach München kommen. Hubi Hurkacz habe ich angesprochen, Cerundolo, Struffi als Titelverteidiger, Shapovalov, Oshea Aliassim. Also wenn dann wirklich alle kommen und ein Mann, mit dem möchte ich schließen. Michael, ich bin da immer ganz, ganz vorschnell auf diese Bandwagons aufgespringen, aber ich habe Patrick auch geflüstert bei dieser Pressekonferenz. Patrick, da gibt's einen jungen Brasilianer, der heißt João Fonseca. Wie wär's denn mit dem? Und Patrick sagt natürlich, ich habe es ihm nicht gewählt, er weiß natürlich über Fonseca. Und Patrick sagt, ja, er ist in Kontakt. Also Fonseca ist weder im Moment, soweit ich es gesehen habe, in Barcelona noch in München auf der Liste. Der ist jetzt, glaube ich, 18. Ist das wirklich jetzt ein Once? Also gut, ist schwierig, wenn Alcaraz vor 3 Jahren auf die oder vor 4 Jahren, aber ist das auch wieder so ein Once in a Generation Talent, João Fonseca?
Also das ist er auf jeden Fall. Ich glaube, dass der dieses Jahr definitiv irgendwo unter den Top 30, ne, ist immer schwierig zu sagen, aber abschließend wird, wie weit es dann immer geht, weiß man ja auch nicht, was für ein Schedule er spielt. Hat jetzt, fand ich, in den ersten Wochen und Monaten extrem viel gespielt, muss man dann auch mal abwarten, ob er das ganze Jahr über so macht. Aber ja, der hat schon extrem viel jetzt schon mit 18 zur Verfügung und kann die Bälle beschleunigen. Ich habe ihn auch beim Turnier in Phoenix, da hat er gegen Jan-Lennard Struff gewonnen in 3 Sätzen. Da hat er das Turnier dann auch gewonnen. Also ja, der ist schon außergewöhnlich. Und ich glaube, wenn man die Chance hat, so einen Spieler vielleicht nach München zu kriegen, dann wird Patrick der Letzte sein, den nicht zu holen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist definitiv jemand, den man mit Sicherheit mal gesehen haben sollte live.
Es ist Länderspielpause, keine Frage zum BVB, aber es ist jetzt was für Feinschmecker. Wird es denn die Möglichkeit geben, so wie im letzten Jahr, dass wer früh im Turnier beim MTCC Iffito ist, dich mit Patrick Kühnen in einem Trainingseinzel zu sehen?
Das weiß ich, das kann ich nicht versprechen, aber wäre definitiv möglich. Patrick macht ja
Patrick ist so fit. Patrick ist so fit, das macht mir Angst.
Ist so fit und spielt auch extrem viel und extrem gerne. Und genau, wenn das Wetter mitspielt und es keine Minusgrade sind, dann ist das definitiv möglich. Ja, absolut.
Wir werden berichten. Danke dir, Michael. Das war's, die Big Show 703, Sportradio 360. Morgen das Daily, Sonntag Musikradio 360. Nächste Woche die nächste Big Show.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!